Welle Nerdpol wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welle Nerdpol.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Welle Nerdpol. Ich bin Sascha und wir haben ganz viele tolle Menschen hier, die heute über Anime reden.
Was mache ich dann da?
Du bist der Oberweep.
Das ist, was du sagst.
King Weep.
Gaben ist also auch da. Moin Moin.
Moin, hier ist Quint.
Hallo, Pascal hier.
Milena ist auch dabei.
Nice. Ja, wir reden heute, wie ihr am Cover schon gelesen habt, über Makoto Shinkai, den neuen Star des Anime oder zumindest einer der Menschen, der das in den letzten Jahren enorm geprägt hat. Aber vorher haben wir natürlich wie immer das traditionelle Essensspiel. Pascal, take it away.
Wie jetzt dem Hörer schon aufgefallen ist, ist Matthias ja heute nicht da. Der ist ja eigentlich dafür verantwortlich, sich immer illustre Essensspiele auszudenken. Deswegen habe ich jetzt, ich glaube jetzt nunmehr zweiten Mal dieses Amt an mich gerissen und ein Substitut-Essensspiel erfunden. Und weil das immer so in letzter Zeit ein bisschen durch Social Media gegeistert ist, dass es da diese eine Firma gibt, die wahrscheinlich jeder kennt, und die macht immer so illustere Produkte, und zwar illustere Pizzen. Und die Firma, von der ich rede, das ist Dr. Oetker. Also wer auf Twitter aktiv ist, der wird mit Sicherheit jetzt schon mal die ein oder andere Pizza dort gesehen haben. Und ich glaube, die Schokoladenpizza sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Die ist ja auch, soweit ich weiß, immer noch stets im Handel käuflich zu erwerben. Ist hier nicht mehr?
Ist hier nicht mehr. Seit, ich glaube, einem Jahr oder so.
Okay, krass. Das Ding ist, ich esse halt einfach keine Tiefkühlpizza, deswegen weiß ich.
Der hat so ein Essensgame abgesteppt.
Ja, okay, bist kein Student mehr.
Mach nur noch Food Prep.
Genau, eben. Jetzt mache ich nur noch Meal Prep und da ist Pizza nicht so geil. Aber trotzdem geht es um Tiefkühlpizza. Und zwar gibt es drei einer Sorte und ich möchte einmal von allen hier Anwesenden wissen, was ist die Pizza, wenn ihr von diesen dreien nur noch eine essen könntet und auch sonst quasi. Ihr könnt nur noch eine dieser drei Pizzen essen. Welche wäre das? Und andersherum, welche dieser Pizzen findet ihr am ekligsten und was wäre am gruseligsten, dass ihr die essen müsstet? Und zwar die Auswahl ist die eben schon erwähnte Schokoladenpizza. Dann gibt es ja die nicht so gehypte oder gefühlt, die ist bei mir ein bisschen untergegangen, die Chips-Pizza. Da hast du einfach Kartoffelchips auf einer Pizza.
Die ist real?
Ja, die kam auch auf jeden Fall mal.
Oh.
Ich weiß immer nicht, wie groß die das dann in den Umlauf bringen, aber die produzieren diese Dinger und verschicken die zumindest in Influencer. Und die Schokopizza war ja auch im Handel. Mhm. Und der neueste Geniestreich war halt die Fischstäbchenpizza.
Das sind dann klein geschnittene Fischstäbchen da drauf.
Nee, da sind ganze Fischstäbchen drauf.
Genau, also das ist
der Spaß.
Die Basis ist eine Spinatpizza und da drauf liegen, glaube ich, einfach so fünf Fischstäbchen in einem Stern.
Genau,
und
so als Social Media Manager kann ich dazu ja ein bisschen was sagen, weil die bewegen sich im selben Online-Bubble wie mein Kunde auf der Arbeit. Und die haben halt einen User auf Twitter, also Twitter, Dr. Oetker hat ja seit ein paar Jahren sind die so das Wendy, das deutsche Wendy ist so, die machen halt ultra humorvoll, ein bisschen edgy Social Media auf Twitter. Also der Dr. Oetker Twitter ist wirklich relativ legendär, der Deutsche. Und die haben halt einen Typen, Andy heißt der halt immer nach Fischstäbchenpizza fragt. Also das ist halt, so, ey, ne, Dr. Oetker, macht mal Fischstäbchenpizza. Und das ist genau das gleiche damals mit der Schokopizza gewesen. Das war halt ein anderer Typ dann. Und an dem 1. April haben sie halt gesagt, hey, guck mal, es gibt diese Schokopizza. Wir bringen sie jetzt raus, ihr wolltet das, babam. Und alle dachten so, haha, ja, 1. April, fuck you. Und dann kam sie ja tatsächlich ein paar Wochen später raus. Matze hatte die auch mal zum Podcast oder zum Magic-Spielen mit dabei, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Und ob wem sie jetzt geschmeckt hat oder nicht, reden wir gleich nochmal drüber. Und dieses Jahr, also im Jahre 2020, erschien dann, oder beziehungsweise wurde, hieß es, okay, die Fischstäbchenpizza kommt jetzt raus. Und die wurde halt an ein paar Influencer verschickt. Das heißt, es gab zumindest einen kleinen Teil, also ein paar Dutzend vielleicht. Ob sie jetzt tatsächlich in den Handel kommt, wird dann die Zeit zeigen. Aber ja, schauen wir mal. Aber das ist so ein bisschen der Background dazu.
Und die Chips-Pizza war letztes Jahr, oder?
2017 habe ich eben gegoogelt, aber ich habe sie im Laden nicht gesehen.
Okay, Chips, ja. Okay. Ja, abgefahren. Ja, cool, vielen Dank nochmal für den Background dazu. Wer möchte denn anfangen? Wer hat eine leidenschaftliche Meinung dazu?
Das ist einfach.
Okay, was ist die beste?
Das ist einfach. Also ich habe nur eine gegessen und die ist tatsächlich auch vermutlich die beste und das ist die Schokoladenpizza. Denn die fand ich wirklich witzig und ich fand sie auch lecker. Und deshalb würde ich sagen, die kann ich weiterhin essen. Und wer rausfliegt, ist vermutlich die Chips-Pizza. Weil eine Fischstäbchenpizza klingt halt verhältnismäßig harmlos, normal. Nur ein bisschen weird, aber Chips-Pizza stelle ich mir halt falsch vor.
Okay, da kann ich
und zwar auf eine Art und Weise falsch, was falscher ist als Schokoladenpizza. Und das muss schon was heißen.
Okay, da kann ich direkt mit Leidenschaft gegen angehen, denn ich sehe es genau anders als du.
Oh wow, dann schließen wir auch direkt an. Ich bin
einer Meinung, was da los?
Das passiert häufiger, als wir zugeben möchten, glaube ich. Also, ich habe jetzt mich dafür entschieden, was finde ich davon am geilsten? Die Chips-Pizza wäre das. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass ich die vorher nicht kannte, als ich abgestimmt habe und die jetzt gerade mal gegoogelt habe und die tatsächlich aussieht, als würde sie mir am besten schmecken. Und zum anderen, die Schokoladenpizza habe ich gegessen, die schmeckt halt einfach echt mega wack. Die schmeckt mal...
Schmeckt voll nice.
Nein, Mann.
Die schmeckt halt so ein bisschen nach Schokolade und Pizza. Das ist so...
es ist halt einfach... Du denkst so, boah, das ist das mega Geschmackserlebnis, wenn du diese Schokoladenpizza isst und dann ist es halt einfach nur Pizzateig mit billiger Schokolade drauf und es schmeckt halt nach nix so. Also das ist halt, es schmeckt halt weder nach Kuchen noch schmeckt es nach Pizza. Es ist halt so, nee, was bin ich? Bin ich Dessert? Bin ich Hauptspeise? Nee, fuck you.
Ich bin witzig.
Ja,
das
witzig
ist das.
Ja, aber witzig sind alle drei.
Das ja, ist ja aber, das Ding. Aber da ist schon eine Schokoladenpizza ist deutlich witziger als jetzt eine mit Fischstäbchen. So. Fischstäbchen auf seine Pizza legen, dass wenn du irgendwie bisschen merkwürdig bist, dann kannst du das auch einfach so machen.
Ja, aber Fischstäbchen...
Oder Chips auf deine Pizza. Aber Schokolade...
Fischstäbchen ballert halt auch hauptsächlich, weil es das Social-Media-Meme ist. So, das stimmt
ja
schon. Aber ich muss auch sagen, was ich... Also die, ne, also die Chips sind bei mir die auf der 1 top, würde ich am ehesten essen. Auch weil ich auf die Rezeptur gucke und es ist halt irgendwie so helle Soße, Schinkenwürfel, Käse und Chips. Ey, mega. Wenn die schön knusprig gebacken ist, ist das, glaube ich, super lecker. Die Fischstäbchen fliegt halt einfach deswegen raus, weil ich kein Spinat mag. Wer das irgendwie Planer ohne Spinat, Gönnung, so, ey, nee, danke. Bitte fühle sich jeder frei, das zu essen, aber nichts für mich. Und wie gesagt, die Schokopizza habe ich probiert und die hat halt einfach scheiße geschmeckt. Warum sollte ich die jemals wieder essen?
Weil du deine Geschmacksnerven wiedergefunden hättest. Möglicherweise.
Ja.
Nee, dann schließe ich mich auch direkt Sascha an. Also 1:1 die gleiche Meinung mit dem Unterschied, dass ich die Schokopizza nicht gegessen habe. Aber ich finde einfach die Idee Schokolade, also man kann Schokolade ja in Chili reintun oder in so Sachen, aber irgendwie eine Pizza, die super deftig ist mit Schokolade, ist halt schon super merkwürdig von der Vorstellung her. Und würde auch dann mich auch anschließen, die Chips-Pizza probieren zu wollen. Also vorausgesetzt natürlich, die Chips sind knusprig drauf und nicht so ein labbriges Etwas, was das aufliegt. Halt, ne? Weil sonst, ich meine, Chips ist ja dafür bekannt, dass es knusprig ist und nicht labbrige Kartoffelscheibchen. Ich habe gerade noch gegoogelt, um kurz nochmal einen Einwurf zu machen. Dr. Oetker hat direkt am 1. April kurz danach noch gepostet, dass es nur ein April-Scherz war und das nicht, am 2. April, dass es nicht in den Handel kommen wird, die Fischstäbchenpizza.
Ja, schauen wir mal, wie es tatsächlich ist.
Okay. Milena, was sagst du so?
Ich kann mich dem zum größten Teil anschließen. Chips-Pizza würde ich gerne probieren. Also es sieht aus wie etwas, was ich essen würde. Ich habe das genau wie Sascha gemacht, gegoogelt. Ich fand, das sah eigentlich gar nicht so schlimm aus. Einziger Unterschied, ich würde die Fischstäbchenpizza rauswählen, weil ich keinen Fisch mag. Und
Nicht mal Fischstäbchen. Das wenigste, die wenigste Art, Fisch zu konsumieren, die es gibt.
Fischstäbchen sind doch kein Fisch. Wenn man mich zwingt, mein Bruder hat mich gezwungen, Fischstäbchen zu essen. Es ist okay. Es muss aber nicht sein. Und dann auf einer Pizza. Okay. Pizza ist einfach geil und Fischstäbchen würden das ruinieren. Schokoladenpizza habe ich nicht gegessen, deswegen vielleicht begehe ich hier auch einen großen Fehler und sage, ich würde trotzdem lieber weiter Fischstäbchen essen, als jemals diese Schokoladenpizza zu probieren.
Ich frage mich halt immer wieder, wie hast du es eigentlich geschafft, so lange Zeit in Japan zu verbringen, wenn du keinen Fisch magst?
Wollte ich auch gerade fragen. Isst du Sushi?
Ja.
Es gibt Sushi ist Fisch?
Mit Fisch?
Super geiles vegetarisches Sushi und Sushi okay. mit Fleisch.
Ja, klar.
Ich mein, Ramen besteht ja auch aus, nicht immer, aber die viele Sachen basieren ja auf einer Fischbrühe.
Nee, tatsächlich nicht. Alles basiert auf Pork.
Nein?
Gibt beides. Es gibt drei Schulen, was Ramensuppen angeht, also was die Grundlage angeht. Und es gibt da halt Pork, vegetarisch Dashi. Und Fleisch, also Fisch. Also Pork Fisch. Und Fisch und halt eine auch nur rein pflanzlich.
Also in meinem Ort, es gab drei Pork-Basis, Strong, Medium und gar nichts. Und also das war alles bei uns, das war einfach nur Fleisch und das war geil. Ich musste mir keine Sorgen machen, deswegen Fisch bin ich in Japan nicht so viel begegnet, wie ich gedacht hätte.
Also wahrscheinlich, okay, weil du auch nicht an der Küste warst, ne?
Dort war ich auch, hin und wieder. Aber da konnte ich mich sehr gut vordrücken. Also weil jedes Restaurant, selbst wenn das so ein Fischrestaurant war, die hatten immer Schweinefleisch da. Ist jetzt auch nicht super geil, aber für mich geiler als Fisch.
Fair.
Ich habe bei der Fischstäbchenpizza einen Gedanken, der mich so ein bisschen davon abhält, die interessant zu finden, weil eigentlich mag ich Fischstäbchen, ich mag auch Spinatpizza, ist eigentlich ganz cool. Wiederum habe ich immer nur so semi-geile Erfahrungen damit gemacht, Fischstäbchen im Ofen halt zuzubereiten. Die werden halt in der Pfanne eigentlich, also die müssen schon, Pfanne ist jetzt ja nicht frittieren, aber die müssen schon irgendwie mal im Fett brutzeln und nur im Ofen ist natürlich die kalorienärmere Variante, aber halt auch meiner Erfahrung nach die weniger geile. Deswegen habe ich Angst, dass der Fisch dann da so eklig aus der Panade raussippt und dass das dann irgendwie nicht so ein geiles Erlebnis ist. Und die Panade muss halt knusprig sein und das sehe ich nicht so richtig. Deswegen
habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist stimmt.
Mein Trick ist es, die erstmal mit Umluft zu backen im Ofen und dann kurz vor Ende nochmal Oberhitze anzumachen, richtig heiß. Dann wird das knusprig, dann öffnest du nochmal den Ofen, lässt es ein bisschen abkühlen, dass die Luftfeuchtigkeit rauskommt und dann werden sie richtig knusprig.
Ich habe eine einfache Idee, du brätst die Pizza einfach von der Oberseite an. Sie verkehrt rum in die Pfanne, brätst sie einmal an für 5 Minuten und dann in den Ofen.
Ich meine, ich habe ja auch... Was?
Ich hatte Ofen, ich hatte Bock auf Pizza.
Wie gesagt, ich habe auf dem Festival Pizza auf dem Grill gemacht. War nicht geil, geht aber.
Aber geht nicht.
Und du hast ja auch nur Unterhitze. Das ist wirklich eine merkwürdige Art, eine Pizza zu bereiten.
Nee, wenn du halt oben einen Deckel drauf machst, geht das sogar.
Guck. Ich habe von früher noch, gibt es so eine Werbung von diesen Pfannen, wo du eine zweite Pfanne oben drauf schneiden kannst und einfach das wenden kannst, statt das so zu flippen.
Wow.
Ja. Teleshopping. Großartig.
Ja. Ach ja. Ja, aber auf jeden Fall, ja genau, ich bin mir da nicht so sicher, deswegen, also Chips-Pizza ist eigentlich ganz cool, die habe ich jetzt auch als am attraktivsten für mich ausgesucht und weil es irgendwie, ich meine, Schokoladenpizza ist bestimmt nicht eklig, aber es ist bestimmt auch nicht das Geschmackserlebnis, das man sich irgendwie erhofft und dann kann ich auch irgendwie mir Nutella-Brot gönnen oder so, das ist dann irgendwie geiler. Deswegen fliegt die Schokopizza am Ende doch raus und bei der Fischstäbchenpizza bin ich halt unschlüssig, ob das cool ist. Müsste man sich vielleicht mal selbst machen, aber vielleicht Fischstäbchen in der Pfanne anbraten, dabei eine Spinatpizza im Ofen haben und dann kombinieren und gucken, was abgeht.
Also ist das ein Twitter-Brot, die Schokopizza des kleinen Mannes.
Ja, genau. Das stimmt. So, und dann haben wir natürlich auch auf Twitter wieder unsere Hörer oder alle Menschen, die da abstimmen möchten, gefragt. Und die Ergebnisse sind folgende. Bei 72 Votes, die erste Frage, wenn ihr nur noch eine dieser Dr. Oetker Pizzen essen könntet, welche wäre es? Und da haben sich 27,8% für die Schokoladenpizza entschieden, 29,2% für die Chipspizza Und gewonnen hat 43,1% die Fischstäbchenpizza. Mhm. Die Fischstäbchenpizza ist offensichtlich am attraktivsten.
Hat keiner von uns jetzt hier gewählt.
Richtig.
Ja, genau. Aber ich weiß noch nicht, wie stark das Meme-Game da auf Twitter unterwegs ist.
Es ist ein Ding. Es ist wirklich ein Ding.
Ja. Ja, deswegen könnte es auch sein, dass einfach nur deswegen die Fischstäbchenpizza ja, da so gut abschneidet. Und ja, in der umgekehrten Frage, welche Pizza ist am ekligsten oder am wenigsten cool, da hat den letzten Platz, also am wenigsten cool, ist die Chips-Pizza mit 15,8%. Den zweiten Platz die Fischstäbchenpizza mit 31,6% und am ekligsten tatsächlich oder am gruseligsten zu essen für die Hälfte aller Menschen, die abgestimmt haben, ist die Schokoladenpizza mit 52,6%.
Das ist dann ganz spannend, einfach, die sind halt einfach alle falsch. Die haben einfach alle Unrecht.
Bekanntermaßen. Aber das ist statistisch auch spannend. Eigentlich müsste man erwarten, dass es genau umgekehrt sein müsste zu der ersten Umfrage.
Ja und nein. Also natürlich, wenn jemand nur einmal abstimmen kann und alle die Fischstäbchenpizza zwar am geilsten finden,
okay,
ist aber nicht gesagt, welchen der anderen beiden Plätze sie gruselig finden. Das ist aber ja, aber also so grundsätzlich ist ja die Tendenz klar. Schokopizza finden theoretisch, also da
das ist die schwächste der drei.
Genau, die ist letzter Platz bei der ersten und auch erster Platz bei der anderen Umfrage. Und Fischstäbchenpizza ist am beliebtesten, aber nur am zweitekligsten. Da ist Chips und Fischstäbchen sind sich da nicht so einig.
Ist halt auch beides herzhaft und damit wahrscheinlich beides weniger abstrakt einfach.
Mhm, das stimmt. Ja, okay. Das war doch mal wieder eine sehr erkenntnisgewinnende Essensspielrunde. Ich bin gespannt, da haben wir was gelernt.
Wann das also Essensspiel kommt, nachdem wir uns nicht mehr in die Augen blicken können. Und der Podcast daran zerbricht.
Mal schauen.
Also, dass wir
die Steak berühmte letzte Folge, die nie veröffentlicht wurde.
Ich bin mir sicher, dass das wieder irgendein
Matze-Spiel wird.
Ein Matze-Spiel, Matze-Spiel mit irgendwie ja, welcher Kuchen ist der geilste und vergiss Käsekuchen. Drama. Oder welche internationale Küche und dann irgendwie deutsch, amerikanisch und keine Ahnung, was da noch bei war. Englisch? Ja,
ja,
whatever. Alles ein bisschen. Ja, ist
ja
egal.
Ja, egal. Genug über Matze gelästert.
Ja. Hallo Matze.
Wir mögen dich trotzdem. Und du, ich weiß, dass du das irgendwann hörst.
Ja.
Ja, Grüße gehen raus. Okay, cool. Bevor wir mit Makoto Shinkai anfangen, haben wir noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar sind wir jetzt unterstützbar. Und zwar nicht nur durch Likes und Shares und so, sondern auch finanziell. Und zwar sind wir jetzt auf Patreon und Steady angemeldet.
Stonks.
Bitte?
Stonks.
Stonks, ne, genau. Internet-Moneys. Sind wir ja Teil des Podriders-Netzwerks. Ihr kennt ja den Jingle am Anfang. Und der ist jetzt bei Patreon und Steady. Und ihr könnt euch entscheiden, entweder das ganze Netzwerk zu unterstützen oder halt uns explizit, also die Welle Nerdpool inklusive Exen und Keller. Und das bringt euch erstmal folgende Vorteile. Ihr tut was Gutes für uns. Das heißt, wir versuchen damit sowas zu machen, wie unsere laufenden Kosten zu decken und Equipment abzugraden und sowas. Und natürlich Gabens Koks-Konsum zu finanzieren. Ah. Und ja, und ihr kriegt dafür Early Access. 3 Tage vor dem normalen Release könnt ihr die neue Folge hören. Die kommt dann auf einen extra Feed, das ist super entspannt. Und dazu kommt in unregelmäßigen Abständen Bonus-Content, der exklusiv oder zumindest erstmal zeitlich exklusiv auf der Plattform eurer Wahl dann zu hören sein wird. Was das genau ist, das werden wir dann sehen, das wissen wir noch nicht genau. Aber lasst euch da einfach mal überraschen, es wird auf jeden Fall was geben. Ja, und das soll es auch sein mit Plugging und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal direkt an. Und zwar,
Yay!
Wissensgewichse. Makoto Shinkai, unser aller Lied, nein, das ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber Makoto Shinkai ist ein Japaner, der wurde 1973 geboren und ist Anime-Regisseur. Er hat ursprünglich japanische Literatur studiert und hat dann sich gedacht, fuck it, ich fange an in der Videospielbranche. Und hat bei einer Firma, die sich da nennt Falcom, 5 Jahre daran gearbeitet, Intros und Outros und Clips zu machen, quasi. Und hat dann angefangen, auch in seiner Freizeit Kurzfilme zu machen. Und der erste richtig bekannte davon ist She and Her Cat, Kanojo no Neko. Sorry, mein Japanisch ist unter aller Sau. Das erschien 1999 und das hat ihn dann quasi auf in die Richtung geschoben, in die er seitdem geht, nämlich erfolgreicher Anime-Regisseur, Autor, Animationsdirektor, Produzent und. Also es gibt eigentlich nichts, was er nicht gemacht hat oder teilweise immer noch macht. Er ist sehr hands-on. Und seine Sachen sind an sich, es sind sehr emotionale Geschichten. Es sind häufig ähnliche Geschichten, die viel mit Einsamkeit und Liebe zu tun haben. Und er zeichnet sich halt vor allem durch seinen visuellen Stil aus. Dadurch, dass er ursprünglich aus der Spieleszene kommt, hat er alles mit so 3D-Programmen und so am Anfang gelernt und er hat sich dieses Animieren komplett selbst beigebracht und arbeitet schon immer komplett digital, was es ihm ermöglicht, halt so geil mit Licht zu arbeiten, wie wir es halt aus seinen Filmen kennen, was gerade zu der Zeit kein anderer gemacht hat und kein anderes Studio gemacht hat. Ja, und er hat dann sich halt so seit 99 so langsam vorangearbeitet. Er hat für She and Her Cat damals einen Preis gewonnen und wurde von einem kleinen Studio angeheuert und hat dort dann auch mehr oder weniger in Eigenregie seinen ersten Film, kann man sagen, gemacht. Voices of a Distant Star von 2002. Wir reden gleich nochmal im Detail über die einzelnen Sachen. Wie gesagt, das Ding hat er eigentlich komplett auch alleine gemacht, zwar schon unter einem Studio, aber es ist halt auch so ein 30-Minüter, glaube ich, 25 Minuten so in dem Dreh. Und auch das war wieder super erfolgreich und enorm hübsch für seine Zeit. Und dann hat er 2004 seinen ersten richtigen Feature-Film rausgebracht, der The Place Promised in the Early Days, der eigentlich so ziemlich alles weggeblasen hat. Optisch zumindestens. Aber so richtig den Durchbruch hatte er halt 2016 mit Your Name. Gestern, heute und für immer auf Deutsch. Kimi no Nawa auf Japanisch. Mit dem er halt quasi den erfolgreichsten Anime weltweit erschaffen hat. In Japan ist er immerhin auf Platz 7 all time, glaube ich. Und der hat halt in Japan so ziemlich jeden Preis gewonnen. Und auch im Westen hat er viele, viele Preise gewonnen. Nur keinen Oscar und auch keine Nominierung, weil warum auch. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einmal damit an. Womit habt ihr, also wann hattet ihr das erste Mal so einen Berührungspunkt mit Makoto Shinkai und wann habt ihr so dieses, das ist Makoto Shinkai? Was war so der Punkt bei euch?
Vor 3 Wochen, als es hieß, dass wir den Final Fantasy Podcast nicht machen. Und mir jemand sagte, dass diese beiden Zeichentrickfilme, die ich die letzten Jahre im Kino gesehen habe, von der gleichen Person gemacht worden sind. Also ich habe tatsächlich Your Name war mein erster Film, den ich von ihm gesehen habe und mich dann auch vorher nicht sonderlich mit ihm auseinandergesetzt habe. Und danach tatsächlich auch nicht, sondern erst als wir Weathering With You gesehen haben, dass es irgendwie größer wurde und mir gesagt wurde, dass der auch noch andere Filme hat und toll ist.
Aber spannenderweise, glaube ich, hast du uns doch darauf noch hingewiesen, dass der Film kommen wird in die Kinos, oder?
Ja, weil mein kleiner Bruder mir gesagt hat, dass mal wieder irgendwie so ein Anime im Kino läuft.
Psch, nimm auch den Lob als Weep an.
Ja.
Du bist nämlich der größte.
Geht zu Herzen.
Jedes Mal, wenn du hier ein Anime als Zeichentrickfilm bezeichnest, weißt du, dass irgendwo ein Weep stirbt, ne?
Ja, das ist meine persönliche Lebensaufgabe, Leute auszulösen.
Okay, fabelhaft.
ja. Aber ich dachte, ein Animationsfilm.
Also jetzt im Nachhinein, wenn ich zum ersten Mal wirklich quasi etwas, was er gemacht hat, wahrgenommen habe, das war 5 cm per Second. Den habe ich aber erst nach Your Name gesehen. Und ich habe das dann auch erst später quasi für mich kombiniert, weil ich habe nur gesehen, dass es halt 5 cm per Second gibt. dass der, was heißt beliebt, aber dass der sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Ich habe den aber immer mit dem Mamoru Hosoda oder Hosoda, also nicht verwechselt, aber ich habe das immer mehr so in die Summer Wars Schublade geschoben und dachte, ah, das gehört bestimmt irgendwie zusammen, das hat so einen ähnlichen, weil ich halt immer nur Bilder erstmal gesehen habe, habe ich das so für mich irgendwie zusammengewurschtelt und erst jetzt nach Your Name dann, ja, wahrscheinlich durch umfangreiche Wikipedia-Recherchen mir das dann auseinandergefriemelt und deswegen, ich weiß gar nicht, wann es zum ersten Mal war. Es ist länger her, dass ich zum ersten, also muss relativ kurz nach dem 5 cm per second dann auch im Westen rauskam, gewesen sein. Ja, aber halt wirklich bewusst erst mit Your Name, dass ich dann wusste, ah, okay, das ist dieser Dude und der macht das. I see.
Bei mir war es so, dass ich irgendwann mal, als ich noch ganz jung war, aber schon relativ weit in meiner Anime-Karriere fortgeschritten war, diesen Film zugespielt bekommen habe, der sagt, irgendwelche Freunde von mir hat gesagt, das ist der Shit, den musst du dir anschauen. Und das war tatsächlich der erste Film, glaube ich, der nicht direkt ein Happy End hatte, was mich mega abgefuckt hat.
Auch 5 cm jetzt, ne?
Genau, 5 cm. Die fand ich halt super schön. Also ich habe in der Schulzeit irgendwo um Abitur oder vor Abitur, also 12 Jahren oder so, 12, 14 Jahren zum ersten Mal angeschaut und habe dann angefangen, weitere Filme zu schauen, weil ich es irgendwie trotzdem gefeiert habe, obwohl das nicht so geil war, in Anführungsstrich, weil das Gefühl, was es einem hinterlässt, das hat mich gestern noch ein bisschen gefickt, aber war halt nicht gut, aber trotzdem war halt diese Optik ziemlich geil und habe dann weiter mich auf die Suche gemacht und habe dann The Place in Promise Our Early Days dann gefunden und angeschaut, wo ich aber dann einfach nicht verstanden habe, worum es ging, weil das dann mir doch zu war.
Genau. Ja, war bei mir ähnlich. Ich habe das auch irgendwie in meiner Oberstufenzeit, also gestern, habe ich auch 5 cm per second gesehen und fand ihn halt nicht geil, aus den genannten Gründen von Quint. Ich gucke halt nichts ohne Happy End. Also Mufasa stirbt bei mir auch nicht. So, dass,
der wird ja auch nur zur Wolke, der ändert nur seinen
Aggregatzustand.
Genau, genau, und da hab ich den gesehen, habe das aber auch gar nicht mit irgendeinem krassen Regisseur oder sowas in Verbindung gebracht. Und dann, als ich Your Name gesehen habe, Gott sei Dank habe ich erst später mitgekriegt, dass das derselbe Dude von 5 cm per second ist, weil ich glaube, sonst hätte ich mir Your Name gar nicht angesehen, weil ich gedacht habe, nee, das wird wahrscheinlich wieder so böse enden und irgendwie mein Herz zerreißen, das muss ich mir nicht im Kino antun.
Dazu habe ich auch gleich noch was zu sagen.
Ich bin froh, dass ich es trotzdem getan habe, das ist auf jeden Fall, also jeder seiner Filme ist schön und dann habe ich im Nachhinein erst mitgekriegt, dass er das ist und dann natürlich, als Weathering the Few rauskam, war das auch vom Stil her irgendwie klar, dass er das wieder ist.
Ja, ist schön, dass man dass jetzt so in der Breite da ist, dass man den am Stil erkennt, weil der ist ja doch sehr, sehr da. Ich muss sagen, ich habe The Place Promised in the Early Days und Voices of Innocence da immer nur so im Augenwinkel mitbekommen, in der Zeit, wo ich halt Animania gelesen habe, weil die halt dann auch irgendwie mal auf DVD rausgekommen sind und in die Animania mal drüber geschrieben hat und so, aber ich habe das irgendwie nie geguckt. Und dann kam 2007 5 cm per second raus und Kumpel Daniel hat in der Zeit halt eigentlich gefühlt jeden Anime-Release in Japan, den es im Fansub gab, hatte er in der einen oder anderen Form und hat das auch alles geguckt. Er hatte eine sehr aktive Phase damals und er kam irgendwann halt rum, hier, ich habe das, ist irgendwie die erste Folge so, weil 5 cm sind ja drei Teile. Und die kam ja auch ein bisschen zeitversetzt raus. Der hatte den ersten dann irgendwie, hier, guck mal, wir gucken das jetzt. Und wir saßen dann bei ihm im Zimmer, es war halt irgendwann abends, es war dunkel und dann läuft halt dieses todtraurige Stück Anime. Also was halt so schön anfängt und ist so alles auch so nett und so hübsch und wir waren erstmal weggeblasen von der Optik. Und dann ist es aber halt so todesmelancholisch. Und das war halt noch bevor man wusste, wie es ausgeht. Und ich war halt mega geflasht. Ich habe danach den Soundtrack gepumpt und alles. Also ich bin da sehr, sehr reingestürzt. Und habe dann danach dann kam halt irgendwann der zweite Teil raus. Wir haben das, also als wir dann Teil 2 und 3 geguckt haben, waren die beide auch schon ein bisschen raus. Und da war das Ende dann halt wirklich so mega Abfuck. Aber da reden wir dann ja gleich nochmal drüber. Und dann habe ich halt auch fast mehr zufällig irgendwann festgestellt, ah, guck mal, hier, The Place Promised in Early Days, der ist ja auch von ihm, er hat ja vorher schon mal was gemacht. Und dann haben wir den halt auch geguckt. Das war, glaube ich, auch vor dem, oder in der Phase, wo es keinen deutschen Release gab. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe eine Zeit lang sehr viel Anime geguckt, halt auch gerne dann so hübschen Anime. Und hübsch, das ist dann halt oft, das sind halt diese Kinofilme. Und japanische Kinofilme, Anime, ne, auf 90 Sekunden ist, auf 90 Minuten nur maximal ist, Geschichten erzählen ja manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen war ich es irgendwie voll gewohnt, dass ich die Storys einfach nicht hundertprozentig verstanden habe. Weil ich auch beim ersten Mal gucken Akira nicht hundertprozentig verstanden habe. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich bis heute den hundertprozentig verstanden habe. Oder die Evangelion-Filme, also so Dinge, die ich ja sowieso gern geguckt habe, waren halt dann oft halt diese Hard-Sci-Fi-Sachen, die man irgendwie gesehen hat und die man dann sowieso nicht ganz verstanden hat. Und deswegen hat mich das bei Place Promised in the Early Days eigentlich nicht gestört, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war, was der jetzt von mir will. Und ich muss sagen, jetzt beim, wenn ich dritten oder vierten Mal gucken, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstanden habe. Das war eigentlich ganz okay. Ja, aber das war auf jeden Fall so mein Einstieg. Und dann kam halt, war es eigentlich so, ja, ab Children war es immer so, oh, da kommt ein neuer Film, oh, hier sind Trailer, oh, jetzt läuft er hier im Kino oder auch nicht. Dann so, oh, guck mal, wir haben einen Fansub, oh, hier ist das Original. Cool, jetzt kann ich mir das auch endlich in Deutsch kaufen und deswegen stehen die auch alle bei mir im Regal. Cool.
Nice.
Dann lasst uns doch einfach mal in die Filmografie einsteigen. Hat einer von euch von diesen Falcom-Videospielen irgendwas, also kennt er irgendwas? Ich glaube, die sind halt auch alle nicht wirklich im Westen rausgekommen.
Nee, ich habe auch gerade zum ersten Mal davon gehört, als du es gesagt hast.
Okay.
Ich prüfe mal, ob ich das zufällig mal gespielt haben sollte, aber wahrscheinlich
ich
nicht.
Ich kann die Titel gern alle mal sagen und dann schauen wir mal. Das ist Bittersweet Fools, Wind, A Breath of Heart, Soyokaze no Ukurimono, Haru no Ashioto und F, A Fairy Tale of the Two.
Also ich habe von diesen F schon mal gehört. Also da gibt es ja eine, das längere Reihe, glaube ich.
Das kann sein.
Da stand ich immer wieder vorm Regal irgendwann mal und habe mir überlegt, das mal zu kaufen, aber irgendwie hatte ich Angst davor. Oder das habe ich nicht angesprochen. Irgendwie war da was.
Ah, das sind auch Eroges, sehe ich gerade.
Mhm. Hm, deswegen vielleicht. Ja. Also in Deutschland gab es diese F-Reihe, gab es aber schon auch so zu spielen, glaube ich. Boah, also nicht unbedingt, also eher als RPG oder Visual Novel mäßig.
Ja, das, also es ist wohl so ein Visual Novel, aber halt mit, ja. Anyway. So, hat denn einer von euch 1999 Otherworlds geguckt?
Nein.
Den ersten.
Du warst da noch nicht geboren, da kannst du ihn nicht gesehen haben.
Ist jetzt. Ach so, okay, She and Her Cat und Otherworlds kamen beide raus.
Genau, und ich glaube, ja. Laut Wiki ist Otherworlds vorher gekommen.
Nee, ich glaube, ja, hab ich gesehen. Nicht. Aber, oder? Ist es, war das diese mit dem.
Das wüsste eine Minute oder zwei Minuten schwarz-weiß.
Ach so, doch, dann habe ich den gesehen.
Nee, das ist She and Her Cat.
Nee, das ist Otherworlds, ist auch schwarz-weiß. So, okay. Beide schwarz-weiß. Ja, okay.
Nee, ich habe beides nicht gesehen.
Das war der, den du in die Gruppe genau. Gestellt hattest, richtig?
Genau, She and the Cat ist ja schon 5 Minuten lang.
Ja,
und Otherworlds 2 Minuten. Und das ist, ja, da, also, ich habe den gesehen, aber es ist auch, also, viel unspektakulärer wird es halt meiner Meinung nach auch nicht. Du hast halt, ich habe den vor allem, den ich in die Gruppe gestellt habe, das war ja noch eine Fan-Dub, weil er wurde nie offiziell synchronisiert. Faszinierend. Und einen Sub habe ich nicht gefunden. Du siehst halt irgendwie immer zwei Szenen von einem Mädel und einem Typen, die sind offensichtlich zusammen und darüber sind dann halt sehr kitschige ja, Voice-Lines, die halt so einen kleinen Dialog darstellen, okay. Wo sie über ihre Beziehungen reden, wie es läuft und ja, ich weiß nicht. Milene, hast du da noch mehr rausgezogen? Ich habe den sehr, der ist so sehr hier rein, da raus.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, dadurch, dass der auch so kurz war. Also ich meine, du kannst auch in 2 Minuten was echt Schönes machen, aber irgendwie da ist auch
das nicht stimmt.
Viel hängen geblieben, muss ich gestehen. Obwohl ich den gerade vor, ich weiß nicht, 2 Stunden geguckt habe oder so.
Ja, das wirkte halt mehr wie so eine Fingerübung irgendwie. So, guck mal, so wie so eine Visitenkarte im Sinne von, ich fange jetzt an, Animationsfilme zu machen und wenn ich irgendwo was pitchen will, dann muss ich ja irgendwas zeigen und dann habe ich hier meine kleinen Kurzfilme.
Genau, wobei ich bei She and the Cat halt schon finde, dass da eigentlich schon diese ganzen Shinkai-Isms drin sind. Also dieser Fotorealismus, dass wie er mit Licht arbeitet, Voice-Over, dieses melancholische, einseitige in der Beziehung, Regen, also das, wie das Wetter dargestellt wird und so. Also da ist halt schon super viel drin von dem, was er später feinschleift und was irgendwie in jedem seiner Filme drin ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das merkt man schon. Mhm. Der ist auch echt wirklich, also She and Her Cat ist auch nur 5 Minuten, aber er ist halt auch zuckersüß.
Ja.
Und es sind Katzen. Die Geschichte. Ja, es sind Katzen. Katzen sind halt auch immer toll.
Und es ist, glaube ich, das gibt's auch noch erste Mal, dass Chobi vorkommt, ne? Weil ich habe das Gefühl, dass später regelmäßig, wenn es eine Katze gibt, heißt die Chobi in seinen Filmen.
Okay, das kann sein. Das
ja.
Okay. Also ist auch nicht aufgefallen.
Sowohl bei Gathering of Cats als bei 5 cm per second und Place Promise in the Early Days gibt es jeweils eine Katze, die Chobi heißt.
Okay. Witzig. Ja. Nee, aber ist super süß, halt, wie die Katze halt ihr Leben mit dem Frauchen beschreibt.
Genau.
Und dann eine Freundin hat.
Oh, die, cute. Die er aber nicht so liebt, wie er sein Frauchen liebt.
Genau.
Das ist schon ganz schön fragwürdig. Ja. ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, sind halt irgendwie 5 Minuten, gibt's auf YouTube und ist, glaube ich, auf so ziemlich jeder Makoto Shinkai Blu-ray von Kase als Bonusmaterial mit drauf und auch auf den DVDs, also das ist relativ entspannt. Dann kommen wir zu Voices of a Distant Star, Hoshi no Koe. Wie gesagt, das ist sein erstes, ich glaube, das ist schon für Comics Works, ich glaube, dem Studio ist er ja sehr treu geblieben. Und das ist halt sein erster OVA. Der ist 25 Minuten lang. Es gibt davon noch eine Manga- und eine Light Novel-Adaption, die beide sehr optisch sehr viel ansprechender sind. Ja, und es geht grob um 2 Mittelschüler. Einmal die Mikako und Noboru. Und sie wird eingezogen in die Space Force, die gegen so eine komische Alienrasse kämpfen soll, während er halt auf der Erde zurückbleibt und zur Schule geht und so. Und sie schicken sich halt SMS, beziehungsweise E-Mails. Was? Ja?
Was man mit 15 halt so macht, wollte ich
sagen. Ja, voll.
Die Space Force eingezogen werden und intergalaktische Schlachten aus...
Du weißt doch, du darfst halt keine Volljährigen nehmen, schon aus Evangelion.
Ja.
Das funktioniert ja nicht mehr.
Genau, die Volljährige können keine Mecher steuern.
Ja.
Ja, und die Idee, also der Kniff ist halt gar nicht mal so sehr der Space-Battle-Kram, sondern dass die beiden halt sich Nachrichten schreiben und je weiter sie weg ist von der Erde, desto länger brauchen ihre SMS bzw. E-Mails, bis sie auf der Erde ankommen. Die letzte Nachricht, die sie schickt, dauert 8,5 Jahre, bis sie auf der Erde ankommt. Braucht 8,5 Jahre, bis sie auf die Erde ankommt. Und es spielt halt mit dem Gedanken von Überlichtreisen und dem unterschiedlichen Altern von du bist im Weltraum, ich bin auf der Erde. Und ja, ich muss sagen, ich hatte krasse Evangelion-Vibes so durch den ganzen Film, über so diese Mecha-Battles und ja, auch die ganze, dieses ganze sehr zikadenlastige im Soundtrack, also in der nicht im Soundtrack, aber in der Audiogestaltung quasi, du hast halt ja, also wie gesagt, mich hat das alles krass an Evangelion erinnert.
Bei mir war es zu lange her. Ich habe den auch mal irgendwann gesehen und als ich den Twister mit der Distanz dann verstanden habe, keine Ahnung, ich habe keine Gefühle mehr dafür. Auch keine Erinnerung an die Gefühle, die ich da hatte.
Ich habe den jetzt in der Vorbereitung geguckt und ich muss sagen, es ist meiner Meinung nach mit Abstand der Hässlichste will ich nicht sagen, wobei ich das Charakterdesign wirklich hässlich finde, ja. Aber auch unabhängig davon der am wenigsten hübsche und ansprechende. Ich muss auch sagen, grundsätzlich bin ich, finde ich, dass, also gerade in den späteren Filmen, die Soundtracks teilweise ziemlich genial und auch sehr, sehr stark. Hier ist dieses permanente, melancholische Piano, das halt den kompletten Film durchläuft, geht mir hart auf den Keks. Also das fand ich überhaupt nicht cool. Und auch dieses Space Battle Sci-Fi ist halt leider genau das Sci-Fi-Raumschiff-Design, was ich mega upturn finde. Das war nicht geil. Dann die CGI-Alien-Viecher fand ich nicht geil. Nee. Das sah leider alles kacke aus. Und ich fand dann hat mich auch darüber auch diese Love-Story so überhaupt gar nicht mehr berührt. Das war dann für mich einfach nur etwas, was passiert, aber es hätte mir auch nicht egaler sein können.
Fühle ich. Ich hatte halt auch eher noch so ein. Also ich hatte bei dem Film immer eher so ein historisches Interesse. So einfach nur, um zu sehen, okay, wo kommt der her? Und ne, da ist es halt schon irgendwie rückblickend relativ beeindruckend, dass ja, das Charakterdesign ist wirklich unterirdisch, aber es hat er halt auch selbst gemacht irgendwie. Und
ja, das kann
für die Zeit, muss man halt sagen, sind die, also es ist halt 2002 rausgekommen, dafür ist das CGI halt echt ziemlich stark. Gerade wenn man überlegt, dass er das alles irgendwie mehr oder weniger alleine gemacht hat. Und wenn man jetzt mal so rein auf die Mecha-Kämpfe guckt zum Beispiel, ist das schon relativ krass animiert. Also ja, es sieht alles echt krude aus und die 3D-Modelle sind fürchterlich augenkrebsig. Aber so was sie machen, ist gerade für die Zeit, also wenn du dir überlegst, was gab es denn damals? Erinnert ihr euch an diesen Anime mit den Mechas, diesen fürchterlich hässlichen 3D-Mechas, der auch auf Viva lief? Candidate Goddess oder so?
Candidate for Goddess, ja. Habe ich letztens tatsächlich nochmal so eine Anime-Trailer-Show von MTV-Animes gesehen. Ah, okay. Ich glaube Intros, genau, die MTV-Viva-Anime-Intros mit ein paar Leuten. Und da war das halt auch so, geil, Visions of Escaflowne, das ist mega nice. Und dann Candidate for Goddess, okay, ja, das war todeslame.
Ja. Und
der war echt schlecht.
Ich glaube halt in derselben Zeit ist auch das Blue Submarino 6 rausgekommen, was halt ein teures Produkt von einem großen Studio war, wo das CG halt echt schlimmer aussah. Also das ist halt, ich glaube, wenn man das halt im Kontext sich anguckt, ist das eigentlich ziemlich beeindruckend, aber ja, heutzutage ist es echt schwer, sich das anzugucken und gut zu finden.
Ich glaube, Milena hat ihn noch gesehen.
Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Dazu. Gut, ist auch ein bisschen unfair. Ich mag halt auch so Space-Stories einfach gar nicht. Und Mecha ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich glaube, wie sagen wir immer so schön, für Fans des Genres ist der vielleicht cool. Aber ich fand, ja, halt ähnlich, was du willst. Also ich fand ihn auch noch hässlich dazu. Das war, ja, wie du sagst, dann auch mit der Love-Story halt so, wie Sascha es gerade beschrieben hat, dachte ich so, oh wow, das klingt echt voll schön. Aber in dem Film fand ich, ja, wie du sagst, es hätte mir nicht egaler sein können. Mhm.
Ja, wie gesagt, ich verstehe voll, wo es herkommt. Okay, ja, dann würde ich sagen, springen wir direkt weiter.
Keine Meinung mehr zu diesem Film.
Ich will halt also, wie gesagt, ich bin heute nicht so in Hater-Stimmung.
Noch nicht.
Ja, auch
noch. 5 Zentimeters kommt ja.
Sehr gut.
Nee, aber ja, also ich glaube, es ist halt wirklich interessant, historisch und da hört es halt auch auf. So. Und es sind 25 Minuten, das tut halt einfach keinem weh, sich das Ding einmal zu geben.
Hat sich aber länger angefühlt.
Fair. Gut, Egao, das ist glaube ich wieder ein Kurzfilm, der kam 2003 raus, den hat dann wahrscheinlich, wir haben Pascal und Milena wahrscheinlich wieder geguckt.
Welchen? Das Mal?
Egao. Mina no Uta Egao.
Der mit dem Hamster.
Kann sein. Wie gesagt, ich habe ihn nicht geguckt. Das tut mir leid.
Achso, okay. Ja, es ist, also es gibt 2003, kam kurz zum Raus. Ah, doch, Egao steht hier auch noch, Originaltitel. The Smile wurde das übersetzt. Ist ein zweiminütiges Musikvideo mit einem kleinen süßen Hamster und einem kleinen süßen Mädchen. Ist echt cute.
Genau, den haben wir, ja.
Der ist ganz witzig, den kann man sich auch, also diese ganzen Kurzfilme ist ja auch die werden ja nicht veröffentlicht in dem Sinne, deswegen, die kann man sich auch alle auf YouTube angucken, wenn man möchte. Und der ist wirklich ganz cute, aber da passiert jetzt auch nicht viel. Hm.
Ich finde sowieso, ich mag auch, Comics Wave hat so ein paar Werbungen auch gemacht. Und das ist einfach so todeshübsch. Das ist alles, man denkt sich, okay, wow, wo das.
Ich habe hier halt auch noch, ich komme wahrscheinlich später noch zu Crossroads 2014. Habe ich halt gesehen, der hat auch tatsächlich einen Letterboxd-Eintrag, ist auch nur eine Werbung. Ja. Das ist so eigentlich ein bisschen falsch eingetragen.
Ich war auch sehr verwirrt, als ich den Link dafür angeklickt habe und das fing erstmal mit so einer so typische Manier-Werbung, also dieses Label in die Mitte setzen und eine Realaufnahme. Ich so, hä? Habe ich das richtig angeklickt oder bin ich jetzt bei irgendwelchen komischen japanischen Werbungen gelandet?
Ja. Ja, naja.
Okay, dann kommen wir zu The Place Promised in Our Early Days. Der ist auch tatsächlich nicht bei einem Anime-Label in Deutschland rausgekommen, sondern bei einem so einem Indie-Film-Label, was ich ganz interessant finde. Der Film ist, wie gesagt, Science-Fiction. 2004 ist er rausgekommen, ist 91 Minuten lang und ist halt der erste richtige Spielfilm, erste richtige volle Spielfilm. Und das erste Mal, wo er auch mit einem Team zusammengearbeitet hat und nicht alles allein gemacht hat. Deswegen sieht man den Sprung in Qualität halt auch einfach enorm von Voices zu The Place Promised. Und es geht um drei Freunde in einer Art Parallelwelt. Und zwar wurde Japan da im Laufe des Kalten Krieges quasi geteilt, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich werfe mit Dingen. Und ja, es geht halt, es gibt zwei Storylines. Das eine ist in deren Jugend. Da geht es um zwei Jungs, die ein Flugzeug bauen wollen, um auf die andere Seite zu fliegen. Also quasi über die Grenze auf die andere Seite von Japan. Da die vage als böse dargestellte Union dort einen riesigen Turm gebaut hat, von dem keiner so richtig weiß, was er tut. Er gibt einfach in ESO, das ist quasi Hokkaido in diesem Film, die haben halt diesen Turm dahingestellt, der verschwindet irgendwo im Weltraum gefühlt und ist seltsam. Und die wollen halt mit einem Flugzeug, die bauen halt sich ein Flugzeug zusammen in ihrer Freizeit und wollen dahin fliegen. Und dann gibt's ein Mädchen, Sayuri, die beide verknallt sind, die sich das Flugzeug anguckt und da versprechen sie, hey, okay, wir fliegen mit dir dahin. Und die verschwindet eines Tages auf einmal und dann gibt's einen Zeitsprung. Und die Jungs sind alle erwachsen oder zumindest in der Uni und reden nicht mehr miteinander, weil sie sich zerstritten haben. Und einer geht halt ganz normal zur Schule und ist irgendwie in die Uni und ist irgendwie so bla. Und der andere ist nach Tokio gegangen und studiert in so einem crazy Forschungszentrum, was mich auch wieder alles krass an Evangelion und Nerf und so erinnert hat. Und die studieren Paralleluniversen. Denn dieser Turm scheint in der Lage zu sein, unsere Welt oder Teile unserer Welt mit Teilen aus einer Parallelwelt auszutauschen. Und sie finden dann heraus, und es gibt die ganze Zeit halt kalten Krieg zwischen der Union und den USA, die anderen Teil der Besatzungszone quasi bilden in Japan. Und ihr merkt schon, es ist relativ komplex. Im Hintergrund und es geht dann noch ein bisschen um Rebellen und dies und das und sie wollen halt diesen Turm zerstören, weil sie Angst haben, dass die Union das als Waffe benutzen könnte, wenn der Krieg ausbricht. Sie finden dann heraus, dass das Mädel seit 3 Jahren schläft und träumt und dass dieser Schlaf und diese Träume dafür sorgen, dass die Union diesen Turm nicht benutzen kann. Weil das irgendwie verlinkt ist, weil ihr Opa kommt dann raus, der Typ war, der den Turm gebaut hat. Natürlich. Und die Jungs raufen sich dann zusammen, entführen das Mädel aus ihrem Krankenhaus, stecken sie in ein Flugzeug und fliegen dann an dem Moment, wo der Krieg ausbricht, fliegen sie quasi rüber zu diesem Turm, versuchen sie zu wecken und dann mit einer von Rebellen supplied Rakete den Turm zu zerstören und das ganze Thema aufzulösen. Und zwischendurch sieht man sie halt in ihren Träumen. Und das hat schon so ein bisschen was von Your Name, dass die Hauptfigur, also eine von den Jungs und sie sich halt angezogen fühlen voneinander, obwohl sie nicht im selben Space existieren. Und dann auch miteinander reden, obwohl sie halt in Träumen sind. Und ja, es ist ja relativ, er fließt so ein bisschen vor sich hin, hat so ein paar Spitzen und ist halt an sich, glaube ich, der traditionellste Anime-Film von ihm so. Ich weiß, es ist halt einfach nur ein Sci-Fi-Film mit ein bisschen Herzschmerz. Ich weiß, ich kann das gerade ganz schwer beschreiben, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich cool und er sieht halt auch für sein Alter immer noch fantastisch aus.
Hat ihn sonst noch jemand gesehen?
Nope. Ich habe wie gesagt früher gesehen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr.
Leon, du hast die DVD gesehen. Du darfst eigentlich sowieso nicht mitreden, was Optik angeht.
Pascaletto, du hast den auch gesehen?
Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Ich habe den angefangen, aber dann war es mir... Ich hätte die wahrscheinlich zuerst gucken sollen. Ich habe irgendwie mit denen... Also kann ja auch sein, dass ich den jetzt total unterschätze, aber ich hatte auch dann doch relativ schnell so ein bisschen Shinkai-Vibes über, aber jetzt nicht sagen zu wollen, dass das quasi irgendwas ist, was ich nicht mag, aber es war dann irgendwie gefühlt zu viel hintereinander, weil die Filme dann doch so von der Atmosphäre und von der Gemächlichkeit und so weiter sich... Die ich gesehen habe, jetzt ja schon sehr ähneln und die auch alle ihre Grundmelancholie drin haben. Und da kann ich dann auch mal 2, 3, aber 6 hintereinander war dann ein bisschen anstrengend. Und da hat mir dann irgendwie gestern noch die Energie für die letzten 2 gefehlt.
Ich muss gestehen, ich habe den auch vorher abgebrochen. Ich habe den nicht zu Ende gesehen, weil das war...
Dabei hat er ein Happy End, Milena.
Der hat ein Happy End?
Der hat ein Happy End.
Ja, nee, so weit bin ich gar nicht gekommen. Das war irgendwie mir auch wieder zu viel... Sci-Fi und irgendwie habe ich die Welt nicht geahnt und irgendwie fand ich es auch nicht so schön. Also alle Filme sind schön in dem Sinne, aber der Hintergrund war schön, die Musik war auch klasse, aber irgendwie die Leute sahen jetzt irgendwie nicht so krass nach was aus.
Das Charakterdesign ist das, wo er am längsten braucht, bis er da ankommt, dass es gut aussieht. Also ich finde auch 5 cm ist immer noch recht krude und dann so ab Children Who Chase Lost Voices hat er dann halt immer auch einen professionellen Charakterdesigner dabei und dann sieht das alles irgendwie sehr viel runder aus.
Ja, finde ich, merkt man auch. Also gerade bei dem irgendwie, ich konnte es auch nicht gucken, weil ich fand irgendwie auch die Gesichter waren irgendwie super flach und wenn sie geredet, irgendwie habe ich das alles nicht gefühlt. Und wie gesagt, vielleicht tue ich dem Film auch Unrecht und dadurch, dass er ein Happy End hat, hätte ich den mir eigentlich gut nochmal ansehen können. Aber irgendwie diese, ja, postapokalyptisch ist das ja nicht, aber auch irgendwie diese Welt fand ich irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
Es ist halt so, wie gesagt, es ist wahrscheinlich jetzt arg über den Kamm geschert, aber es ist dieses typische Anime-Film, der es in den Westen schafft, das heißt, er ist irgendwie High Concept, er ist halt so, er will, glaube ich, zu viel für die Laufzeit, die er hat, mit einer Science-Fiction-Story, der Geschichte von den 3 Kids, dem Kalten Krieg, den Paralleluniversen und so, also da ist echt viel drin für 90 Minuten Laufzeit und ich glaube, das macht es dann halt auch so, warum man nach dem ersten Mal gucken dann erstmal sitzt und sich denkt so, was? Und wie gesagt, wenn man den auf Blu-ray guckt, das ist natürlich immer so ein bisschen snobbisch, jetzt zu sagen, ja, guck den Film auf Blu-ray, okay, hast du keinen Blu-ray-Player, bringt dir das halt auch nichts. Aber der, wie Animationsfilme generell, profitiert halt enorm von einem Full-HD-Treatment, weil der halt auch schon komplett digital entstanden ist, wie alle seine Filme. Und ja, das Charakterdesign ist sehr flat, so, aber schon sehr viel, also ein krasser Sprung noch zu Voices of a Distant Star, so. Und man merkt auch schon halt, wie gesagt, da saß das erste Mal nicht nur er dran. Ja, aber man muss, glaube ich, schon so ein, aber das ist ja bei ihm eigentlich immer so ein gewisses Maß an Science-Fiction-Toleranz muss man mitbringen, sonst ist man da, glaube ich, sehr verloren.
Ja, ich glaube, deswegen mag ich alle Filme auch irgendwie nicht.
Stille.
Achso, Quint ist wieder da.
Ich bin wieder da.
So, ich dachte, jetzt werde ich hier rausgehauen aus dem Podcast und ihr kappt einfach die Verbindung zu mir.
Nein, wir sind dich und deinen Hass, Milena.
Silence.
Nein. Das gehört dazu.
Okay. Wobei ja Your Name ja gar nicht so Sci-Fi ist.
Doch, es geht schon um Zeitreise und Asteroiden und so. Natürlich,
ja. Ist das Sci-Fi. Und also Körpertausch und sonstigen Kram.
Also. Das ist halt dann, also diese Hype. Ja, das ist halt, wenn man so. Ja. Es ist halt keine Raumschiffe, das meint ihr, ne? Klar. So. Ja. Aber das ist ja nicht nur Sci-Fi, aber ja, klar. Es können ja auch so einfach Sci-Fi-Konzepte sein, wie Zeitreise und sowas.
Deswegen, also für mich ist eigentlich bis auf Garden of Worlds jeder Film von ihm Sci-Fi. Oder zumindest fantastisch.
Ja, fantastisch ist ja kein Problem.
Und selbst in 5 Zentimeters ist ja im zweiten Teil dieser ganze Raketenstart-Bla drin. Das ist halt auch wieder so, das ist sehr low-key, aber es ist halt immer irgendwie gefühlt ein Thema bei ihm.
Hm.
Apropos 5 Centimeters.
What is den sollten wir jetzt mal alle gesehen haben, glaube ich.
Ja, oder? Den habe ich gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen.
Nein, ich leider auch.
Schweig still. Es geht an sich um zwei junge Menschen, nämlich Takagi und Akari, die zusammen zur Schule gehen und dann nicht mehr und sich quasi lieben, aber lernen müssen, loszulassen. Und es sind einfach nur 60 Minuten Schmerz.
Ja, das kann man so sehr gut sagen.
Es ist halt bei mir so krass gewesen, weil ich habe das angefangen und ich habe es geguckt und dachte so, hä, easy peasy, da gehst du einfach, dann ziehst du nach Tokio zurück und gehst du zur Schule, gehst arbeiten, dann könnt ihr wieder zusammen sein. Und dann hat es einfach Klick gemacht und ich habe darüber nachgedacht so, ja, fuck, was, wenn du es nicht kannst? Und dann kam bei mir diese Traurigkeit an und war so, oh shit.
Also ich muss sagen, ich der ist halt in drei Teilen, es sind drei Episoden, die ersten beiden sind relativ lang, ich glaube jeweils so 20, 30 Minuten und der letzte ist halt nochmal irgendwie 5 Minuten lang und ist so eine Art depressiver Epilog. Und in der ersten Folge wird so die Basis gesetzt, so wer ist Takagi, wer ist Akari, wo kennen die sich her? Und das ist geschieht am Anfang komplett in Briefform und später dann noch mit Voice-Over. Es geht halt darum, dass sie erst haben beide in Tokio gelebt, dann ist erst er aus Tokio weggezogen, erst ist sie weggezogen und dann soll er in Kürze wegziehen und zwar wirklich irgendwie ans andere Ende vom Land und deswegen wollen die sich nochmal treffen und er fährt sie halt besuchen und das im schlimmsten Schneesturm ever und braucht statt der beschriebenen irgendwie 3 Stunden mit allen Öffis, die es gibt in Japan, braucht er halt 5 Stunden, weil sein Zug 2 Stunden irgendwo in der Pampa im Schnee stehen bleibt.
Ich muss dazu nochmal sagen, es ist absolut unrealistisch, dass das jemals in Japan passieren wird.
Da möchte ich einhaken. Meine Bahnen sind schon bei dem winzigsten Schneefall nicht mehr gefahren. Und mein Chef hat gesagt, du brauchst morgen nicht zur Arbeit kommen, weil wenn in Tokio, wenn es schneit, dann fährt einfach nichts mehr und dann kommt einfach keiner mehr zur Arbeit.
Ich glaube halt gerade wenn es dann halt... Er muss ja halt auch schon ein gutes Stück aus Tokio rausfahren. Und da kann ich mir schon vorstellen, bei den Schneefällen, die da dargestellt werden, dass da, ich meine, da wird hier in Deutschland auch nichts mehr fahren.
Also hier in Deutschland fährt ja sowieso nichts.
Ja, deswegen. Ja. Also meine Vorstellung von Japan ist eigentlich, dass egal was passiert, außer Erdbeben, da sollte immer noch alles weiterhin fahren.
Habe ich auch gedacht, aber ich habe gerade jetzt in der letzten Zeit sehr oft das Gegenteil erlebt. Also so oft, wie sich da jemand von Zug geschmissen hat oder die Notbremse gezogen worden ist. Oder auch nur, weil der Regenschirm in der Tür stecken geblieben ist, dann fuhr auf einmal die ganze Linie nicht mehr.
Oh wow. Wie kommt es denn dazu, dass Japan einfach zu 98-99% pünktlich ist, obwohl schon 1 Minute Verspätung als verspätet gilt?
Die Menge macht.
Ich wollte gerade sagen, die sind halt, glaube ich, ansonsten so effektiv, dass es halt dann ist. Und es gibt ja auch Linien, die sind sehr anfällig und andere Linien, die fahren wahrscheinlich sehr viel zuverlässiger.
Und das Ganze
gibt ja auch diese
für die Shinkansen, diese 1 Minuten Verspätung, also quasi so deren Fernzüge, also die sind auch immer pünktlich und die halten ja auch immer vernünftig, aber wenn du halt jetzt normal irgendwie Metro nimmst oder Regionalbahnen quasi in den Vergleich, die sind halt einfach für einen Eimer. Weil, also ich meine, es ist schön, es ist alles oberirdisch, aber das kennen wir hier in Hamburg ja auch, oder ich, die irgendwie vom Dorf kommt. Da ist einmal ein größerer Sturm, knickt ein Baum um, liegt auf den Gleisen, kommst nicht weg.
Nee, klar, ich meine, so ein Baum auf den Gleisen ist halt schon scheiße. Ich verstehe halt bei Schnee das Problem nicht. Aber
ich verstehe es auch nicht. Und wo ich dachte, naja, in Hamburg, wenn es regnet, und dann stellt euch mal vor, dann fährt hier nichts mehr. Aber das heißt, also, wenn Regen war, bin ich eigentlich immer permanent zu spät zur Arbeit gekommen.
Auf jeden Fall hat dieser erste Teil halt diese enorm rapide ansteigende Spannungskurve, finde ich, weil er halt immer, sein Zug wird immer langsamer, seine Züge, er hat mit jedem Zug mehr Verspätung. Und wir kennen halt als Zuschauer genau sein Timetable und wissen, okay, ab 7 wartet sie halt im Dorf da am Bahnhof und das Wetter ist so schlimm und du gehst davon aus, okay, mit jeder Minute sie ist weg, so. Und dann kommt er da mit irgendwie mit 3 Stunden Verspätung, glaube ich, an. Und sie ist halt noch da und wartet auf ihn. Und dann hast du so einen Moment von, ah.
Ja, und dann hört es halt auch auf.
Ja.
Ja. Dann wollte ich auch Onigiri haben.
Ja. Die beiden sitzen dann in dieser Bahnhofsvorhalle vor dem Ofen und unterhalten sich und sind beide so niedlich miteinander und es ist alles so nett. Und du gehst halt auch, die Folge endet dann, und du denkst, ach, das war schön. Ich freue mich, dass die beiden zusammenkommen und wir schauen mal, was für Abenteuer in deren Zukunft sind. Und dann kommt der zweite Teil, Kosmonaut, der eigentlich komplett nur von Takagi handelt, der jetzt in der irgendwo im Süden auf seiner Insel sitzt, da zur Schule geht, ein Mädel hat, was fürchterlich in ihn verknallt ist, und er halt so der melancholische Coolboy ist. Der nicht richtig schnallt, dass sie auf ihn steht. Und ja, man sieht so ein paar Tage halt am Ende des Schuljahres aus deren Perspektive. Sie versucht irgendwie sich zu entscheiden, was sie in Zukunft machen will und versucht ihm ihre Liebe zu gestehen. Und man sieht ihn die ganze Zeit nur so von außen und erst zum Schluss erfahren wir dann, okay, sie schreiben sich keine Briefe mehr. Okay, er schickt ihr keine SMS, er schreibt die ganze Zeit, man sieht ihn die ganze Zeit SMS schreiben, aber er schickt sie nie ab. Ja, und es ist halt einfach eine ultra depressive Nummer, der zweite Teil.
Das ist halt dieses Thema, also was mich auch immer schon gestört hat, was damals, also dieses sich nicht trauen, einfach irgendwas zu sagen und sich einfach zurückzuhalten und einfach auf ewig zu leiden.
Voll. Aber das ist halt das Ding, ne?
Tut weh.
Es würde keine Filme geben, wenn die Menschen tatsächlich miteinander reden würden.
Ja, das stimmt. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich war ja bereits in Kagoshima. Es gibt eine Stadt, die heißt Kagoshima. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, wieso das eine Insel sein soll. Weil sonst würden sie diesen aktiven Vulkan, der gegenüber von der Stadt ist, eigentlich ständig zeigen. Aber die reden wahrscheinlich von der Präfektur Kagoshima mit ganz vielen kleinen Inseln. Das wusste ich nicht, dass es da gab. Oder gibt. Es gibt jetzt zum Glück Kagoshima als Präfektur immer noch.
Ja. Nee, und es gibt halt, nebenbei läuft halt noch so eine, ja, ganz minimale Hintergrund-Subplotline, wo es darum geht, dass sie halt eine Voyager-Rakete starten da auf der Ecke, wo dann, um einen Satelliten durchs Sonnensystem zu schicken.
Ja, so ein Deep Space Mission.
Genau.
Gibt's die Sonne, die sie da beschreiben, gibt es sie wirklich oder ist es keine echte?
Müsste eigentlich echt sein. Es spielt halt in 1999, also es spielt halt leicht versetzt in den 90ern und dann die letzte Episode ist 2008. Das Ding müsste es eigentlich wirklich geben.
Ich prüfe mal.
Prüf mal.
Weil ich hätte es auch gestern machen können, aber fiel mir gerade nur so ein, dass ich das mal gucken wollte. Ja, also ich fand den Raketenstart da sehr, sehr schön.
Ja, boah, ja.
Dann hat man kurz meinen Wissenschaftler reingekickt und das war mega unrealistisch, dass, okay, das wirft vielleicht Schatten, aber der Schatten ist nicht so stark, dass der Hintergrund, der immer noch hell beleuchtet ist, durch die Schatten beeinflusst wird. Just saying.
Ja. Aber es sah trotzdem schön aus.
Es sah trotzdem schön aus, ja. Keine Frage.
Und dann kommt der dritte Teil, Essence. Und der ist halt super kurz und ist an sich auch wieder nur, es gibt am Anfang so 5 Minuten, da wird geredet, oder vielleicht auch nur 3. Es gibt nochmal Voice-Overs, die zeigen, okay, was ist jetzt aus Akari geworden, was ist aus Takagi geworden. Er ist Programmierer, sie steht kurz davor, jemand anders zu heiraten. Und wir sehen sie halt nach Tokio reisen und die beiden laufen sich dann nochmal kurz über den Weg. Und man sieht in so einem ja knapp fünfminütigen Musikvideo so ein bisschen Ausschnitte aus deren Leben. Und Takagi hängt halt immer noch mega der Beziehung hinterher und ist mega kaputt und depressiv und hat seinen Job aufgegeben und alles. Und wenn sie halt einfach ihr Leben lebt und relativ zufrieden und glücklich ist. Und ja, das war so ein krass schmerzhafter Kontrast für mich damals, der halt irgendwie eher auch so ein bisschen optimistischere Anime gewohnt war, mal von Evangelion vielleicht abgesehen. Und das war schon so ein harter Tritt und vor allem hast du halt diese Szene am Abschluss, wo sie beide nochmal über diesen Bahnübergang gehen und diese Szene, die halt fast 1:1 in Your Name gespiegelt ist, später. Und sie drehen sich halt um und die Bahn fährt über den Übergang und als die letzte Bahn rübergefahren ist, sieht man halt, er steht noch da, sie nicht. Und dann dreht er sich um und lächelt. Und geht. Und dann ist der Film vorbei. Und das ist halt, wie gesagt, der größte Abfuck ever. Ich habe mal gelesen, dass es eben halt im Schwerpunkt darum ging, dass man lernen muss, Liebe auch loszulassen. Und das zeigt der Film halt, finde ich, ganz gut. Also, und dieser letzte Song ist wohl ein sehr klischeehafter, kitschiger Schlager, der halt für den Film neu aufgenommen wurde, der auch explizit von Makoto Shinkai für diese Szene ausgewählt wurde. Und wenn man da auf den Text mal guckt, das Ding ist wirklich krass kitschig, aber es ist normalerweise, wenn ich diesen letzten Teil sehe, habe ich immer ein bisschen Tränen im Auge. Also das ist echt, das Ding erwischt mich eigentlich jedes Mal, auch weil der Song der Sänger hat so eine Sehnsucht irgendwie in der Stimme und das finde ich, fasst einfach diesen Film dann sehr gut zusammen.
Ich habe mich gefreut, dass er zu Ende war. Das tat mir einfach viel zu doll weh und war so, ja, eigentlich ist es vorbei, weg damit.
Ich konnte halt nicht glauben, dass es vorbei war, weil ich dachte so, wie, das war's jetzt?
Ja.
Und dann geht
ja, aber erstmal gucken, jetzt beim Rewatch jetzt, ne? Also, ja, aber ja. Da hätte mehr kommen können, ne?
Rewatch habe ich nicht überstanden. Ich habe es versucht und das erste, das war so den ersten Teil, da denkst du ja noch, oh ja, das ist okay, die strugglen hier irgendwie ein bisschen mit Distanz und so, das kriegen die noch irgendwie hin und dann geht es ja nur noch den Bach runter.
Ja. Ich finde auch, der erste hat mich halt gerade beim ersten Mal gucken, aber auch heute immer noch, bläst er mich halt weg, wie schön das, wenn du sie am Anfang irgendwie die Kids halt durch Tokio rennen siehst und du hast halt diese Kirschblüten und wie das Licht flackert und alles und dann auch die Bahnhöfe später in diesem tiefen Schnee. Also es ist halt wirklich einfach immer noch, obwohl der jetzt auch ja 13 Jahre alt ist, immer noch einer der schönsten Anime ever. Das Charakterdesign ist halt noch ein bisschen rough so, aber sein Stil kommt da halt so krass raus und ich glaube, da hat er sich halt optisch das erste Mal wirklich richtig gefunden. Ja, das Ding ist halt optisch so ein krasses Brett und gerade der erste Teil, finde ich, bläst einen halt immer noch so komplett um optisch.
Ja, nee, es war ein sehr schöner Anime einfach, auch wie gesagt optisch, das was mich auch damals beeindruckt hat, als ich das zum ersten Mal gesehen habe.
Keine Frage. Aber einfach storytechnisch weiß ich nicht, ob ich mir das geben muss, vor allem wenn ich jetzt hier alleine in Isolation sitze.
Ja, klar. Aber ich glaube, der Film wurde nicht mit dem Gedanken gemacht, dass man sich den in Isolation anguckt.
Ja, auch damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ist der mir auch empfohlen worden und ich habe ihn auch nicht alleine geguckt und gesagt, der Film ist so schön und alles, voll die tolle Geschichte und ich habe ihn gesehen und gucke danach meine Freundin an und ich war so, warum zeigst du mir sowas? Also ich war richtig enttäuscht, weil klar, der Film fängt an und er ist wunderschön, keine Frage und ich mag ja auch Animes und der Stil, bla bla, und es war auch mal irgendwie nett, das so ein bisschen episodenweise zu sehen, aber nee, das war einfach alles, das war nicht cool.
Warum rammst du mir ein Messer in mein Herz?
Ja, wirklich, ich dachte so, warum tust du das? Ich dachte, wir sind Freunde.
Okay, aber dir geht es jetzt darum, dass es dir emotional nicht gefallen hat,
ja,
weil
ja,
der Film
genau.
kein Happy End hat und nicht, weil er jetzt irgendwie schlecht erzählt ist oder
Nein,
so.
Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, das fand ich auch mit den Episoden mal ganz witzig, irgendwie ein bisschen was anderes. Und Zeitsprünge finde ich prinzipiell auch keine schlechte Sache. Aber dass es dann halt so endet, vor allem, also auch du siehst ja auch, wie er leidet. Ich meine, es wäre okay gewesen, wenn du sagst, gut, wir beide haben uns irgendwie auseinandergelebt und er hat jetzt auch irgendwie, er muss ja keine Freundin haben, aber irgendwie, dass er auf sein Leben klarkommt. Aber du siehst halt, das tut er nicht. Und du siehst, wie sie halt einfach weitergekommen ist. Klar, kannst du ja auch nicht sagen, sie soll jetzt auch auf ihn warten, ihr Leben lang, weil er irgendwie so ein Hänger ist und das nicht gerissen kriegt. Aber das war einfach echt schade. Anstatt, dass er sagt, hey, ja, ich bin auch in meinem Leben okay, aber er kriegt sie einfach nicht hin. Weil er da also ihr immer noch so nachhängt.
Gaben, wie hat dir da gefallen?
Ja, ich habe auch nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich fand gerade die erste Episode, diese ganze Zugfahrt, fand ich sehr emotional. Was Sascha auch schon sagte, dieses Gefühl, so du weißt eigentlich, dass sie gar nicht mehr da sitzen kann und auf ihn warten kann. Irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zu dramatisch wurde, als er dann den Brief auch noch verloren hat und noch mehr Pause und noch eine Verspätung. Aber ich saß trotzdem schon vor meinem Rechner und dachte, boah, das fühlt sich echt nicht gut an, bis ich den jetzt gerade gucke. Es ist wirklich kein schönes Gefühl, aber das macht er dafür dann gut. Also das soll es ja auch nicht sein. Also mich hat er definitiv abgeholt. Und das Ende dann, ich glaube, das war das, was du mir nach... Nee, irgendjemand sagte mir nach Weathering With You, dass es einen Film gibt ohne Happy Ending.
Mhm.
Vermutlich war das dann Sascha.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
oder irgendwer Quint. So oder wie Quint, das? Keine Ahnung. Ja, ich glaube zumindest, dass ich dann irgendwann, macht es bei mir Klick, ich dachte, ja, vermutlich wird das dann der hier sein und habe dann ja quasi darauf gewartet, dass sie sich am Ende dann nicht umdrehen und ja. Aber trotzdem, sehr schöner Film. Aber auch hier, ob ich den noch häufiger als einmal gucken möchte, da muss man definitiv in der Stimmung für sein.
Ja, voll.
Das ist jetzt nichts, was man irgendwie mal so anmacht und sagt, ach ja, Samstagnachmittag, mal Nein, schauen, was Film, ich so angucke.
Das ist ein Film für Freitag oder Samstagabend, wenn du sowieso schon einen schlechten Tag hattest und es ist spät in der Nacht und du bist halt sowieso schon so down und du brauchst irgendwas, was dann noch diesen Knopf drückt. So irgendwas,
ich glaube,
das ist, glaube ich, der Grund, warum dieses Klischee gibt, man guckt diese romantischen, tragischen Filme, damit man mal so richtig heulen kann und, weil manche Menschen brauchen das halt einfach, habe ich gehört. ich will keine Klischees unterstützen irgendwie so, aber das ist so, ich glaube, das ist halt genau diese Art, das ist sowas wie dieses PS, ich liebe dich oder so. So Filme, die irgendwo depressiv sind und aber irgendwie trotzdem schön. So, das ist eine schöne Form des Leidens irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann das unheimlich schlecht in Worte fassen, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich würde es eher andersrum machen. Ich würde sagen, wenn es mir richtig, richtig, richtig gut geht, so gut, dass es schon fast unangenehm ist, dann kann ich den Film gucken, um mich wieder so ein bisschen runterzubringen. Sagen, ja, okay, Lukas, gut, jetzt bist du wieder aus so einer geerdeten Ebene angekommen und bist du mal um 5 Stufen nach unten runtergeholt. So. Passt schon.
Schön.
Ja, also der Film hat mich auch wirklich hart getroffen, weil ich gerade wirklich krass akut Fernweh nach Japan speziell habe und den Film allgemein und das tut nicht gut. Kann ich euch sagen.
Das
also,
glaube ich, ja.
Wouldn't recommend.
Ja.
Pascal, wie ist das denn bei dir?
Ich fand jetzt einmal jetzt von der Geschichte abgesehen, ich weiß noch, mir ist aufgefallen, im ersten war es mir dann. Also ich kann es ja schon sagen, ich finde Garden of Words ist so mit Your Name sind für mich so die schönsten, mhm. aber 5 Centimeters ist auch sehr schön. Nur hier hatte ich noch ein bisschen das Gefühl, dass er mit diesem ganzen, jetzt mal aber richtig digital, die geilen Lens Flare und die ganzen Effekte, den ganzen Hintergrund halt so lebendig machen, ist auf der einen Seite mega cool, aber da war das so am Anfang in der ersten Episode vom Schnee abgesehen halt so mir ein bisschen zu viel teilweise. Mhm. Da also hast du wirklich gefühlt, in jeder Einstellung hat dir die Sonne ins Gesicht geschienen.
Das ist viel God Rays auf jeden Fall, ja.
Ja, das war mir ein bisschen too much, aber das ist jetzt nur so nebenbei. Und davon abgesehen, ich mochte den Film sehr. Ich fand den, die Geschichte war tatsächlich bewegend. Also das hatte ich jetzt nicht bei jeder seiner, also nicht bei allen seinen Liebesgeschichten, die ja eigentlich doch in jedem Film irgendwie drin vorkommen. Und das war schon gut. Und ich fand auch das Ende, ich finde es Okay, also ich habe aber auch nicht so das Problem mit traurigen Filmen. Ich brauche auch kein Happy End. Das ist für mich okay. Ja, ja, ich kann ja auch halt, ich weiß auch, ich glaube, bei La La Land habe ich mich danach auch mit einer Arbeitskollegin dann so ein bisschen, die fand den Film halt fürchterlich, einfach nur, weil sie meinte, hä, ich gucke doch keine Liebesgeschichte, wenn die, Entschuldigung, wenn ich jetzt La La Land spoil, aber, ja, too late. sie meinte halt, ich gucke doch keinen Liebesfilm, wenn die am Ende nicht zusammenkommen. Das ist, ergibt gar keinen Sinn. Scheißfilm.
Ja, ich meine so, hä? Das ist wie 500 Days of Summer, so, den guckst du dir an, weil ja. der Weg das Ziel ist, so, nicht.
Ja, dieses das finde ich halt auch so. Das ist, ich kann es natürlich auch verstehen, nee, wenn man sagt,
ich gucke mir reales Leben an und dann lese ich irgendwie Bücher mit irgendwelchen tragischen, ja. echten Menschen, aber da brauche ich auch nicht irgendwelche Scriptwriter, die sich sowas ausdenken, wo ich denke, nee, Mann, das tut einfach nicht Not.
Ja, ich weiß nicht, ich finde dann halt, der Film sagt ja trotzdem irgendwie was aus und bringt nachher so eine ganz schöne Message. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass das halt auch so ein bisschen vielleicht eine Warnung sein soll, wenn dann der, wie heißt der, Takari, ja, offensichtlich in seiner Jugend eigentlich, ich meine, der wirkt ja jetzt ja nie irgendwie, als ob sein Leben jetzt krass scheiße ist, weil das mit dieser Liebe halt nicht geklappt hat. Ich habe mir das Gefühl, auch generell, der Zuschauer leidet hier gefühlt mehr als die Figuren. Also die, denen geht es ja per se gut.
Ja,
so.
Am Ende.
Die haben ja im schlimmsten Fall Liebeskummer.
Am Ende wird halt schon, sagt er halt schon so, dass er.
Ja, genau, am Ende geht es ihm halt.
Was sucht, was er nicht findet und deswegen ja auch seinen Job dann hinschmeißt und so. Also.
Genau, am Ende wirkt das auch so ein bisschen wie so sehr eine sehr, ja, sehr early Midlife Crisis, ja. dass er halt so mit dem Job nicht happy ist und das fand ich eigentlich, also was mich deprimiert hat, war jetzt weniger, wie sich die Liebesgeschichte nicht gefunden hat. Das fand ich eigentlich ganz schön sogar, weil das halt so diese schöne Melancholie ist, die kann ich genießen, das mag ich eigentlich. Mhm. Also natürlich finde ich es dann auch traurig, es ist halt dieses. Paradoxe, ne? Man ist traurig, aber es ist gut traurig. Ja, es genau. fühlt sich schön an und das funktioniert für mich gut, das mag ich. Das, was mich dann wirklich deprimiert hat, ist dann mehr so dieses, in der zweiten Episode wirkt halt so sein Schulalltag und das wirkt alles noch so hell und freundlich und schön und er fährt mit dem Mofa durch die Landschaft und dieser krasse Kontrast zu dieser Anführungszeichen unbeschwerten Jugend, zu diesem dann, Cubicle- Büro, Job, durchgetaktetes Leben seiner Wohnung, die man da kurz sieht, sieht ja auch relativ asozial nicht, aber sehr runtergekommen aus. Mhm. Also es wirkt ja, es ist ein sehr sad life halt. Ich weiß, es gibt ja auch diesen Begriff für so Japaner, die komplett so aus dem Social Life draußen sind und halt nur noch in ihrer Wohnung abhängen und dann wahrscheinlich am Ende auch gar keinen Job mehr haben.
Genau.
Das ist das, ich habe den Namen vergessen.
Hikimori oder sowas.
Genau.
Ah, okay, genau. Also es wirkt so, als ob er so einer ist, der, wenn er sich nicht irgendwie fängt, so in diese Richtung driften könnte.
Ja, und er vorher halt dieses klassische Salaryman-Ding, was ja auch einfach dieses, so jeder Japaner arbeitet irgendwie im Büro und macht halt irgendwas. Mhm. Ja, genau, es ist halt, glaube ich, diese Unzufriedenheit dann damit, die, glaube ich, auch viele in diesen Kreativ, vielleicht in diesen Kreativbranchen dann haben, dass da ein bisschen mitschwingt. Dass du halt sagst, okay, du willst halt, du bist halt nicht zufrieden mit deinem typischen japanischen 9-to-5 Hardcore-Job, so in deinem Cube.
Wobei, ist er nicht Programmierer oder
sowas? Er ist Programmierer, ja.
Ja, aber er mag es ja offensichtlich nicht so wirklich. Ja, und er hat ja, ich glaube, er sagt ja sogar irgendwie so Slavery, oder das ist halt schon so eine Art, ja, ist halt so für ihn so ein Roboter. Also ich glaube, und das ist ja auch, der Programmierer ist ja wahrscheinlich auch relativ, also ich nehme mal an, da gibt es bestimmt natürlich, oder es gibt definitiv Menschen, die das als einen kreativen Job wahrnehmen, wo sie dann richtig Bock haben, und es gibt da bestimmt auch Menschen und dann auch Jobs, die dann sich eher anfühlen wie jeder andere Bürojob, Verwaltungsfachangestellter, whatever, genau. halt so ein Cubicle-Job.
Ja, okay, das stimmt ja auch.
Klischee-Cubicle. Ja, aber insgesamt fand ich einen super Film. Ja. Den,
ja. Ist, glaube ich, auch ein echt guter Einstieg, wenn man Bock hat, mal irgendwas von ihm zu probieren. Einfach um das noch ein bisschen das Rohe, also nicht so roh wie die Filme davor, weil die sind ja schon wirklich sehr schwierig teilweise, aber der ist halt sehr, immer noch, finde ich, auch gut gealtert und erzählt halt einfach diese Geschichte auf die kreative Art und Weise. Und die Filme danach, da merkst du halt, okay, das ist halt dann schon glatt geschliffen. Er arbeitet sich immer mehr zum Kern hin, so, von dem, was er sagen möchte. Ja, cool.
Ja.
2011 erscheint dann Children Who Chase Lost Voices. Das ist der erste, der einen deutschen Titel hat, nämlich Die Reise nach Agatha. Und das Ding fällt ein bisschen raus, weil es sehr viel traditioneller wird. Also die ganze Optik ist sehr, sehr Ghibli. Und soweit ich weiß, hat halt auch Ex-Ghibli-Staff damit dran gearbeitet. Also das sieht man im Charakterdesign, das sieht man in den, also es gibt dieses emotionale Haare hochschweben und so. Das sind alles Stilmittel, die halt hier drin sind. Auch die Hintergründe wirken sehr viel mehr handgemalt als noch vorher, also sehr viel weniger Fotorealismus. Also es ist immer noch unverkennbar Shinkai, aber es ist sehr viel Ghibli reingeflossen. Und auch die Geschichte ist gefühlt sehr Ghibli, also weil es halt so ein bisschen, ja, also mich hat es ein bisschen so an Erdsee erinnert oder so halt an so traditionell westliche Fantasy, die von Japanern adaptiert ist irgendwie. Und zwar geht's um Asuna, ein kleines Mädchen, ich glaube, die ist noch in der Grundschule in der japanischen oder in der Mittelstufe, und sie ist halt viel in der Natur unterwegs, und ihre Mutter ist Krankenschwester und nie zu Hause, ihr Dad ist tot, und ja, man sieht so ein bisschen ihren Tagesablauf, ist alles irgendwie ganz nett, sie lebt da halt im Wald, sie hat so eine kleine Wildkatze, mit der sie befreundet ist, die mich fürchterlich an die kleine Wildkatze aus Nausicaa erinnert hat. Und sie trifft dann auf einmal im Wald einen mysteriösen Jungen, der sie vor einem Monster rettet, einem Quetzalcoatl oder Quetzalcoatl. Und der scheint halt nicht von hier zu kommen, und es werden dann relativ viele Hinweise geben auf ein Land, das sich Agatha nennt, und zwar geht's um die Hohlerde und den Hohlerden-Mythos, also auch so Shambhala und solche Sachen werden genannt. Also es ist ja ein Mythos, den es tatsächlich in vielen frühen Zivilisationen gibt. Und es taucht dann an ihrer Schule taucht ein Ersatzlehrer auf, der auch darüber redet, so zum Beispiel auch in im japanischen Gründungsmythos gibt es das in die Richtung, gibt es eine Unterwelt, es gibt den Hades in der griechischen Mythologie und so. Dieser Junge im Wald stirbt. Fand ich relativ krass, muss ich sagen, als das passiert ist. Das war so aus dem Nichts, der stirbt dann. Einfach weil ihn wohl die Oberwelt nicht bekommt, denn die Oberwelt ist wohl irgendwie nicht so richtig gesund für die Unterwelt. Oder die Unterwäldler, und sie fängt dann an, Nachforschungen anzustellen, redet mit diesem Lehrer, dann taucht auf einmal jemand aus, der sieht exakt aus wie dieser Junge, erkennt sie aber nicht, und dann gibt es eine große Organisation, Archangel nennt die sich, und die greifen die auf einmal an mit Soldaten und Kampfhubschraubern, und es eskaliert alles ein bisschen random hoch, und sie fliehen unter die Erde in eine Höhle zu einem Portal nach Agatha, denn der Junge kommt natürlich aus Agatha, ist der jüngere Bruder von diesem anderen Jungen, der gestorben ist, und soll so einen magischen Gegenstein zurückholen, und der Kniff, warum der Lehrer und diese Archangel-Organisation hinter Agatha hinterher ist, ist, dass man Tote wiederbeleben soll, wieder aus der Unterwelt zurückholen sollen kann. Das war kein Satz. Und sie folgt dann ihrem Lehrer nach Agatha, und Agatha ist am Ende einfach so eine sehr Fantasy-lastige Welt. Also es fühlt sich halt alles so ein bisschen nach Erdsee oder auch ein bisschen nach Mononoke, also so japanisch interpretierte westliche Fantasy an. Und sie haben dann halt so ein bisschen so einen Roadtrip Richtung dem Tor von Leben und Tod, oder wie das auf Deutsch heißt. Erleben halt allerlei Abenteuer, werden vor komischen Kreaturen gejagt, begegnen den Menschen, die halt noch unter der Erde leben. Es wird so ein bisschen erzählt, dass im Lauf der Geschichte wohl eine ganze Reihe von Leuten ihren Weg nach unten gefunden haben, unter anderem auch die Nazis. Und ja, es ist sowieso ein bisschen seltsam in seiner visuellen Interpretation, weil am Anfang hast du, also dass die Welt, aus der Asuna kommt, wirkt sehr wie irgendwie Japan in den 90ern. Und ihr Lehrer kommt aber aus einem Land und hat da im Krieg gedient. Das Land sieht so vage Ghibli-europäisch aus. Und er hat in einem nicht näher bestimmten Krieg gekämpft, der so ein bisschen aussieht wie der Zweite Weltkrieg, aber er ist nicht annähernd alt genug, um im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu haben und dann in den 90ern irgendwie Lehrer zu sein. Und es ist alles so ein bisschen, es löst sich nach hinten raus, wird es halt sehr faserig. Und versucht sehr, sehr viel zu erzählen. Es wird nochmal so unter der Hand angedeutet, dass Asunas Dad halt auch von Agatha kam. Und ja, deswegen hat sie da unten irgendwie ein anderes Standing und es gibt Monster, die sie verfolgen. Und am Ende treffen sie auf den Gott der Hohlerde und der Lehrer verwandelt sie fast in seine Frau, die er zurückholen will, weswegen er überhaupt runtergereist ist. Und dann kommt er zu dem Schluss, dass man sich auch von den Toten trennen muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema des Films. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass man halt mit dem Tod abschließen muss. Und ja, deswegen können sie dann am Ende retten und sie wieder nach Hause bringen, während der Lehrer dann mit dem kleinen Bruder da in Agatha bleiben. Und ja, das war's an sich. Ich glaube, die Zusammenfassung sagt schon so ein bisschen aus, was das Problem ist. Da ist unheimlich viel Scheiß drin. Und ich habe online eine Review gelesen, die war unheimlich treffend. Der Film fühlt sich zu lang und zu kurz zugleich an, weil er unheimlich sich viel Zeit lässt, das zu erzählen, was da ist, und dann enorm schnell durch unheimlich viel hetzt, was dann passiert. Und ich glaube, außer dass der Film ganz hübsch ist, hat er auch nicht so viel. Ich weiß nicht, wie seht ihr das so?
Es spricht bei mir eher gegen diesen Film, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Ich habe ihn geschaut, ich weiß nur, dass es immer weiter runter ging.
Genau.
Und habe vorhin noch mal kurz reingesappt, weil ich nicht noch mal geschaut habe für die Vorbereitung. Und fand den Typen super hässlich vom Character Design her. Ich meine, damit ist der Film schon eigentlich gestorben, wenn der Hauptdude einfach nicht gut aussieht. Also,
ja, es ist halt, wirkt halt so ein bisschen wie eine gefilterte Ghibli-Charakterdesigns. Also alles sieht sehr nach Ghibli 80er aus. So diese breiten Kins und die seltsamen Frisuren. Schreit alles sehr Ghibli 80er. Mhm. Und der Held ist halt auch so eine Mischung. Online meinte jemand, es sei eine Mischung aus Ashitaka, Howl und dem Typen aus Laputa. Und das zusammengemixt.
Ja, ich hatte auch ein Schloss im Himmel Vibes.
Ja, das sagen aber auch viele, und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil Schloss im Himmel einer der Gründe war, warum Shinkai überhaupt Anime gemacht hat. Das gilt halt als eine seiner Hauptinspirationen. Ich glaube, an dem Film merkt man, dass er es da halt auch probiert hat. So, okay, ich will jetzt auch ein Schloss im Himmel machen.
Ich hätte mal besser gelassen.
Ja. Also ich muss sagen, sorry, mach mal.
Ja, also ich habe den Film auch nicht, also ich musste ihn in zwei Teilen gucken, weil irgendwie das war mir zu viel und ich konnte das irgendwie auch nicht ganz verarbeiten. Und im Gegensatz zu den anderen Filmen, die davor ja eigentlich relativ kurz waren, der war ja knapp 2 Stunden lang, richtig?
Ist auch bis heute sein längster Film.
Ja, und ich glaube, das tut ihm nicht gut. Das war...
Ja, voll.
Irgendwie, das war zu viel und ja, zu wenig im Ganzen. Und also am Ende, als sie dann mit diesem komischen Augen-Space-Ship waren, also da bin ich ausgestiegen und habe gesagt, nee, das war ein komischer Film die ganze Zeit. Und ich habe auch zwischendurch so ein bisschen Demon-Vibes gekriegt, als dann diese ganzen Unterweltmonster da am Start waren. Und aber dann dieses Augen-Space-Schiff und...
Es ist lustig, weil du bist dann, glaube ich, ungefähr 10 Minuten, bevor der Film zu Ende war, hast du dann aufgehört.
Ja, es war, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit diesem Film geschenkt, weil irgendwie, wie Quint sagt, der Hauptheld, er war halt nicht hot. Sie war halt irgendwie, obwohl ich auch sehr, sehr jung bin, war sie ein bisschen zu jung, als dass ich mich mit ihr identifizieren kann. Mhm. Die Katze war klasse.
Die Katze ist mega, ja. Aber also, es hat auch eine Ghibli-Katze, das ist, glaube ich, das Problem so.
Ja, aber der Lehrer war auch irgendwie super shady und als er auch gesagt hat, ja, wir gehen hier in die Unterwelt, um die Toten zurückzuholen, da ist eigentlich so jedem klar, ey, man, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und wie du sagst, so die Moral ist halt, hey, man soll irgendwie, das soll man nicht machen und man sollte die Toten irgendwie ruhen lassen, aber das ist mir auch irgendwie nicht genug rausgekommen, also dass da jetzt irgendwie jemand eine Moral draus gezogen hat.
Nee, ich finde halt, beim Lehrer merkst du es halt am ehesten, der verliert, der muss halt sein Auge bezahlen am Ende und eigentlich die Asuna opfern, um halt seine Frau zurückzuholen und kann es am Ende nicht. Und er ist halt der Einzige, der eine Charakter-Arc hat von drei Hauptfiguren. So, der Hotboy ist halt einfach nur da, der lernt nicht so richtig was, außer vielleicht, okay, die Leute von oben sind doch nicht alle scheiße, aber auch vielleicht nur so richtig und sie hat halt gar keine Arc. Also die Asuna ist der Punkt, der gemacht ist, es wird halt, sie ist einsam, so, weil sie sich halt von ihren Freunden in der Schule irgendwie zurückzieht und lieber im Wald abhängt. Und ihre Mutter halt immer arbeitet, deswegen schmeißt sie den Haushalt eigentlich halt allein, weil ihr Dad halt tot ist. Und sie hat halt so eine Sehnsucht nach was anderem, was dann auch irgendwie ihr Beweggrund ist, nach Agatha zu gehen. Aber eigentlich ist sie halt, sie ist so ein krass passiver Protagonist, der halt überall nur mitgeht und halt auch dann, wie gesagt, wie du sagst, Milena, der shady Lehrer sagt dann, ey, ich gehe jetzt nach unten, um die Toten wieder zu erleben. Du findest schon nach Hause, ne? Und sie lassen sie halt alle dann da stehen und sie so, nee, ich komme jetzt mit. Und man denkt sich so ein bisschen, weil?
Ja, dass auch der Lehrer, also der ja ein Lehrer ist, sagt so, ja gut, dann komm halt mit, ja, du kannst unter Wasser atmen. Und sie so, ja, alles klar. Ich so, was? Was bist du denn für ein Lehrer hier? Hat man irgendwie ein bisschen Verantwortung und...
Ja, der ist halt wirklich durchgehend Arschloch so. Und deswegen, er wird halt weicher mit der Zeit und deswegen hat er ist halt wirklich der Einzige, der eine nachvollziehbare Arc hat so und am Ende halt auch irgendwie besser ist.
Ja, aber er war ja trotzdem nicht sympathisch, also das ist ja auch kein Mensch, nee, dir sagst, ey, das war ein Charakter,
der nicht cool. Nee, gar nicht. Also es ist wirklich, das hat halt wirklich, es fehlt einen kompletten Sympathieträger. Das hat noch irgendwie ein kleines, nerviges Mädchen, was sie retten, was nicht sprechen kann, weil ihre Mama tot ist. Das wird auch nicht wirklich aufgelöst so. Es ist halt ein Film voller Versatzstücke irgendwie. Und ja, also das, also ich habe den halt auch damals das erste Mal geguckt, weil, ja geil, neuer Makoto Shinkai und sogar mit Ghibli-Leuten diesmal, dann sieht vielleicht das Charakterdesign diesmal nicht scheiße aus. ja, und dann haben wir den, das auch Kumpel Daniel hat den dann damals halt als Fansub besorgt, weil der halt erst Jahre später, wie immer, in Deutschland dann rauskam. Und boy, war das Ding underwhelming. Also, weil man erwartet dann halt einen Makoto Shinkai. Man hat dann ja an dem Punkt irgendwie dann schon drei Filme von ihm gesehen und hat so eine gewisse Erwartungshaltung. Und boy, ist das Ding halt wirklich überhaupt nicht das, was man erwartet.
Da musst du ja ziemlich schlimm sein, wenn du schon zweimal Boy gesagt hast innerhalb von einer Minute.
Ich sag's auch nochmal, Boy. Ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken war es dann, wenn du halt keine Erwartungshaltung mehr hast, ist der Film, oder wenn du weißt, was dich erwartet, kann man den Film, glaube ich, noch ein bisschen mehr genießen, weil er handwerklich halt immer noch richtig gut ist. Also so die Animationen sind krass. Also du hast halt, es gibt einen Schwertkampf relativ gegen Ende, der ist mega.
Cool. Ja, das stimmt.
Und auch der Kampfhubschrauber sieht halt, okay, man muss sowas natürlich mögen, aber wie der animiert ist, ist halt auch mega krass. Und so der ganze Wald und das Monster am Anfang und so. Also das hat halt, das sieht schon alles handwerklich richtig gut aus, aber der Film funktioniert halt nicht. Und das ist so schade, weil die Teile sind halt alle schön und handwerklich hochwertig, aber der Film ist halt nicht rund. Und dann das halt auch auf so einer Ebene, da ist es halt nicht, dass du sagen kannst, okay, ich habe den Film nicht verstanden und er gefällt mir deswegen nicht, sondern er ist halt einfach nicht da. Also es funktioniert halt einfach nicht. Hat den einer von euch gesehen, Gaben, Pascal?
Nope. Nein, ich habe den, wie gesagt, nicht gesehen.
Okay. Ja, Also ich würde den auf der Liste der Makoto Shinkai-Filme ziemlich weit unten einsortieren. Für Komplettisten empfohlen, für alle anderen, naja.
Kann ich mich nur anschließen.
Ja, würde ich aber so sagen. Würde ich mit ihm anschließen.
Okay, dann springen wir einfach mal weiter.
Yes!
Und jetzt kommt 2013 The Garden of Words. Und das war auch so ein Ding, nach Children war ich halt so ein bisschen so, okay, schauen wir mal, was da kommt. Und dann gab es halt auch einen Trailer, der war einfach nur hübsch, weil es halt hauptsächlich Park und Regen ist. und dann kam der Film raus und ich glaube, für mich hätte er halt auch nochmal 20 Minuten länger sein können. Aber er funktioniert halt einfach so schön. Vielleicht, Pascal, du magst ihn ja sehr gern, vielleicht fasst du den mal zusammen, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit rede.
Können wir machen, klar. Garden of Words. Wir haben, und jetzt, ich bin aber jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich die Namen noch im Kopf habe. Deswegen, wir haben einen Takaho.
Genau,
Takaho. Weißt du noch, wie sie heißt?
Yukino.
Sie ist Yukari Yukino, genau. Genau, okay, ich nenne sie Yukino. Ja. Ist ein schöner Name. Klingt sehr japanisch. ja, genau. Also, wir haben einen Schuljungen, der heißt Takaho, müsste um die 15 Jahre alt sein. Der hat einen, ich würde mal behaupten, relativ ungewöhnlichen Berufswunsch, denn er möchte unbedingt Schuhmacher werden. Und er hängt oft in einem Park ab zur japanischen Regenzeit und vertreibt sich dort ein bisschen die Zeit und trifft dann dort auf eine ältere Frau mit dem Namen Yukino, die schon quasi am Vormittag oder am frühen Nachmittag in diesem Park sitzt, Schokolade isst und Bier trinkt.
Das sehr ist sympathisch. Das,
was sie macht. Ja, genau. Das ist, sie ist da, das ist ihr Ding. Und er ist erstmal und sagt so, das ist aber nicht gut und meine Mutter ist Alkoholikerin, lass das mal, ist nicht cool. Naja, aber im Endeffekt, am Anfang sind die beiden noch ein bisschen distanziert und dann treffen sie sich aber immer wieder in diesem kleinen Häuschen im Park, mitten in der Großstadt, wo sie halt im Trockenen sitzen, während es drum sie herum regnet und lernen sich immer wieder ein bisschen besser kennen, kommen sich näher, sie unterstützt und motiviert ihn so ein bisschen in seinem abgefahrenen, in seiner, komischen Schulleidenschaft, die er ja da schon bis ins fast, weiß ich nicht, gruselig nicht, aber er ist schon sehr, sehr into Schuhe.
Das ist halt dieses japanische schon voll sein Ding. Hobby-Ding, so, ne? Du machst
ja, genau. Ja. So, das ist, ich widme meinem Leben dem Schuh.
Das ist typisch japanisch. Ich habe halt eine kleine Doku gesehen über Holzkohle und ein Typ hat dann berichtet, er hat das gesehen in der Doku, fand das ganz cool, fuhr dann hin, hat sich das nochmal genauer angeschaut und hat gesagt, ich werde Holzkohle herstellen für den Rest meines Lebens. Das hat er auch getan.
Wenn du Bock drauf hast, dann hau rein.
Ja, aber
Whatever floats your boat. Schuhe in dem Fall. und dann, irgendwann ist die Regenzeit vorbei, die beiden treffen sich nicht mehr im Park, er verbringt einen Großteil seiner Ferien damit zu jobben und kommt dann natürlich aber irgendwann wieder zurück zur Schule und stellt dann dort fest, dass die Frau, mit der er im Park abgehangen hat, an dieser Schule offensichtlich noch eine Lehrerin ist. Keine, die er bisher im Unterricht hatte, daher hat er sie nicht wiedererkannt im Park und kannte sie auch nicht, aber jetzt ist sie da und er wundert sich natürlich offensichtlich und bekommt dann von seinen Mitschülern erzählt, dass sie eine Klasse über ihn halt, ich glaube voriges Schuljahr halt unterrichtet hat und dort dann aber von den Schülern auf ganz hinterhältige Weise gemobbt wurde, weil nämlich ein Mitschüler, quasi der Freund einer von den Mädels aus dieser Klasse, hat sich halt in die Lehrerin verliebt, in die Yukino und das hat dieses Mädel dann so wütend gemacht, dass sie halt angefangen hat, mit den anderen Klassenkameradinnen und Kameraden, die halt hinterhältig zu mobben, bei den Eltern schlimme Sachen zu erzählen, sodass die Schule sich dann irgendwann genötigt gesehen hat, zu sagen, wir möchten hier nicht, dass irgendwie komische Gerüchte entstehen und Lehrerinnen und Schülerinnen, alles zu heikel, du musst jetzt quasi gehen. So.
Genau, also sie, ist, oder du halt, bist jetzt, sie geht halt erstmal in sie ist halt erstmal krankgeschrieben.
Ja, erstmal ist sie suspendiert. Ja, quasi, genau.
Burnout hat halt, ne? Also, weil sie.
Ja, genau, sie macht das halt auch emotional fertig und dadurch ist dann, das war die Ursache dafür, warum sie überhaupt im Park sitzt und halt einfach am Arsch ist und auch nur noch Bier schmecken und Schokolade schmecken kann. Genau. Also, Quint, du wolltest was sagen,
sorry? Ich finde es einfach so krass, also ich weiß nicht, ob das so typisch ist, weil ich das auch noch nie mitbekommen habe, dass solche Leute einfach damit durchkommen, dass sie einfach behaupten, so, okay, ich finde diese Lehrerin kacke, weil irgendwie mein Freund sich in sie verliebt hat, obwohl es so mega unrealistisch ist, dass sie jemals zusammenkommen. Oder auch nicht, warum man das betrachten will, die Statistik spricht eher dafür, dass sie nicht zusammenkommen werden.
Ich meine, jetzt ist das halt eine Geschichte, ne?
Ja, genau,
also, aber in Japan ist ja Mobbing einfach sowieso nochmal krasser als hier. Und auch hier gibt es ja durchaus Lehrer, wo sich die ganze Klasse gegen den Lehrer zusammenrottet und den fertig macht. Ich glaube, man unterschätzt da einfach, wie böse Kids sein können. Und wie gesagt, japanisches Mobbing ist ja leider dafür bekannt, noch mal eine Spur krasser zu sein als in anderen Ländern. So. Deswegen halte ich,
und ich mein,
fand ich das immer durchaus für, also krass, klar, aber realistisch.
Also ich kenne es halt auch nur aus das Anime und bin trotzdem jedes Mal immer geschockt, ob es wirklich so realistisch sein kann.
Also ich habe durchaus schon mal Artikel drüber gelesen. Es gab auch, erinnert sich einer von euch an Narutaru, diesen Manga?
Name sagt bei mir
immer was. Das war dieses mit diesen kleinen, lustigen Sternmonstern und der dann einfach mega krass abgefuckt und brutal war.
Ja.
Und da gab es einen Band, der beschäftigte sich halt genau damit. Da ging es halt um eine Nebenfigur, die krass gemobbt wurde und da ging es halt so weit, dass ihr halt Triggerwarnung jetzt einmal, weil es gibt bestimmt Leute, denen das, die das nicht gern hören würden. Springt einfach mal kurz 5 Minuten vor. Der wurde halt in ein Reagenzglas eingeführt und in den Bauch getreten. Und da war dann auch im Manga hinten ein relativ langer Artikel, der das Ganze nochmal reflektiert hat und darüber gesprochen hat. Und wie gesagt, auch das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber es ist halt wirklich notorisch bekannt wohl dafür, dass das in Japan nochmal eine Spur härter ist.
Ja, ich bin überrascht jedes Mal, das so zu sehen.
Ja, ist halt nicht so einfach, wahrscheinlich gerade für junge Lehrer und junge Lehrerinnen, die dann noch ein bisschen unerfahrener sind, damit umzugehen und dem rechtzeitig Kontra zu geben und sich dann halt von den Schülern da quasi fertig machen lassen. Auf jeden Fall, um nochmal kurz die Story abzuschließen, merkt dann halt, sie ist die Lehrerin, sie ist quasi nur noch einmal, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in der Schule da, um mehr oder weniger ihre Sachen abzuholen, keine Ahnung. Also sie ist jetzt nochmal da und ist jetzt aber dann auch bald wieder weg und er trifft sie dann aber eines Tages halt dann doch wieder im Park und zwar auch auf ganz süße Weise, weil sie hat ihm noch sie ist ja auch, glaube ich, Deutschlehrerin oder Literatur, keine Ahnung.
Traditionelle japanische Literatur.
Deutschlehrerin ist auch Quatsch, ne? Also klar, Native Language Lehrerin. Und er hat dann rausgefunden, was für ein Gedicht sie ihm am Ende ihres ersten Kennenlernens zitiert hat und hat dann quasi die Antwort darauf dann diesmal parat, mit der er sie dann, wenn ich mich recht erinnere, dort begrüßt und dann treffen sie sich nochmal und dann gibt's noch eine Szene, die ich sehr schön fand, weil da auch einfach, dass du mein Makoto Shinkai Soundtrack Highlight ist die Musik, die läuft, während die beiden in ihrem Apartment sind und zusammen kochen.
Oh ja.
Die ist nämlich absolut, einmal ist es nicht nur das melancholische Piano-Gedudel, das vorher sonst immer Teil der Filme war, sondern es ist ein bisschen orchestraler und läuft halt ganz wunderbar mit dem mit, was dann dort nämlich passiert, dass die beiden halt eine schöne Zeit haben zusammen, etwas kochen, sich gut verstehen, er dann ihr seine Liebe gesteht, dann sie sich umdreht und dem halt aus offensichtlichen Gründen erstmal einen Riegel vorschiebt, obwohl sie auch durchaus ähnliche Emotionen empfindet, das bekommen wir dann mit. Aber die Musik begleitet halt diese Entwicklung der Dialoge und der Dynamik zwischen den beiden ganz wunderbar. Und dann ist es quasi fast schon wie in so einem Crescendo, wenn es dann halt immer mehr eskaliert, weil er dann halt natürlich erstmal traurig ist, dann auf Trauer folgt Wut, weil er fühlt sich dann mehr oder weniger von ihr nicht betrogen, aber er fühlt sich so hintergangen, dass sie ihm nicht von Anfang an gesagt hat, dass sie Lehrerin an seiner Schule ist, das müsste sie ja mitbekommen haben, er hat ja die Schuluniform auch getragen, sie hat sich da quasi ihm dann nicht so mitgeteilt, wie er es gerne gehabt hätte und dann ist es wieder Trauer und am Ende ist, zieht sie dann halt auch weg, zieht sie wieder zurück zu ihren Eltern und so, von einem richtigen Happy End kann man ja auch nicht sprechen. Ja,
tatsächlich hat es ein Happy End in einem anderen Film.
Aha.
Ja, es ist ganz lustig, weil es endet ja damit, sie haben diese Konfrontation in der Wohnung und er rennt dann raus und sie rennt ihm dann aber hinterher. Sie denkt, sie hat halt so einen reflektiven Moment und dann rennt sie ihm hinterher und dann haben sie diese krasse Szene im Treppenhaus und sie schreien sich an und dann fällt sie ihm um den Hals und weint und und gesteht ihm halt auch, was sie fühlt und so. Und dann ist der Film auch vorbei, es gibt das Outro und man sieht halt im Outro sie nochmal, er geht wieder zur Schule und macht seinen Schuhkram, sie zieht halt weg und sie ist die Lehrerin in dem Dorf in Your Name.
Ah.
Und man sieht wohl auch ihn in einer Szene mit ihr und da beginnt quasi dieses Figuren vom Film vorher tauchen nochmal auf, was dann ja auch bei Weathering with You durchaus ein Ding ist.
Okay, interessant. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wollte jetzt noch einmal kurz, dann kann ich auch ganz kurz vielleicht mein Fazit mit ranhängen. Mhm. Das ist der Plot zusammengefasst. Und was halt ich hier ganz schön finde, ist halt einerseits, ich finde ihn, er ist wirklich wunderschön.
Ja.
Die Bilder sind fabelhaft, die Animationen sind großartig, die Musik ist halt zum ersten Mal finde ich außergewöhnlich gut. Jetzt habe ich auch nicht jeden Film gesehen, aber hier ist es mir dann halt aufgefallen. Und ich mag halt auch die Geschichte ist süß und klein. Der Film ist auch kurz. Also der Film ist, ich glaube, 60 Minuten
45.
lang
oder 50 Minuten.
45. Ja. 45 sogar nur, ja. Also es ist wirklich ein sehr kurzer Film. Entsprechend ist natürlich jetzt auch nicht viel Geschichte dran. Aber die Geschichte ist süß und kompakt. Und es hat halt diese schöne Metapher. Ich meine, es ist so dieses Schumacher-Ding, es fühlt sich aus westlicher Sicht vielleicht auch ein bisschen so out of time an und irgendwie ein bisschen weird. Warum will der Junge nicht lieber irgendwas mit Medien machen?
Was hat er denn mit seinen Schuhen? Geld verdienen, weißt du? Es geht ihm nur um
Leidenschaft. Ich weiß, aber naja, es fühlt sich halt so ein bisschen strange an, aber es ist ja okay, dann macht er halt Schuhe. Ich habe auch als ich dann den gereviewt habe, dann auch noch irgendwo auf Twitter gelesen, das ist auch ein Film anscheinend für Fußfetischisten, also ein Tarantino-Motiv wurde da erkannt, weil es, ja, kann man wohl auch so sehen.
Es gibt ein, zwei aber Szenen mit ihren Füßen, das ist richtig.
Ja, aber diese Metapher ist halt schön, dass sie halt diesen Burnout hatte und so fertig ist und er jetzt als Schuhmacher einerseits natürlich literally ihr Schuhe macht, aber auch einfach als Mensch, mit dem sie dann da in dem Park abhängt, trotzdem der Mensch ist, der ihr wieder die Möglichkeit gibt, wie sie es ja auch selbst sagt, wieder laufen zu lernen und quasi wieder auf die Beine zu kommen. Das ist halt so jetzt auch nicht sehr subtil, das ist auch ein bisschen, I'm 16 and this is deep oder so, keine Ahnung, aber es ist auch eigentlich ganz schön. Und ich fand das echt nett. Der Film ist halt auch genau lang genug für das, was er erzählen möchte und deswegen ist er echt, macht er richtig, mich hat er sehr glücklich gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Ja, kann ich mich nur so anschließen. Also ich finde es schön, dieses Ungezwungene am Anfang, dass, wie man es beschreiben möchte, dass sie einfach so sich kennenlernen, ohne die ganzen, diese ganze Society drumherum, die praktisch Regeln diktiert, dass wer mit wem man befreundet sein darf und dass der Lehrerin und Schüler ganz merkwürdig und so einfach da wegfällt und die einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Obwohl sie beide natürlich dann nicht gerade glücklich sind, in Anführungsstrichen, mit der Lage ihrer Lebenssituation. Aber dann sich jemand gefunden hat, mit dem sie dann so ein bisschen das lindern können.
Ich finde es halt auch schön, weil es einen gewissen Realismus hat, dass sich die beiden halt, er schwänzt halt immer die erste Stunde, wenn es regnet, so, das ist sein Ding. Und geht halt in diesen Park, in diesen Pavillon und sitzt da und macht sein Ding und dann trifft er sie und die am Anfang judgt er sie auch voll heftig, sowas. Eine erwachsene Frau, die hier vormittags sitzt und Bier trinkt und Schokolade isst, so, was ist da los? So, und man sieht das halt sehr lang nur aus seiner Perspektive und dann fangen sie halt an, sie sitzt halt und liest auch so einfach nur ihre Bücher und chillt und er sitzt halt dann ein Stück von ihr weg und malt und macht seine Entwürfe und so und ich finde es halt schön, wie die sich so langsam annähern, also es vergeht gefühlt eine realistische Menge an Zeit und es ist nicht so, dass sie direkt so eine Hollywood-Mega-Connection haben, sondern sie nähern sich über die komplette, also der Film spielt glaube ich über 3-4 Monate am Anfang, halt über die Regenzeit in Tokio und ich finde, das gibt dem Ganzen halt auch einen angenehmen Realismus, es ist sehr geerdet. Und Natürlich ist es überspitzt, weil es geht immer noch um ne, eine Lehrer-Schüler-Beziehung und so, aber es fühlt sich irgendwie geerdet und nett an. Es fühlt sich an keinem Punkt irgendwie unangenehm an. So. Mhm. Und ja, super schön. Also wirklich, der Film ist, also das ist ganz geil, weil was er macht halt hier eine Sache, die er leider dann in Your Name nicht mehr macht, aber er ändert die Outlines, je nachdem, wie das Licht drauf trifft. Normalerweise hast du ja einfach nur Beleuchtung auf den Figuren so und die Outlines sind statisch schwarz und hier sind die Outlines halt unterschiedlich koloriert, je nachdem, ob sie im Licht oder im Schatten sind, was den Figuren nochmal so ganz eigene Art und Weise gibt, wie sie mit dem Licht interagieren. Und das ist schon ziemlich cool.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ich habe es auch nachgelesen. Also.
Ah, okay. Gut. Was soll ich noch sagen? Ich finde es auch cool, also das, was man dann erstmal nicht mitbekommt, zur Endszene, das habe ich natürlich auch gelesen, das ist ja, aber ist mir schon während des Sehens aufgefallen, dass sie, als er ihr die Liebe gestanden hat, sind sie in eine andere Höflichkeitsebene gewechselt.
Ah, ja. Also ja, sie hat sich irgendwie nicht mehr Kun und so, sondern nur Vornamen genau. Wahrscheinlich.
Sie hat irgendwie Yukino-chan-san irgendwie sowas genannt. Ich weiß nicht mehr, nur Yukino. Und dann hat sie dann angeguckt und hat gesagt, oh, das heißt Yukino-sensei.
Ja, genau. Ja.
Und dann ist er auch geswitcht, also sich verabschiedet hat er diese höchste Höflichkeitsform des Bedankens, des Abschieds genommen und ist dann aus der Wohnung rausgegangen. Sowas. Wenn man ein bisschen mehr als Weep unterwegs ist, kann man das auch vielleicht bemerken, dass sich das gewechselt hat.
Dann reden wir zu Your Name nochmal ein bisschen von den verschiedenen Sprachstilen, die sie verwenden. Schön, dass das hier schon mal mit angeklungen ist.
Ja, da war ich nicht krass genug, um das bei Your Name alles mitzumachen. Ich kann halt nur die verschiedenen Ich-Formen. Irgendwas habe ich noch aufgeschrieben. Ich würde auch sehr viel öfter draußen in einem Pavillon im Park sitzen, wenn der Regen immer mit Sonne begleitet wird. Und immer so schön
aussieht. Ja, das stimmt.
Ja.
Es ist halt immer dieser Sommerregen, den man nur selten hat. Das ist echt witzig.
Beziehungsweise nie.
Ja. Und dann am Ende halt der Taifun, der halt auch mega krass ist. So. Also,
ja.
Also das finale Gewitter quasi, wenn sich alles seinen Wege bricht. Ich würde auch sagen, das Ding ist so schön. Und ich muss sagen, das war auch wieder so ein Ding, so beim ersten Mal gucken war ich so ein bisschen weil es halt auch so kurz ist und man denkt sich, okay, wenn man das irgendwie vorher nicht auf dem Schirm hat, okay, der Film ist kurz, das heißt, das ist mein Finale, denkt man so, okay, jetzt kommt noch was und dann ist der Film auch vorbei und ich so, okay, aber dann beim nochmal gucken ist das dann so, schön.
Gaben und Milena, habt ihr auch gesehen?
Ne? Ich hab ihn auch gesehen.
Haut mal Hot Takes und Meinung raus. Wenn ihr Bock habt.
Ja, fang mal an, Gaben.
Es war der dritte, den ich dann gesehen hatte. Also der erste, den ich zur Vorbereitung gesehen hatte. Und ich war zuerst natürlich ganz angetan ob der Länge, weil es kein Full-Length-Film war, den ich mir irgendwie geben musste. Sondern ich konnte ihn ganz entspannt irgendwie so nebenbei einmal gucken. Und ja, optisch wunderschöner Film. Und ja, wie gesagt, so diese ganze Charakterbindung der beiden Figuren, gerade am Anfang, hat mir auch sehr gut gefallen, wie sie da zusammen im Pavillon sitzen und sie dann irgendwie versucht, seine Zeichnung zu sehen, die er dann versteckt und das Ganze hin und her. Schöner Film.
Ja, der war echt schön, also auch dadurch, dass er so eine ungleiche Bekanntschaft erstmal widerspiegelt, also mit dem Altersunterschied. Er fragt ja auch mehrfach, wie alt sie ist und ich glaube, sie antwortet ja auch nie drauf. Und das, also was ich irgendwie auch krass fand, war, dass seine Mutter ja Alkoholikerin ist und dann zieht sein Bruder ja auch aus mit seiner Freundin zusammen, wenn ich das richtig erinnere.
Genau, also in der Zusammenfassung steht, sie sei melodramatisch, aber ja, sie ist halt so eine unstete Partymaus auf jeden Fall, die irgendwie mehr weg als zu Hause ist, auf jeden Fall.
Ja, und das fand ich auch irgendwie, also ich glaube, ich habe den Film auch vor so ein paar Jahren gesehen, als ich halt auch noch zu Hause gelebt habe und ich dachte so, wow, das ist Das ist voll schlimm, wenn halt, ja, so das deine Familie ist und dann zieht dein Bruder auch noch aus und dann prügelt er sich ja auch noch mit diesen Bullies da in der Schule. Also da war echt, also dafür, dass der Film nur 45 Minuten war, ist echt viel passiert, aber im Gegensatz zu den anderen Filmen fand ich, war es nicht zu viel. Fand ich ausnahmsweise mal eine echt schöne Sache und wie Gaben auch sagt, 45 Minuten, die kann man sich echt zwischendurch mal geben, wenn man jetzt nicht Bock hat, so ein 2-Stunden-Ding zu durchzugucken. Schöner Film.
Ich finde das interessant. Ich finde das so interessant, dass für viele es ein Bonus ist, dass ein Film kurz ist. Also ich weiß nicht, ich finde es halt, wenn die Geschichte gut erzählt ist, kann der Film für mich halt auch 3 Stunden sein. Dann ist es halt mehr Quality Time, die ich mit einem Film verbringe.
Ja, aber es ist so eine Kurzgeschichte einfach, wo du halt da reingeworfen wirst und dass da drin Dinge passieren und dann, ohne dass es jetzt unnötig lang zu ziehen, aber man kann natürlich noch mehr Hintergrundgeschichte reinzutun.
Ich hasse Kurzgeschichten. Ich lese keine Kurzgeschichte. Ich lese lieber 1000 Seiten Roman als auch nur eine Kurzgeschichte.
Was? Da entgeht dir eine Menge.
Wobei ich zugeben muss, ich habe auch keine Kurzgeschichten bis jetzt so viel gelesen, außer die, die dann in der Welt drin spielen, wo man schon drumherum ganz viel hat. Aber ich weiß nicht, das ist halt, es ist so ein bisschen aus dem Leben gegriffen, einfach so ein kleiner Ausschnitt und das ist so da passiert, ohne jetzt großartig lang das aufzubauen und so super tief in die Charaktere einzugehen, noch mehr Drama zu, also alles, was man braucht, ist halt da. Mehr behaupte ich jetzt mal, müsste man jetzt nicht noch machen.
Ich glaube halt auch einfach, der Pluspunkt bezüglich der Kürze des Films ist ja einfach halt jetzt weniger, dass kurze Filme besser sind, sondern es ist halt einfach convenient. So, du kannst ihn halt einfacher gucken, weil du weniger Zeit dafür brauchst. Das ist natürlich praktisch.
Klar.
So, und ob es jetzt ein 120-Minuten-Film ist, dann natürlich halt, ist halt die Aufgabe des Films, den dann gut zu füllen. Und der Film hat es halt hier einfach geschafft, seine 45 Minuten gut zu füllen. Das passt perfekt. Und ist dann halt praktisch, dass man halt auch so einen Film hat, den man dann halt wirklich einfach mal so wegsnacken kann, was ja auch einfach schön ist.
Ja, klar. Also das ging auch nicht darum, dass es nicht gut ist, dass der Film kurz ist, sondern dass der Ton ist so, also, es ist gut, weil es ein kurzer Film
ist.
Ja,
aber es gibt es so wenig, finde ich. Also jetzt, die Filme werden ja immer länger und alles Mögliche. Und ich denke so, nee, ich finde das auch mal ganz angenehm, weil bei dem Film, ja, die Story gibt jetzt halt auch nicht wirklich 2 Stunden her. Klar kannst du immer noch und nöcher machen, aber ich glaube, dann ruinierst du das irgendwann.
Ja, also ich habe auch immer dieses Gefühl, wenn ich habe nichts gegen lange Filme, also ich vermisse auch teilweise so diesen klassischen 90-Minüter, der ist ja gefühlt, tritt das ja auch immer seltener. Ja, kommt das immer nur noch sehr seltener überhaupt in Frage, einen Film halt so knapp zu machen. Es ist halt immer, wenn es ein schlechter Film ist, dann ist es halt wirklich, wenn ich halt merke, der Film ist schlecht und der geht jetzt 130 Minuten, dann ist es so, nein,
Klar,
nein,
total
bitte
fair.
nicht. Aber wenn der Film schlecht ist und der geht 85 Minuten, es ist mir eigentlich egal, dann ist es okay. So, damit kann ich leben. Das ist 90 Minuten, der geht immer. Ja.
Aber du gibst, ich glaube, das kommt dann auch immer darauf an, wie viel Trash man sich bewusst aussetzt. So, ich weiß auch, als wir uns für den Michael Bay Podcast vorbereitet haben und ich halt Bad Boys zum ersten Mal geguckt habe, beide hintereinander, was halt nicht, wie ich dachte, naja, vielleicht 3 Stunden, 3,5 Stunden Zeit waren, sondern halt einfach fast 5 Stunden Zeit.
Ja,
Und du denkst,
Michael Bay
okay,
ist ein gutes
es
Beispiel.
ist halt fucking Bad Boys. Was willst du mir denn in 2, 2,5 Stunden Bad Boys erzählen? Und genauso war
Ja.
es dann halt auch. In dem Film war halt nicht drin, was du nicht in 45 Minuten hättest erzählen können. So.
Das sind halt auch die Gründe, warum ich die Filme dann oder oft die dann, das sind halt Filme, die gucke ich nicht noch einmal,
Ja.
einfach weil das ist mir dann zu viel Zeitinvestment für, ja, den kann man noch mal eben weggucken. Nee, das ist ja voll lang.
Ja,
Das ist,
voll, ja.
das dauert ja ewig so. Also ich mag lange Filme, kein Problem. Aber dann muss ich halt richtig geil unterhalten sein dabei und nicht 3 Stunden so, also du kannst mich nicht 3 Stunden mit so mediokrer Bla-Unterhaltung irgendwie am Ball halten. Das geht
Nee,
nicht.
da bin ich aber auch ganz bei euch. Also es muss, aber das meinte ich, glaube ich, am Anfang auch, es muss ein guter Film sein. Und dann ist es mir halt auch recht, wenn er 3 Stunden lang geht. Wenn er scheiße ist, also ein Trash-Film, wenn der über 60 Minuten, also wenn der 90 Minuten ist, ist schon Obergrenze so. Okay, nach diesem kurzen Ausflug kommen wir jetzt mal zu dem Film, den wahrscheinlich jeder und seine Mutter gesehen hat.
Oh, jetzt haben wir aber noch einen ausgelassen.
Was?
Was?
Welchen?
Also außer du meintest damit jetzt Someone's Gaze. Das ist noch ein 7-minütiger aus 2013.
Ah, nee, der taucht tatsächlich auf meiner Liste gerade nicht auf.
Kann ich sonst ganz
Ja,
kurz
mach mal,
abhandeln?
aber
Hat ihn noch jemand
ich hab ihn
gesehen?
nicht gesehen.
Sag mir mal kurz, was passiert.
Okay. Das ist, da geht's um die Geschichte von der Tochter und ihrem Vater und einer kleinen Katze, die sie beiden zusammen haben.
Das habe ich irgendwie schon mal gehört über den Podcast.
Katzen sind durchaus ein Thema.
Sagt dir das was, Milena?
Ja, hast doch, du den gesehen? Sag mir was.
Also es geht irgendwie halt einfach, man sieht halt ja quasi Szenen aus dem Leben eines, ja, einer jungen Frau und ja, dem Leben ihres Vaters, wie sie halt, genau, und ja, die Geschichte, es ist halt wirklich, es ist ja auch nur 7 Minuten, ein Offsprecher, eine Offsprecherin erzählt dann halt immer das, ja, beschreibt so ein bisschen das Leben der beiden, und es ist so, dass ja, sie viel mit ihrem Vater, also quasi nur mit ihrem Vater zusammen gelebt hat, weil die Mutter immer arbeiten war, und dann haben sie ein kleines Babykätzchen gehabt, und es ist so ein bisschen, ich glaube, Coming of Age eigentlich in ganz, ganz kurzer Zeit zusammengefasst, wenn du halt merkst dann, okay, sie ist dann irgendwann, wird sie unabhängig, ihren Vater macht das traurig, dann zieht sie aus, und sie ist zwar auch traurig, aber beide denken, den anderen trifft das nicht so sehr und sind dann auch so ein bisschen knatschi, und sie hat dann gar nicht mehr so viel Lust, mit denen abzuhängen, und dann geht es eigentlich nur darum, zu beschreiben, wie dann aber der Moment kommt, wo dann das arme Kätzchen, das sie als Kind bekommen hat, noch als Babykätzchen, dann jetzt quasi alt ist und stirbt, was dann halt sehr traurig ist, und das führt die dann halt wieder zusammen, und dann holen sie sich ein neues Babykätzchen, und die Mama taucht auch mal wieder auf, und dann haben sie quasi, ist so jetzt ihr Weg ins Erwachsensein, so habe ich es verstanden, quasi in der Hinsicht auf ein neues Level gehoben, weil sie jetzt erwachsen ist, aber trotzdem ihre Familie noch liebt und die jetzt halt zusammen cool miteinander sind und sie nicht mehr dieses, ja, ich muss mich jetzt unabhängig machen und ich muss jetzt alles alleine machen und ich brauche meine Eltern nicht mehr. Das hat sie jetzt quasi, über die Phase ist sie hinaus. So, das in 7 Minuten, und es ist wunderschön. Also das ist vom Animationsstil, spielt der auch, ja, locker bei Garden of Words mit. Der ist richtig, richtig schön.
Ich skippe da gerade mal rein. Und auch das wieder mit Science-Fiction-Elementen, lustigerweise.
Achso, ja, stimmt. Habe ich gar nicht. Ja, stimmt. Also es gibt, also es bräuchte keine Science-Fiction-Elemente. Das ist einfach nur, dass der Film wohl in der Zeit spielt, wo die Technik einfach sehr, also ja, so Smartphone-Technik und Interfaces und so alle sehr Sci-Fi sind, ja. Aber ist für den Film scheißegal, ja. Der hätte auch in den 80ern spielen können. Macht gar keinen Unterschied.
Nee, aber wirklich schön.
Aber ist wahrscheinlich einfach, ich meine, 7 Minuten ist wahrscheinlich auch wieder so mit dem Hintergedanken, deswegen ist er vermutlich auch so schön. Lass mal jetzt mal in 7 Minuten so richtig, richtig reinpacken, was wir können. Ja. Ist ja. Toll. Kann ich empfehlen.
Kann ich auch nur anschließen. Es war wieder eine Katze dabei, das war echt klasse. Und
Zwei Katzen!
Ja, also das war echt süß und auch, also so, es war mal eine andere Coming-of-Age-Story, dadurch, dass sie ja schon nicht so Teenager-Alter ist, sondern halt wirklich erwachsen ist, einen Job anfängt, auszieht, fand ich, war das Ganze nochmal von einer anderen Seite beleuchtet und das Ganze sich halt über eine Katze dann definiert. Das, also hätte man in 7 Minuten nicht besser machen können. Und auch nicht schöner.
Ja, aber hier ist auch wieder das Thema, dass einfach die Leute nicht kommunizieren können.
Ja, sonst hast du
ja kein Drama. Ja, das stimmt. Also,
ja, genau. Ja, genau. Das ist halt,
aber das lernen sie ja. Das ist ja das Schöne, dass hier jetzt nicht wie bei den anderen Filmen, wo es halt alle Leute einfach hart verkackt haben, sondern dass hier mal gemerkt worden ist, ja, hätten wir mal drüber geredet, und am Ende ist ja auch alles gut und sie haben ja drüber geredet.
Die arme Katze musste für die Kommunikationssünden der Menschen sterben, um die Menschen dann zusammenzuführen und das Leben einer neuen jungen Katze. Ja.
Also the cat is Jesus.
Wurde geboren. Ja, so weiß ich nicht, keine Ahnung. Warum nicht?
Ja.
Okay.
Ist jetzt Kanon, ich hab's entschieden.
Der Rat der Paskaletten sagt, es ist Kanon.
Genau. Bitte, ja, schreibt Fanfictions da draußen. Let's go.
Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zu Your Name, der in Japan 2016 tatsächlich schon rauskam. Und dann in Deutschland 2018 im Kino war. Wo wir ihn, glaube ich, auch alle im tatsächlich. Und wir haben ihn, glaube ich, tatsächlich alle gesehen, oder?
Haben auch schon mal sehr ausgiebig drüber gesprochen.
Ja. Stimmt, im Jahresrückblick.
Nee, auch als wir noch eine Dingsens hatten, als wir noch die...
Das Update-Meeting, ne?
Das Update-Meeting, da haben wir auch einmal sehr ausgiebig drüber gesprochen.
Das stimmt. Was für ein Meeting? Ich kenne das gar nicht.
Ich auch nicht. Was ist das?
Das Essensspiel, bevor es das Essensspiel war.
Ja.
Wo wir eine Stunde über Dinge geredet haben, die nichts mit dem Podcast zu tun haben.
Also gezielt. und nicht zufällig.
Genau. Ich hatte den nicht im Kino gesehen, ich habe den 2017 hatte ich den anders gesehen.
Ah, okay.
Okay. Okay, ich hatte ihn vorher gesehen und war dann nicht nochmal im Kino.
Ja, okay. Ja, und ich, das ist jetzt so der, der ist 107 Minuten lang, jetzt einer der erfolgreichsten Filme Japans und auch einer der erfolgreichsten Anime ever. Und es geht um Mitsuha, das ist eine Schülerin in der Provinz, auf dem Land, in einer kleinen Stadt, die an einem Kratersee liegt. Und es geht um Taki, einem Schüler in Tokio. Und die beiden switchen in unregelmäßigen Abständen ihre Körper. Und damit fängt das an. Es ist eine total nette Freaky Friday-Situation. Und so ein bisschen Slice of Life. Man sieht in der Regel halt einmal das Leben aus der Perspektive des anderen im Körper des anderen. Das war jetzt kompliziert gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und dann nochmal, wie derjenige dann wieder in seinem eigenen Körper ist und die, den Fallout davon ertragen muss. Und es ist sehr leicht, es ist sehr humorvoll am Anfang. Und es gibt die ganze Zeit so ein so leicht darüber diesen Kometen Tiamat, der alle 1200 Jahre durch unser Sonnensystem geistert und sehr nah an der Erde vorbeifliegt und halt im dramatischen Höhepunkt über den über Japan fliegt und dabei auseinanderbricht und dabei das Dorf, in dem Mitsuha lebt, zerstört und alle umbringt. Was für mich beim ersten Mal gucken ganz schön unerwartet kam, bin ich ganz ehrlich.
Das war ein riesiger Plot.
Ja, ich erinnere noch, dass Gaben damals gesagt hatte, ich hatte den Film noch nicht gesehen, hatte aber schon Karten dafür. Hm. Und Gaben sagte, also den Plot-Twist habe ich nicht kommen sehen. Und ich saß die ganze Zeit in dem Film und ich war so, wo ist der Plot-Twist? So, ich weiß ja schon, was passiert. Irgendwas nee, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also gar nicht.
Ja. Als sie da hochfahren, die Straße, und dann von oben diesen Krater sehen.
Ja.
Das war ein Uff. Das war ein sehr großes Uf im Kino.
Dann kommt nämlich raus, dass Taki und Mitsuha 3 Jahre auseinander liegen. Taki 3 Jahre später quasi diese Körpertauschträume hat als Mitsuha, wenn das Sinn macht. Und sie dann über
Magie.
Ja, also über den
Speichelsake.
Den Speichelding, den Göttermundsake. Genau. Mhm. Es wird halt viel mit Shinto-Religion gearbeitet und mit altem Glauben und es wird angedeutet, dass das früher schon mal passiert ist, dass der Krater, an dem diese Stadt liegt, zum Beispiel vor 1200 Jahren entstanden sein soll, als hier schon mal ein Meteor eingeschlagen ist und dass auch die Träume der Eltern und Großeltern von Mitsuha, also die hatten ähnliche Träume, wo sie mit anderen Leuten den Körper getauscht haben, das wird alles so ein bisschen angedeutet. Und dadurch, dass Taki erlebt dann ja durchaus Alltag von Mitsuha mit in ihrem Körper, unter anderem die Opfergabe dieses Götterbundsarges, den sie herstellen, und er, als er da mitkriegt, dass die Frau, mit der er sich quasi den Körper geteilt hat, für einige Zeit jetzt irgendwie seit 3 Jahren tot ist, rastet er ein bisschen aus und versucht halt so viel wie möglich herauszufinden, ob er sich das alles eingebildet hat und geht halt an diesen Schrein, wo dieser Göttermundsarke liegt und findet den halt und stellt damit fest, okay, es ist tatsächlich alles passiert, trinkt den und schafft es dann so for reasons nochmal mit ihr den Körper zu tauschen, also nochmal quasi zurückzuspringen in der Zeit, um nochmal mit ihr den Körper zu tauschen und versucht dann alle davor zu warnen, dass halt dieser Meteor einschlägt und man hat dann auch das Action-Finale quasi des Films, was auch sehr süß ist. Und dann endet der Film und sie schaffen es, das Dorf zu retten, oder zumindest nicht das Dorf, also die Bewohner des Dorfes. Super dramatisch, alles sehr, sehr spannend. Und dann gibt es einen fabelhaften Makoto Shinkai-Zeitsprung und wir sind in Tokio 5 Jahre später und die beiden Figuren haben sich vergessen. Das ist so immer der Deal. So, wenn du aus dem Traum aufwachst, kannst du dich ja nicht mehr daran erinnern, so richtig, was du geträumt hast. Und auch das ist hier halt Teil der Dramatik. Und die beiden sind halt in der Stadt, leben in der Stadt und suchen nach irgendwas, fühlen sich unkomplett. Und dann sehen sie sich durch die Scheibe von zwei aneinander vorbeifahrenden U-Bahnen. Und du hast diesen, also ich hatte krasse 5 cm Flashbacks, also sich sehen und dann aussteigen und sich auf diesem Bahnhof suchen und sich dann in den Nebenstraßen von Tokio halt durchsuchen. Und dann sehen sie sich und dann gehen sie aneinander vorbei und sprechen sich nicht an. Ich dachte, nein, nein, du kannst das nicht schon wieder bringen. Das kannst du mir nicht antun, weil der ganze Film baut diese beiden Figuren halt so süß auf. Und dann denkst du, nein, Shinkai, du brichst mir jetzt nicht nochmal das Herz. Und dann dreht er sich um und spricht sie an. Ich dachte, ja, danke. Das war wirklich, der Film war spannend, aber das war der schlimmste Teil für mich im Kino. Und ich habe den Film, wie gesagt, eben gerade nochmal geguckt. Und ich saß wieder da, dachte, ich wusste ja, wie es ausgeht. Ich saß da trotzdem wieder so, du kannst das nicht. Nein, nein.
Und zum Glück macht ja, das war ja auch sehr schön, dass sie noch sich tatsächlich umgedreht haben und nicht nur einfach. Also ich habe das Gefühl, dass es auch sehr japanisch, beide verfolgen halt diese sich selber oder sich gegenseitig und dann sehen sie sich aber dann so, oh nee, es ist ja peinlich, wenn das jetzt irgendwie so rauskommt, deswegen gehen wir einfach nur aneinander vorbei.
Ja, was ist, wenn der andere sich nicht erinnert, so, ne?
Genau. Ja, das ist, war schon, sehr, also für mich war es halt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich umgedreht haben und sie angesprochen haben, war mir jetzt nicht klar, was passieren wird. Weil, wie gesagt, durch Fast-Zentimeters war ich schon darauf vorbereitet, dass einfach, oder sie beide einfach weitergehen.
Ich auch. Ich war auch wirklich, ich dachte, okay, brich mir nochmal das Herz. Die Figuren sind noch sympathischer als die bei 5 cm so. Das ist halt irgendwie, wenn das jetzt kein, also ich gehe weinend aus diesem Kino, es ist okay, fuck you. Und der Soundtrack hier von der Band Rod Dims, glaube ich, spricht man das aus? Rod Dims?
Red Wims?
Red Wims, genau. fantastisch. Also die haben auch tatsächlich sehr, also wohl sehr von Anfang an mit Shinkai zusammengearbeitet und es wurden teilweise sogar Szenen geändert, um die mit der Musik, dass das alles irgendwie besser zusammenpasst, ist ganz interessant. Und der Soundtrack ist halt auch wirklich gut. Also es ist manchmal ein bisschen seltsam an Stellen, dass du das Gefühl hast, okay, hier ist jetzt auch ein Intro. Und noch eine Montage, die habe ich hier nicht erwartet, aber okay. Aber so insgesamt, ja, es ist alles enorm schön und dramatisch und spannend und dann auch wie der Film, der läuft halt so, er funktioniert hauptsächlich darüber, dass er dir auch Dinge verschweigt, ganz bewusst. Also würde der halt einfach chronologisch ablaufen, wäre es relativ klar, was Phase ist, aber dadurch, dass er hin und her springt und dir Dinge dann nicht zeigt und nur so andeutet, hast du so einen enorm befriedigenden Aha-Moment, so wenn sich so nach und nach das alles auflöst gegen Ende. Also dass zum Beispiel, dass er halt von ihr das Band die ganze Zeit um den Arm hat und das halt in der ersten Szene kurz angedeutet wird, so, aber dann halt später erst aufgelöst wird. Und ja, also da ist ganz viel drin, was ich enorm, also es war so ein bisschen kompliziert geschichtet, aber es hat halt trotzdem enorm gut funktioniert und ja, hat sich sehr befriedigend aufgelöst.
Ja, was mich ja nur verwundert hat, dass die führen beide halt ein Tagebuch irgendwie. Der eine sogar auf dem Handy. Und keiner kam auf die Idee, aber auf die Jahreszeit zu schauen.
Stimmt.
Das Geile ist tatsächlich, wenn man guckt, im Film sind ihre Tage, also der 12. September ist bei ihr ein anderer Wochentag als bei ihm. Von Anfang an. Also man hätte es, man als aufmerksamer Zuschauer hätte man Hinweise finden können. So.
Das Struggle.
Auch, ja gut, das ist mir nicht aufgefallen.
Hat mich aber auch beim ersten Mal, also ich habe den jetzt nur einmal gesehen, aber hat mich auf jeden Fall auch verwundert, als dieser Twist kam mit unterschiedlichen Zeitlinien im Sinne von, ey, aber das wird mir doch auffallen. Ich würde das doch irgendwie merken, dass das jetzt gerade, ich meine, da sind ja auch Zeitungen oder so, die irgendwo ausstehen. Ich meine, es ist ja alles so dieses Träumerische und ne, du erlebst es vielleicht und du vergisst es auch wieder oder vielleicht akzeptierst du es auch einfach in dem Moment.
Wie viel Zeitung hast du mit 15 oder mit 17 gelesen? So, ne?
Gerade wenn so ein...
keine Zeitung, aber wenn ich jetzt hier Bahnhofskiosk, wenn ich nur meinen Bahnhof betrete und dann sehe ich ja da Zeitung und wenn da steht, keine Ahnung, was weiß ich, Bundestagswahl 2017, die Ergebnisse oder so, ja, wundere ich mich ja. So, also ich meine, ich sehe ja Headlines, ich sehe ja Überschriften, ich sehe ja, alles deutet ja irgendwie auf das aktuelle Zeitgeschehen ein bisschen hin, zumindest in Tokio wirst du, oder eine Werbung, die es nicht mehr gibt, oder
wieder gibt, oder sowas.
Ja, keine Ahnung, oder Konzertplakate, da sind überall Daten drauf, weißt du?
Es gibt auch Band spielt hier. Noch so ein Hinweis, und zwar, wenn sie zum Schrein gehen und er in ihrem Körper aufwacht, zieht er sich die Schuluniform an, weil er denkt, es ist ein Wochentag, aber es ist halt Wochenende. Also es gibt halt durchaus so kleine Hinweise.
Ja, stimmt.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach mit der Situation so überfordert ist, dass man da vielleicht gar nicht drauf achtet oder so, keine Ahnung. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass sie natürlich für diese Art von Geschichte gewisse Einschränkungen machen würden, weil ich glaube, wenn ich in dem Körper eines Mädchens aufwachen würde, würde ich erstmal andere Dinge tun, als vielleicht nur meine Brüste anzufassen. Und ich möchte nicht weiter drauf eingehen.
What? Schöner Film. Die Soundcues sind auch super nice, fand ich. Mhm. Wenn sie aneinander vorbeilaufen, dieses kleine Glöckchen, was immer klingelt.
Das ist auch so eine Schreinglocke, glaube ich. Ne?
Ja,
so
keine Ahnung, was es ist.
Ja.
Also eine Art, ja, mega gut. Fand ich auch sehr lustig, dass das Band sehr variabel lang ist.
Ja, nun.
Es ist also von, es passt irgendwie zweimal um mein, oder dreimal um mein Handgelenk zu, es passt komplett um den ganzen Kopf plus Schleife.
Stimmt, aber sie hat auch einen sehr kleinen Kopf.
Und er sehr breite Unterarme.
Natürlich.
Oder besser
gesagt, das Popeye.
Schönes Band. Ich habe tatsächlich dann nochmal kurz recherchiert, ob das diese Flechtkunst, wie auch immer Webkunst, so existiert. Das gibt es tatsächlich, das heißt Kumihimo und wird anscheinend echt praktiziert. Das ist nicht ausgedacht, das wusste ich nicht. Ich dachte,
das ist ja auch eine echte Provinz, also es ist ja durchaus... Also diese Provinz, in dem das Dorf liegt, gibt es halt wirklich.
Hast du auch was zu dem Wettermondsake recherchieren können?
Oh, habe ich nicht gemacht. Ich habe es einfach so hingenommen, dass es Bullshit ist.
Nee, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Kuchi Kamisake, der Göttermondsake.
Yummy.
Das ist halt tatsächlich eine der Möglichkeiten, wie man Sake herstellt, durch den Speichel.
Ich weiß jetzt, wie ich in der Krise jetzt Alkohol produzieren
kann. Genau, lutsch ein bisschen heiß. Und stell ihn dann irgendwo hin.
Ja. Weißt du, dass jetzt auch die Treppe halt, wo sie sich dann am Ende da in Shinjuku oder wie das heißt, treffen, dass das jetzt halt auch ein heißer Touristen-Hotspot ist?
Es ist so.
Freunde auch vor 2 Jahren in Japan waren und die dann auch die Treppe sich angeguckt
generell
haben.
Generell.
Ist doch so doof, es ist halt eine Treppe.
Aber ja, es ist irgendwie witzig. Es ist so geil einfach, dass die Leute einfach dahin pilgern, auch wie bei Joker, auf die Treppe auch. Super,
ja. Aber bei Makoto Shinkai gibt es sowieso, glaube ich, diese Fankultur, dass du, dadurch, dass er ja mit so Fotoreferenzen arbeitet, also auch diese ganzen, die Highschool und die Treppe in 5 cm, den Bahnübergang, das gibt's ja alles tatsächlich. Da kannst du ja quasi nicht hin. Also das bietet sich dann da, glaube ich, generell bei Animes, die dann in echten Locations spielen, bietet sich das an. Das ist wie die Feuerwehrwache von Ghostbusters. So. Also in New York würde ich da auch hingehen.
Ja, ich würde mir die Treppe, hätte ich auch Bock, würde ich mir schon angucken. Würde ich ein geiles Selfie machen, wäre nice. Würde ich auf Instagram posten.
Social Media. Ich würde dir vermutlich einen Daumen dafür geben.
Ja, siehst du, schon hat sich's gelohnt. Was ich Reise nach Japan, worth it.
Auch super schön finde ich diese Szene, wenn sie sich dann treffen, das erste Mal. Und zwar gibt es halt diesen Moment, wo quasi der Meteor halt einschlägt und Taki den Körper nicht mehr wechselt, logischerweise, weil Mitsuha tot ist. Und er dann halt loszieht, seinen Beweis zu suchen, also dieses Dorf sucht und dann halt auch diesen Göttermundsarke sucht und nochmal den Körper tauscht und sie diesen Körper aufwacht und beide sich halt treffen, weil sie sagt, okay, sie muss ja jetzt da sein und dann sind sie halt beide an diesem Punkt, an diesem, wo dieser Schrein ist, auf diesem, das ist auch irgendwie ein Kraterrand oder ein Bergrand.
Ja.
Vielleicht ein Vulkanrand oder so, weiß ich nicht. Japan ist ja durchaus sehr vulkanisch. Und du hast ja diese wunderschöne Szene, wie sie sich da suchen auf dieser diesem Damm und man, sie hören sich zwar, sie können sich nicht sehen, und dann gibt's, dann versinkt die Sonne hinter der Erde und es gibt diesen Dämmerungsmoment und dann können sie sich sehen und sie haben diesen wunderschönen Moment miteinander. Und dann schreibt er ihr was, ne? Sie sah sich, okay, wir schaffen das, und damit wir uns nicht vergessen, schreiben wir uns jetzt den Namen auf die Hand.
Stimmt.
Und dann schreibt er ihr halt was auf die Hand, gibt den Stift rüber, und dann fängt sie an zu schreiben, und dann gibt es diesen superschnellen Schnitt und der Stift fällt einfach nur runter. Denkst du, sitzt da, nein!
Ja, das dachte ich, das und Rewatch war ich halt immer noch schockiert davon. Ich war ja so, ach ja, voll schön, und das ist voll die geile Szene, und da so, nein!
Ich habe den Film jetzt dreimal geguckt und jedes Mal, also die Triggerpunkte funktionieren alle noch einwandfrei. So. Also ist alles da und funktionieren immer noch sehr emotional. Das war schön. Und dann hast du halt dieses, okay, und er vergisst halt instant ihren Namen und sie rennt halt noch ein bisschen und dann so, vergisst es dann ein bisschen später und guckt auf die Hand und er hat halt auch nicht seinen Namen geschrieben, sondern nur, ich liebe dich, und denkst du so, oh, du Depp.
Sehr also schön halt gesagt.
Super schön, aber es, sie sagt ja auch so, jetzt weiß ich doch trotzdem nicht, wie du heißt. Das
ach ja. Schon, also hat er schon gut gemacht, also diese ganzen wie sagt man denn, diese Tropes oder so. Mhm. Sehr gut.
Ich muss sowieso sagen, ich finde, das ist der ist halt von den Filmen, die bisher gekommen sind, der rundeste auf jeden Fall. Also auch zugänglich. Also ich finde, dass so Garden of Words war ja schon technisch sehr rund und auch schon sehr gut erzählt. Aber halt noch ein bisschen vielleicht sperriger, weil es halt auch nur ein Kurzfilm war, so vom Thema. Und hier hast du halt wirklich fast einen traditionellen Spielfilm. So, der funktioniert halt auch einfach. Den kannst du halt auch gucken, wenn du keine Anime magst. Du brauchst natürlich noch wenigstens minimales Toleranz so für japanische Art von Erzählung und so, weil die verhalten sich halt immer noch wie Figuren in Anime so. Aber grundsätzlich ist der halt, finde ich, super, super zugänglich. Ich bin auch irgendwie sehr gespannt, was J.J. Abrams draus macht. Ich bin mir sicher, es wird nicht gut sein, aber ich bin zumindest gespannt. Und ja, also deswegen, das war so ein, ich saß im Kino und dachte so, ja, okay, da wusste man ja schon, wie erfolgreich der war, weil er halt 2 Jahre später erst in Deutschland im Kino war. Aber dachte ich so, ja, cool, jetzt bist du endlich da, wo du hingehörst, jetzt hast du es geschafft, so, Herr Shinkai, weißt du, wir kleinen Nerds, wir feiern dich jetzt schon ein bisschen länger, aber jetzt kriegst du so das, den Mainstream-Erfolg, den du verdienst, das ist so dieser Joss Whedon-Avengers-Moment, so, okay, Joss Whedon hat halt einfach mal einen der erfolgreichsten Filme der aller Zeiten gemacht, und dann denkst du so, ja, bam, wir wussten das schon vorher. Die wir Buffy und Firefly geguckt haben. Und
so. Wir haben noch einen sehr elementaren Kurzfilm vergessen.
Oh, stimmt. Aber, bevor wir weitergehen, wolltest du nicht, Milena, noch was zu den Sprachbla erzählen?
Ja, wenn ihr mir diese 2 Minuten Nerdzeit gebt.
Ey, ganz entspannt. Ich dachte nur gerade, es war so, die Stille hat so gewirkt, wie wir sind mit dem Film.
Weil ich dazu eine ganz witzige Anekdote habe. Als ich halt damals in Japan war, musste ich natürlich auch japanische Sprachkurse wählen. Und mein einer Lehrer hat gesagt, ey, wir gucken jetzt einfach diesen Film und nehmen den sprachwissenschaftlich auseinander. Und wir haben den Film sehr oft und sehr viel und alle 1000 Mal geguckt. Und die eine so, ich habe den Film jetzt so oft gesehen, nimmt mir voll den Spaß am Film und das ist irgendwie kein guter Film mehr, wenn man den so oft sieht. Ich habe den Film 12.000 Mal gesehen und er ist einfach immer noch geil. Ich habe der Frau gesagt, ich so, das ist einfach dein Problem. Wir sind danach keine Freunde mehr geworden.
Hast du in Japan Freunde überhaupt gemacht oder hast du dich eigentlich nur mit Leuten...
Das war nie der Plan.
Ja, richtig.
Du musst dir nur die Meinung geigen.
Ja, exakt. Okay.
Ich fahre nach Japan, um den Japanern zu sagen, wie scheiße sie sind. So eine
Nee, das war eine Französin.
Deswegen lerne ich auch die Sprache.
Das war ein Kurs nur mit Ausländern und es also war auch zum Glück, war sie die Einzige, die das gesagt hat. Der Rest war so, oh mein Gott, geilster Film aller Zeiten. Eine andere Französin, die sagt, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich so, was? Was? Wie kannst du nach Japan kommen, hier in diesem Sprachkurs sitzen und sagen, nö, den Film kenne ich nicht. Ja, hab's von gehört, ja, der Trailer sah ganz nett aus, aber habe ich nicht gesehen.
Ich frage mich halt echt, was für Motivation Menschen eigentlich haben, also nach Japan zu gehen, wenn sie nicht Japan mögen.
Also ich glaube, es gibt halt tatsächlich immer noch einen klitzekleinen Anteil von Menschen, die Japan mögen, ohne Anime-Kultur zu kennen oder zu leben.
Was?
Oder zu konsumieren. Ich meine, ich würde auch sagen, do you even Anime so, aber das ist halt schon irgendwie. Ich muss sagen, ich hatte in der kam in der Zeit raus, wo ich echt nicht mehr viel Anime selbst geguckt habe.
Und hatte so den lässt du noch gucken.
Ja. Und hatte halt so ein Ding so, ja, deswegen guckt man Anime. Es war so ein richtiges, ja, deswegen macht man das überhaupt. Es ist also, darum ist man, wegen solcher Filme ist man überhaupt Fan geworden, weil es halt so nice, es ist gut erzählt, es ist schön, es ist auch ein Stück weit, also auch wenn es sehr tropisch ist, hat es trotzdem irgendwas Einzigartiges, so weil es halt das so exakt in der Art natürlich nicht gab und halt dieser japanische Touch dann in allem, logischerweise so, und die wunderschöne Animation, die dann halt auch meilenweit davon weg ist, was Disney macht, so, oder halt westliche Animationsstudios, und das war halt alles so dieses so, ja, deswegen bin ich wie, um mal Gabens Worte zu nutzen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, was ich dann nochmal sagen wollte, dann so ein bisschen sprachlicher noch, die erste Szene, wo sie im Körper von Taki ist und dann sich mit dem Freund von ihm trifft und dann anfängt mit ihnen zu reden auf dem Dach oder erstmal sagt Watashi, also die eine Ich-Form, die universelle.
Kurze Zwischenfrage, habt ihr den Film, also ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Japanisch gesehen,
mit Untertitel.
Nur japanische Untertitel.
Nur japanisch.
Und mit deutschen Untertiteln dann?
Ja.
Okay.
Ja. Ich weiß gar nicht, was für Untertitel
steht. Ich verstehe halt kein Japanisch. Also, halt, also so einzelne Wörter kriege ich hin, aber so der Film wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu viel
gewesen. Ja, ich habe ihn natürlich auch mit Untertiteln gesehen, aber ich habe ihn mit englischen Untertiteln gesehen. Und das fand ich irgendwie nicht so cool, wie die Übersetzung,
zu verstehen, was sie sagen.
Gemacht haben. Also ich weiß nicht, also ihr habt halt den mit deutschen Untertiteln gesehen, nehme ich an.
Ja. Ja. Ja.
Also ich habe halt bisher tatsächlich immer nur das offizielle Universum-Release geguckt. Den Film habe ich nicht einmal in irgendeiner weniger legalen Version geguckt. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Vergleichsmöglichkeit.
Genau, weil...
Jedenfalls...
Ja, weil die Szene, die du beschreibst, die haben sie auf Deutsch eigentlich ganz, ganz witzig gemacht, fand ich.
Okay,
dann
führe ich das mal kurz aus, wie das auf Japanisch gemacht wurde, dann kannst du es ja auf Deutsch nochmal vortragen, weil ich das ja nicht kenne. Die hat halt angefangen zu sagen Watashi, was halt eine klassische Ich-Form ist, die man nutzen kann. Dann gibt es halt die deutlich männlichere Form oder für Jugendmänner, ich weiß es nicht ganz genau, Boku. Hat sie ja gesagt.
Ich bin ein Jugendmann.
junge Männer.
Boku, oder dann gibt es auch die... Bei Boku muss ich immer diese eine Szene denken, wenn sich Rock Lee bei Naruto das erste Mal betrinkt und nicht Gaara verprügelt, sondern den anderen, den Knochendu verprügelt. Da haut er sich ja den Sake rein, weil er denkt, es ist Medizin, und dann sagt er halt auch die ganze Zeit Boku, Boku, und er halt die ganze Zeit so besoffen. Und deswegen ist dieses Boku so krass in meinem Kopf hängen geblieben.
Ah, okay. Da gibt es noch eine weitere Form, die ist irgendwie anscheinend noch männlicher oder so. Und dann kamen sie dann zu Ole,
ja, glaube genau.
Ich. Und es gab so eine vierte Form, glaube ich, die nicht verstanden haben, was er gesagt hat.
Da hat sie Watashi gesagt, was sehr, sehr höflich ist. Also das sagst du eigentlich nicht. Also weder als Mann noch als Frau. Also mir ist gesagt worden, das hast du früher halt gemacht. Oder wenn
Und das, damit waren sie okay, oder mit welcher Form haben sie sich zufrieden gegeben, die Freunde?
Ich glaube, mit Boku haben sie sich zufrieden gegeben. Zuerst sagt sie Watashi, und dann gucken sie so komisch, dann sagt sie Watashi, also noch höflicher, und die sind wieder so, hä? Und dann sagt, glaube ich, Boku oder, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, aber eins von
beiden. Ich glaube sogar alle vier Formen. Also ich glaube, man uns hat viermal versucht, was zu sagen. Also eine Form zu wählen, die dann gepasst hat.
Ja, die Szene ist super.
Ja, und mit den englischen Untertiteln war das ja auch immer nur mit I-I-I-Untertiteln.
Und ich war so,
okay, das bockt jetzt irgendwie nicht. Und das haben sie im Deutschen echt ganz witzig gelöst, weil sie haben einen komplett neuen Dialog geschrieben einfach.
Ja, das ist ja im deutschen Untertitel genauso.
Was haben sie denn, was haben sie gemacht im Deutschen?
Also ich weiß nicht, wie es in der Untertitelversion war, aber halt in der Sprachversion haben sie, da haben die Freunde gefragt, ja, warum bist du zu spät? Und sie hat gesagt, ja, sorry, ich kenne den Weg zur Schule nicht. Und dann gucken sie so, hä? Und sie so, ich kenne den Weg doch. Und dann gucken wir
so, genau, stimmt, ja.
Und dann sagst du, ja, sorry, ja, okay. ich kenne den Weg.
Ah, okay.
Ja, genau. Es ist witziger, wenn es mit dem richtigen Timing läuft. Aber ja, ich glaube, die Untertitel basieren auch auf dem Synchro-Drehbuch, auf dem Deutschen einfach nur.
Deswegen. Ja, okay, gut, das macht, weil wie gesagt, die englischen Untertitel fand ich halt scheiße. Weil dann steht da ja, I und dann in Klammern höfliche Form von ich. Ja, okay, cool.
Das ist aber halt, das war wahrscheinlich ein Fansub und nicht irgendwie eine Kaufversion, oder?
Ich hoffe nicht, dass mein Lehrer sich da irgendwas gecrackt hat.
Ja, okay. Weil, also, das ist eine Sache, die ich eigentlich immer ganz schön gefunden habe, dass, weil an Fansubs, die versuchen sich halt natürlich, die versuchen das so authentisch wie möglich zu machen, während halt ja in der Regel, wenn das irgendwie lizenziert wird, versuchen sie es ja im Zweifel sinngemäß zu übertragen, wenn sich das wörtlich nicht übertragen lässt. Und deswegen gehen ja gern mal Sachen verloren. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn sie das halt versuchen, dann mit Nebenkommentaren zu machen, dass du halt, okay, hier ist der, das und das Wortspiel, dann hast du halt nochmal eine zusätzliche Texteinblendung und dir sagst, okay, das ist gerade passiert. Also ich finde das immer schon ganz nett, wenn Untertitel sich da versuchen dran zu halten. Aber das ist nun wirklich ein Wortspiel, das ist, oder ein Wortwitz, der so schwer zu übersetzen ist.
Ja, also ich denke mal, so beides hat definitiv seine Daseinsberechtigung, aber in dem Fall dachte ja, ich mal voll. So, wow, war ich echt froh, ich weiß nicht, wie das halt in anderen Ländern gemacht wird, aber dass Deutschland da eigentlich doch immer eine ganz vernünftige Synchro raushaut. Und das generell, wie sie gesprochen hat, weil das macht sie im Japanischen ja auch, dass sie halt extrem höflich redet und dass halt all seine männlichen Freunde sagen so, okay, Mann, was stimmt mit dir nicht so, warum redest du so komisch mit uns? Und im Deutschen macht sie das halt auch. Weil, also, gibt ja in dem Sinne nicht so eine wirkliche Höflichkeitsform. Also, sie sieht jetzt auch niemanden, aber du merkst halt schon, dass er mehr so ein ja, Straßenslang, will ich auch nicht sagen. Er ist ja trotzdem noch irgendwie ein gebildeter Mensch.
Aber du merkst halt schon, dass er anders redet als sie.
Genau, und das war von
dem Deutschen. Also, egal auch, in welchem Körper er steckt, ich finde das. Ja, okay.
Die deutsche Untertitelversion auf Netflix macht genau das gleich mit ihnen. Ich kenne den Weg doch.
Ja, weil sie die, das ist auch einfach nur die deutsche, also dadurch, dass Netflix das ja nicht lizenziert hat, sondern einfach nur von Universum nimmt, haben die ja auch einfach nur den Universum-Untertitel.
Ja.
Und keinen eigenen.
War mir halt nicht mehr sicher, weil ich halt mein Gehirn halt einfach nicht mehr mitgelesen, als ich dann das gehört habe, das anfing mit Watashi und dann war ich so, okay, jetzt kommt das, ich höre mal auf die Formen. Und dann war ich mir gar nicht mehr sicher, was ich da gelesen habe einfach, weil für mich war es ganz klar ein Witz über die verschiedenen Ich-Formen.
Okay, Gaben, Pascal, was sagt ihr denn noch so zu dem Film?
Ich fand ihn, ich finde ihn auch immer noch. ja, wunderschön. Es hat mich damals komplett weggeflasht. Ich habe auch am Anfang erst ein bisschen, also ich habe den Film... Also wie ich den Film quasi mit Erwartungshaltung nicht rangegangen, das soll ein Film, ein Anime sein, der jetzt halt extrem erfolgreich ist und der fängt erstmal mit so einer relativ schon oft erzählten Twist, also mit so einer, nein, nicht Body Snatcher, aber halt mit so einer ja, Freaky Friday Geschichte irgendwie an und dann geht's aber nochmal irgendwie richtig rund. Das heißt, so irgendwas, was jetzt darüber hinausgeht, habe ich schon erwartet und ich mag den ersten Part sehr. Ich finde dieses, auch wenn es halt jetzt irgendwie, ja, es ist, macht nichts, es ist, also, man könnte, oder ich hatte vielleicht, so sag ich mal, als ich den gesehen habe, in den ersten 40, 50 Minuten so das Gefühl, okay, das ist alles super cool, aber ich raff nicht, warum der jetzt erfolgreicher ist als jeder Ghibli-Film. Ja. So, das sehe ich nicht, weil bei einem Ghibli-Film, da habe ich nach 10 Minuten irgendwie bei Spirited Away oder so, da verstehe ich sehr schnell, okay, das ist was ganz Besonderes hier. Und dieses, das ist was ganz Besonderes hier, habe ich am Anfang nicht verstanden und das kam dann erst zum Ende hin und ich würde aber trotzdem sogar so weit gehen und sagen, vielleicht ist es einfach, weil es eine andere Zeit ist, aber ich würde den jetzt, er ist richtig gut, er ist richtig schön und man kann immer dieses oft, ja, oft verwendete, für das, was er sein will, ist er eigentlich perfekt, fast, oder keine Ahnung, also ich wüsste zumindest nicht, was ich da kritisieren sollte, ist ja auch, egal, ob es dann perfekt ist oder nicht, aber er macht das halt eigentlich grandios, aber ob er so, er ist mir vielleicht am Ende nicht, also oder ich sag mal, diese Rezeption, wie er wahrgenommen wird, geht für mich nicht ganz mit der mit dem Maß an Außergewöhnlichkeit und Herausstechen zusammen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich sehe schon irgendwie, der ist richtig, richtig geil, ich mag den Film sehr, ich finde ihn richtig toll, Aber ich würde
jetzt... Weil es ist jetzt das Beste, was jemals auf den Markt gebracht worden ist. Dieses genau, Meisterstück also da, der ist, Anime-Kunst.
Ja, genau. Das sehe ich halt nicht so da drin. Da bin ich dann eher, da schlägt das Herz dann eher halt für die Ghibli-Meisterwerke und nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem einen fabelhaften Film und spielt auch gut, drückt auch gut auf die Tränendrüse an den richtigen Stellen.
Ich finde es halt immer super schwer, Shinkai mit Ghibli zu vergleichen oder mit Miyazaki, weil es steht ja auch immer überall drauf, der neue Miyazaki, weil du im Westen halt niemanden kennst außer Miyazaki gefühlt. Und also ich weiß nicht, ich finde halt zum einen sagt halt Shinkai selbst so, das geht gar nicht, das sieht er nicht.
Ich würde jetzt auch, also nicht auf.
Ich meine nur, ich finde halt, man kann die stilistisch halt nicht vergleichen. So. Das ist halt irgendwie, als würdest du. Ich versuche jetzt gerade irgendwas Hollywood-mäßiges bei den Haaren herbeizuziehen, aber als würdest du einen Hitchcock mit einem Reffen vergleichen, irgendwie so. So, beide machen natürlich Film und beide haben Film irgendwie revolutioniert und machen halt auf ihre Art und Weise richtig gute Sachen, aber. Ich finde das halt ganz schwer, das da nebeneinander zu stellen. So. Also deswegen, also ich finde, Ghibli ist halt das eine, das ist so dieses, ich würde halt sagen, wirklich, das ist das bedient, klar, es ist beides großes Anime-Kino, aber ich würde halt auch ein Ghibli nicht mit einem Akira vergleichen. So. Und natürlich ist es auch so wholesome irgendwie, aber trotzdem, bedient es irgendwie bei mir immer noch mal andere Bedürfnisse vielleicht.
Und deswegen. Es ist vielleicht auch einfach das, was ist so, ich finde halt natürlich vom Charakterdesign und so, das sind natürlich die Shinkai-Filme schon am ehesten noch das, wenn man das jetzt mit Ghibli oder auch mit Akira vergleicht, die sind halt nicht so sehr TV-Anime, weißt du? Du könntest halt Screenshots nehmen aus einem Your Name oder Weathering With You und das sieht halt natürlich, siehst du schon noch mal, dass da anderes Protection Value hintersteckt, aber trotzdem sieht das fast verhältnismäßig generisch TV-Anime aus jetzt. Findest du? Wenn du, also vom Charakterdesign schon.
Also, ja, das Ding ist halt, das Charakterdesign, gerade bei Your Name, ist sehr auf dieser modernen Welle und das immer, muss man immer gucken, so, was halt jetzt was beeinflusst, weil es hat so dieses Kyoto Animation Cutesy-Ding und hat halt auch so ein bisschen dieses Mamoru Hosoda, also Summer Wars, The Girl Who Leapt Through Time und so. Das hat sich ja alles sehr angeglichen, finde ich. Aber ich finde halt, Shinkai ist halt so für mich so Screensaver the Anime. Also du kannst halt wirklich jeder Szene kannst du einen Screenshot machen und hast ein gutes Wallpaper. Deswegen finde ich den halt tatsächlich gar nicht so generisch, auch weil er halt dann zwischendurch eine sehr ruhige Art hat zu erzählen teilweise. Und ja, also Your Name ist halt im Verhältnis zu seinen älteren Sachen krass zugänglich und wahrscheinlich noch am meisten Mainstream. Und dagegen ist dann halt, siehst du dann halt den Unterschied bei Ghibli, weil Ghibli ja auch dann einfach traditionell handanimiert ist und alles, was Shinkai macht, halt nicht. Shinkai kommt halt komplett aus dem Computer. Vielleicht kommt dann daher auch dieses Gefühl von Unterschied einfach nochmal.
Ja. Es ist einfach nur dieses, ich finde, es sticht nicht so heraus in dem in der Anime-Welt, aber es ist auch eigentlich scheißegal. Es ist ein ganz fabelhafter Film und ich fand ihn wirklich schön.
Was ich so
Milena wollte gerade noch was sagen, sorry. Oh.
Ja, okay, nee, sonst, also was ich halt noch sagen wollte, ist, dass ich es interessant finde, dass nach Your Name halt so eine ganze Welle von Filmen gekommen ist, die so krass diese Optik kopiert haben, also diese mit sehr viel Sonne und sehr viel Licht arbeiten und halt so ein bisschen schwermütig, so dieses Your Voice und wie sie alle heißen und also so viele wie hieß denn der? Also dieser, da gibt es auch so einen Film, wo ein Mädchen die Stimme verliert, weil ein Typ sie mobbt und dann...
Koe no Katachi, The Silent Voice.
Bestimmt.
Ja, The Silent Voice. Aber es ist nicht auch voll lang her?
Nee, der kam
Jahr später raus.
Ja, also deswegen, da sind halt eine ganze Reihe Filme, dann kam auch noch so ein Comics-Wave-Film, der vom Studio oder von den Produzenten von Your Name gemacht wurde, aber halt nicht von Shinkai, auf Netflix dann exklusiv, der halt auch so krass über diese Phase, also über diese Optik gepusht wurde und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das halt jetzt mehr gibt und auch Anime generell mehr in die Richtung geht, dass es das so ein bisschen verwässert, was es 2016 dann noch für ein Alleinstellungsmerkmal war, dass du halt einen Mainstream-Film hast, der diese Makoto Shinkai-Optik hat, die du halt sonst eigentlich nicht im Mainstream hattest, weil es halt, ja, anders ist eigentlich.
Silent Voice war auch 2016.
Ich habe den Manga dazu vorher gelesen, deswegen war ich verwirrt.
Ja, okay.
Eines der Gründe, weshalb ich mit der Gebärdensprache angefangen habe. Aber ich wusste auch damals auch gar nicht, dass Gebärdensprache national ist. Ich dachte, es gibt eine Gebärdensprache.
Fuck, ich dachte, das wäre international.
Nee, es gibt eine internationale, es gibt eine englische, aber die sind alle wie natürliche Sprachen gewachsen.
Ja, okay, ergibt natürlich voll Sinn, aber schade.
Ich dachte, ich halt auch nicht, bis ich das angefangen habe zu lernen.
Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, Gaben, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja, wie gesagt, das war der erste Anime-Film, den ich jetzt, der kein Ghibli-Film war und kein Shonen-Kram, den ich ansonsten mal gesehen habe, den ich im Kino gesehen habe. Und auch wenn die Werbung ja schon sagte in Deutschland, so dass der erfolgreichste Anime-Film, den es gibt, war das jetzt nicht unbedingt die Erwartungshaltung, die ich hatte, als ich in den Film gegangen bin. Und da mich aber auch das ganze Genre bis zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich interessiert hat, also die ganze Coming-of-Age-Geschichte, war ich halt unfassbar begeistert, als ich durch war. So, wenn man halt das erste Mal irgendwie dieses Genre aufnimmt und dann noch so einen Film, dann ja, funktioniert dann natürlich zu 100%.
Und das ist, als wäre Breakfast Club dein erster Teenie-Film.
Ja, genau. Das war dann gewissermaßen anderthalb Jahre später im Savoy auch ähnlich. Also so viele von denen habe ich auch nicht geguckt und war halt auch riesiger Breakfast-Club-Fan geworden. Hab auch in meinem Freundeskreis ansonsten überraschend viele Leute gehabt, die den Film dann auch im Kino gesehen haben. Was sich mich tatsächlich auch gewundert hat, aber dafür, dass er nur zwei Vorführungen hatte, glaube ich, in Deutschland an zwei Tagen.
Es kam später, glaube ich, nochmal. Sie haben das, glaube ich, über den Monat haben die noch so zwei, drei Termine nachgeschoben immer. Hm. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie du mit deinen Brüdern irgendwie mit den HSV-Hools nach Hannover fährst und alle so über Your Name reden.
Ihr habt den ansonsten auch, wir hatten das Thema schon tatsächlich auch Leuten empfohlen, die ansonsten noch überhaupt gar nichts mit Anime zu tun haben, die auch zumindest eher positiv aus der Sache rausgegangen sind, auch wenn man sich ein bisschen gewundert hat über vollständig animierte Filme und über diesen ganzen doch eher diese ganzen bisschen abgespacedere Prämisse. Aber alles in allem absolut runder Film, absolut schöner Film. Habe ich tatsächlich auch, glaube ich, noch ein zweites, wenn nicht sogar noch ein drittes Mal so gesehen. Ich glaube, dreimal habe ich ihn gesehen und würde ihn auch immer wieder gucken. Ja.
Cool. Wollen wir da noch ganz kurz über The Gathering of Cats reden, dem wahrscheinlich besten Kurzfilm von Makoto Shinkai?
Ja, der war geil.
Der war mega gut.
Ah, das ist der? Das ist
auf jeden Fall okay. Der lustigste
Film. Ja. Ich habe den gesehen, fand ihn lustig, aber ich habe nicht, also das war ja diese Sammlung von diesen 15 Kurzfilmen, oder?
Ja, genau.
Ich habe es nicht geahnt. Ich habe halt Satoshi Kon sofort am Stil erkannt. Ich habe auch wieder krasse Hintergründe, Himmel, Wolken, Lensflare-Effekte erwartet und das kam einfach nicht.
Genau, da war, glaube ich, von Satoshi Kon und von Otomo war ja, glaube ich, auch einer drin. Und die erkennst du halt einfach so krass raus. Und dann, also es war halt so eine Kurzfilmsammlung in Japan von großen Regisseuren. Und dann ist das Shinkai-Ding drin und das ist halt so cute. Es geht um eine Katze, die zu einer Familie gehört und die halt wird halt nicht so richtig gut behandelt, aber nicht so richtig schlecht. Also sie wird halt von ihrem Schlafplatz gescheucht und ab und zu tritt mal aus Versehen jemand auf ihren Schwanz, wenn sie im Weg liegt und schläft und so. Und das wird halt immer schlimmer und sie wird wütender und wütender und dann trifft sie sich bei Vollmond auf dem Blocksberg so mit allen anderen Katzen und sie sitzen da und unterhalten sich so nyan darüber, wie sie die Menschheit vernichten und formen sich in einen riesigen Katzen-Godzilla-Mecher, der dann auch diese Szene aus der ersten Evangelion-Folge zitiert, wo der Fuß runtergeht und die Telefonzelle kaputt geht daneben. Das hat 1:1 aus Evangelion genommen.
Oh, das habe ich gar nicht geahnt, dass es passiert ist.
Und dieser riesige Katzenmecher zerstört dann halt Tokio und ist so, oh, und dann switcht es zurück zur Katze und sie kriegt lecker Fisch vom Tisch und ist auf einmal wieder happy und alles ist gut und die Sache wird abgeblasen und dann tritt wieder jemand auf ihrem Schwanz und dann sammeln sich die Katzen wieder auf diesem Berg und es ist so, und das ist es an sich auch schon.
Rinse and repeat, ja.
Es ist super schön. Und es passt, es fühlt sich halt an, als würden Katzen sowas wirklich machen.
Ich bin 100% überzeugt, dass sie das tun.
Ja, also...
Die Katze heißt auch Chubby da.
Ja, stimmt, ja. Ja, also kann ich nur empfehlen, gibt's auch auf YouTube und so, also die Kurzfilme gibt's eh alle auf YouTube und auch das meiste andere. Also, check das aus, yo.
Machen wir es jetzt, um die coolen jungen Kids zu erreichen?
Hören die uns? Weiß ich.
Bald schon. Lena,
hörst du uns?
Natürlich nicht. Ich bin aber auch nicht jung und cool. Ich bin eher so Middle-Aged Gangster.
Cool. Ziemlich jung. Okay, 2019, nee, 18 war das, ne? 2019, genau. Erschien der bisher letzte aktuelle Makoto Shinkai-Film, Weathering With You, das Mädchen, das die Sonne berührte, oder Tenki no Ko, Kind des Wetters, und ist wieder bei Comics Wave erschienen, dem Studio, mit dem er eigentlich alles macht. Und das Ding war auch enorm erfolgreich, aber wahrscheinlich mehr so auf der Welle von Your Name. Das lief dann auch in Deutschland wieder im Kino. Wir waren, glaube ich, alle drin oder fast alle. Mhm. Also, eine Sache wollte ich noch zu Your Name nachschieben, die hatte ich eben vergessen, sorry. Und zwar sagt Makoto Shinkai, ihm ist das Geld in der Produktion ausgegangen und er findet, es ist nicht sein bester Film und sieht da so viele Fehler. Und ich frage mich, okay, wie viel Geld wollte der da noch reinpumpen? Und was wäre denn da bitte noch passiert? Das Ding ist so hübsch und so rund und naja, okay.
Aber also ich muss dazu sagen, gegen Ende habe ich gemerkt, dass es CGI war. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber gegen Ende war es in diesen letzten, ich laufe vom Berg herunter, da war es sehr offensichtlich CGI.
Ja, aber, ja, okay.
Da ist es mir aufgefallen. Davor fiel mir es gar nicht auf, dass es computeranimiert war.
Okay, fair. Okay, sorry. Weathering With You. Mag das wer anders zusammenfassen? Ich habe keine Stimme mehr.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe ihn nur in sehr schlechter Erinnerung. Ich glaube, Gaben muss das machen.
Ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Gaben. Um Gottes Willen.
Ich habe ihn gar nicht gesehen.
Okay, ich krieg's hin. Okay,
danke. Ich kann das auch machen, aber...
Ja. Ich war ja mit Quint im Kino und ich glaube, Gaben saß 2 Reihen oder 3 Reihen vor uns.
Ich war auch da, ja, mit meinem kleinen Bruder.
Und, ich habe den Film auch noch einmal gesehen, nämlich im Kino, weil er, wie gesagt, noch nicht, zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell Home-Release hatte. Und es geht um Hodaka Morishima, das ist der männliche Hauptcharakter, der flieht halt, der haut von zu Hause ab und geht nach Tokio und lebt so ein bisschen auf der Straße. Das war ein bisschen düster am Anfang. Er wird dann aufgenommen von einem Typ, den hat er auf der Fähre nach Tokio schon mal getroffen. Und der schreibt halt, der hat ein Okkultismus-Magazin. Das ist, glaube ich, so ein sehr japanisches Ding. Auf jeden Fall hat er so ein Okkultismus-Magazin und ja, der kommt dann da unter und wohnt in der Redaktion und schreibt. Und es ist die ganze Zeit die Rede über, Sommermädchen? Wettermädchen? Sonnenscheinmädchen, sehe ich.
Sonnenscheinmädchen, ja, gut, nehmen wir das.
Und die zweite Hauptfigur ist halt eben genau so ein angebliches Sonnenscheinmädchen, nämlich Natsumi. Nee, Quatsch, Natsumi ist die andere. Wie heißt sie denn? China?
China und Hodaka?
Genau. China und Hodaka. Genau, die ist halt irgendwie, deren Mama ist gestorben oder im Krankenhaus. Nee, die ist gestorben und sie wohnt zusammen mit ihrem kleinen Bruder und kümmert sich um den. Und die kann halt für gutes Wetter sorgen. Das ist so ein japanisches Phänomen, wieder aus deren Sagen und Legenden, dass es Mädchen gibt, diese Sonnenscheinmädchen, die halt mit ihrer Stimmung und mit ihrem Willen quasi das Wetter beeinflussen können und für Sonnenschein sorgen können. Und es spielt halt während einer besonders schlimmen Regenzeit in Tokio und die beiden lernen sich halt kennen und sie braucht halt Kohle, weil sie keinen Job hat, weil sie eigentlich zu jung ist zu arbeiten und auf ihren Bruder aufpasst, damit der zur Schule gehen kann. Auch der Bruder ist so großartig. Der Nagisa.
Ach, dieser Frauenheld.
Der halt das erste Mal auftaucht, weil er halt in diesem Bus sitzt, wo auch die Hauptfigur fährt, also der Hodaka fährt. Und man sieht ihn halt irgendwie im Bus fahren und er verabschiedet seine eine Freundin, die aussteigt, und eine Station später steigt seine zweite Freundin ein. Und das ist alles, er wird halt den ganzen Film über so als Frauenheld durchgezogen. Das ist, ja, habe ich hart gefeiert. Ja, und dann, es wird halt auf der einen Seite, es läuft so ein bisschen zweigleisig, die Story. Auf der einen Seite hast du diese Okkultismus-Kiste, die halt hinter den Sonnenschein-Mädchen Mythos hinterherforschen. Und dann halt Hodaka und Hina, die entdecken, dass Hina halt eben so ein Sonnenschein-Mädchen ist, und dann eine Website anlegen, wo man halt für Geld gutes Wetter kriegt. Also man sagt halt, okay, ich heirate da, oder mein Kind hat Geburtstag, ich hätte da gern gutes Wetter, und sie betet dann und dann scheint halt die Sonne. Und ja, das macht sie ja halt wirklich von Kindergeburtstag bis große, was war das, Oper oder Preisverleihung oder so, also irgendein großes nationales Event sogar. Und es wird dann so angedeutet, okay, das scheint ihr zu schaden, und die Okkultismusreporter finden halt raus, okay, eigentlich sorgt es dafür, dass am Ende das Sonnenscheinmädchen immer stirbt, wenn es ihre Kräfte nutzt. Oder es muss sterben, damit die Sonne wiederkommt, oder irgendwie sowas war das. Und dann spitzt es sich halt irgendwie darauf hinzu, dass rauskommt, ne, der Junge ist halt weggelaufen, so das Mädel wohnt ohne Eltern, ohne Erwachsene, und geht arbeiten. Und das Jugendamt und die Polizei sind da halt hinterher. Es gibt auch noch so eine etwas konvolute Substory mit einer Schusswaffe, die in den Besitz von Hodaka gelangt, relativ am Anfang des Films. Und so ein bisschen so eine klassische Chekhovs Gun ist. Sie wird etabliert, und am Ende spielt sie halt fürs Finale irgendwie eine Rolle und ist ansonsten nicht so richtig da. Sorgt halt nur dafür, dass die Polizei halt irgendwie hinter ihm her ist und ein bisschen Spannung erzeugt. Ja, und es ist halt irgendwie, es regnet und es regnet und es wird immer schlimmer, und irgendwann wird es halt so schlimm, dass die Stadt anfängt, wirklich Probleme zu haben, und sie erfahren halt, okay, wenn sie sich opfert, dann wird es halt besser. Sie fängt auch an, sich in Wasser zu verwandeln, also sie wird so durchsichtig, und entscheidet sich dann halt am Ende dafür, sie sind dann am Ende auf der Flucht vor der Polizei und vom Jugendamt. Und sie entscheidet sich dafür, okay, ich opfer mich jetzt für das Gemeinwohl. Also auch so eine sehr japanische Sache irgendwie. Und ist dann eines Morgens auf einmal weg. Und er ist mit ihrem kleinen Bruder zurückgeblieben und ist so ein bisschen so, was? Und er sucht da diesen ursprünglichen Schrein, wo sie sich das erste Mal getroffen haben, und da kommt es dann zu es gibt eine dramatische Verfolgungsjagd mit der Polizei und auf einem Scooter und durch dieses unter Wasser stehende Tokio. Es ist schon alles ziemlich cool gemacht. Und am Ende rettet er sie halt aus dieser Wolkendimension und verdammt damit die Welt zum Untergang, weil es einfach für immer regnet. Und Tokio Meer versinkt. Literally. Und da endet der Film.
Ja. Ending on a high.
Genau, also er wird halt, er rettet sie und kommt, wird dann nach Hause gebracht und muss halt unter Hausarrest quasi seine Schule abschließen und volljährig werden. Und selbst, glaube ich, für sie wird, glaube ich, also mit ihr wird passiert, glaube ich, nichts weiter. Und als er dann 18 ist und fertig ist mit der Schule, kommt er halt nach Tokio. Sie finden sich wieder, es gibt wieder diesen Your Name 5-Zentimeter-Moment, wo sie aneinander vorbeilaufen, sich erkennen und sich dann aber halt doch wieder in die Arme fallen und dann wieder zueinander finden. Und und dann wird halt in so ein paar Textboxen gesagt, seit wir sie gerettet haben, hat es nicht aufgehört zu regnen und Tokio versinkt im Meer.
So wie es früher schon war.
Ja, genau.
So. Also, keine Ahnung, was stimmt, aber...
So in Zeiten, es kam halt raus in der Zeit, wo hier in Deutschland auch dieses ganze Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema und Klimawandel halt so super krass groß waren. Und die Botschaft ist hier halt so ein bisschen Also ich glaube, es ist nicht so intended, also nicht so gedacht, aber die Botschaft ist so ein bisschen, stemm dich nicht dagegen, weil die Natur geht quasi nur in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Was im Film, glaube ich, okay funktioniert, aber halt so ein bisschen schalen Beigeschmack hat, wenn man drüber nachdenkt, dass halt die Welt hier momentan so ein bisschen am Untergehen ist, was das Thema angeht. Mhm. Ja, habe ich noch irgendwas verrafft?
Ich glaube nicht. Das müsste alles da sein.
Ich habe versucht, nicht zuzuhören, weil ich den Film noch gucken möchte.
Ich habe es auch geschafft. Ich habe so ein bisschen, ich habe nicht wirklich zugehört. Okay. Nice.
Sehr gut.
Musik ist auch
ja,
hier
also
wieder von
Red Wimps. Ja. Also so ein bisschen der Hideo Kojima-Move. Ich finde diese Band geil, ich nutze sie jetzt auf ewig.
Genau, es ist ja hat er am Anfang auch schon einen Kumpel, Komponisten.
Am Anfang hat er mit diesem Tempo, hieß er, glaube ich.
Ja, irgendwie so Tampon oder irgendwie so.
Genau, und mit dem hat er halt seit Tenmon. Mit dem hat er halt, den hat er bei diesem Videospiel, bei dieser Videospielfirma kennengelernt und zusammengearbeitet und von da kommt er. Und da, die haben dann bis 5 cm, glaube ich, zusammengearbeitet und dann ab Garden of Words war es dann, glaube ich, anders und dann ab Your Name ist es quasi dieses Red Wimps, die da immer mit dranhängen. Ja, also ich weiß nicht, Quint und Gaben, also mir, ich war halt ein bisschen underwhelmed, ja, als ich aus dem Kino kam. Also es ist halt wieder ultra schön. Also handwerklich ist es halt so, der ganze Regen und die Sonne im Regen und das Licht und so ist halt, boah, Porno, so, Punkt. Also, ne, sieht halt mega aus. Aber ich fand, die Figuren hat ein bisschen gebraucht, bis ich die gut fand. Also gerade der Hodoka, der da von zu Hause wegräumt und es wird, glaube ich, auch nicht richtig klar, warum er wegläuft. Das fand ich halt schwierig. Sie fand ich halt, also die beiden zusammen haben sie dann ganz gut funktioniert. Und ich fand auch den Redakteur irgendwie cool, der sich dann so, also der so ein bisschen zu seiner Vaterfigur wird und so. Aber der Film selbst, also diese Hauptstory.
Die ist auch zu verwirrt, also es ist zu verwirrend. Das ist so, versucht zu viele Geschichten zu erzählen, nur sehr oberflächlich und die machen nicht so viel Sinn, finde ich persönlich. Also Disclaimer, ich habe diesen Film einfach nicht gelebt, weil ich meine Ex-Freundin im Kino getroffen habe und das nicht erwartet habe. Deswegen war der ganze Film ein ziemlich unangenehmer Beigeschmack. Deswegen ist der Film sehr negativ im Gedächtnis geblieben. Also die Charaktere waren nicht so tiefgängig, wie ich die gewünscht hätte. Also ich fand ihn deutlich schwächer als Your Name. Ich habe den Faden verloren. Diese ganze Himmelsgeschichte wurde nicht so richtig aufgeklärt, was es sein könnte. Woher es kommt und wieso es da ist. Also bei Your Name wurde ja noch ein bisschen so eine Art Erklärung mitgeliefert, dass zum Beispiel, dass der Priester von damals, vor 1200 Jahren, das bereits vorgesehen hat und deswegen das schon mal vorbereitet hat über die alte Jahre und sowas.
Genau.
Das fand ich ein bisschen schwach.
Es ist halt wieder so lose angelegt im Shinto, in der Shinto-Religion und im Gegensatz zu Your Name, wo das halt ich glaube, weil das Gimmick vielleicht kleiner war oder so, ich weiß es nicht genau, aber es fühlte sich halt alles sehr viel natürlicher an, weil du halt, ne, das passiert irgendwie in der Familie und die Oma hat ein bisschen erzählt und du hast ein bisschen so nebenbei erfahren und hier hast du halt, wird dir das halt alles erzählt, weil es den Okkultismus-Reportern irgendwie erklärt wird und es ist sehr viel mehr Tell, Don't Show so ungefähr also es läuft nicht so organisch und es fühlt sich alles nicht so rund an, obwohl es ja an sich das Gleiche macht wie bei Your Name so. Es funktioniert einfach nicht so rund.
Ich würde da Quint definitiv recht geben. Ich bin ja jetzt dann auch zum ersten Mal mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Film reingegangen und war am Ende auch mehr so, naja, also wahrscheinlich hätte es mir deutlich besser gefallen, wenn die Filme in vertauschter Reihenfolge veröffentlicht worden wären. Und der war mir auch, ich würde sagen, zu japanisch. in manchen Dingen, also gerade halt auch, ne, was diese ganze mystische Thematik betrifft, so, die hat mich halt überhaupt nicht abgeholt. So, das war dann doch irgendwie eine Nummer zu viel. Und ja, die Charaktere selber waren eigentlich ganz, ganz okay. Aber wie gesagt, gerade ihre Kraft und dieses ganze Ding, wenn sie dann, wie war denn das bei dem Alten ist, der ihr erklärt, wie das mit dem Wetter zu tun hat und dass sie da nichts gegen tun kann. Und das war alles so, da Fug, worum geht's? Lass mich mal damit in Ruhe. Ja.
Was ganz schön ist, dass halt die beiden Figuren aus Your Name nochmal einen kleinen Auftritt haben.
Wo?
Sind bei der alten Lady, die für den Todestag von ihrem Mann halt irgendwie schönes Wetter haben wollen. Da ist Taki auf jeden Fall, das ist seine Oma irgendwie. Und ich glaube, da taucht Mitsuha dann auch nochmal auf in dem Kontext, als wir das zweite Mal da sind.
Wobei es, glaube ich, der Film ist, der den appetitlichst aussehenden Big Mac enthält, den ich jemals gesehen habe.
Ja, aber Shinkai kann sowieso essen, da ist er locker auf Ghibli-Niveau. Also wenn man ihn deswegen den neuen Miyazaki nennt, dann würde ich das unterschreiben. Und er kann auch Essen richtig scheiße lecker darstellen. So.
Ja, ich habe Hunger.
Ja, ich auch.
Ja. Die ganze Szene war ein bisschen traurig, dass er dann gesagt hat, dass dieser Big Mac das Beste ist, was er seit Monaten gegessen hat.
Ja, aber er hatte halt aber auch schon ein paar Wochen auf der
Straße. Ja, natürlich, aber es halt dazu sagen, natürlich, aber wie gesagt, das macht es halt so traurig, so, das ist halt so, ja. Boah, uff, aber der Big Mac sah gut aus.
Das stimmt. Wenn die in Wirklichkeit so aussehen würde, dann könnte ich seine Aussage auch glauben.
Ja, Expectation versus Reality, ne?
Ja definitiv.
Ja.
Ich hatte irgendwas noch auf der Zunge gehabt, aber wieder vergessen. Naja.
Ich glaube, der Soundtrack war noch sehr geil. Ich glaube, das war noch eine Sache, die hängen geblieben war.
Mhm.
Aber halt gleich bleiben das Niveau wie Your Name. Also jetzt nicht krass rausgerissen, aber schon ziemlich gut. Und der war halt optisch war halt wieder toll. Also das kann man, glaube ich, der Sache nicht absprechen.
Ja, keine Frage.
So, du guckst das Ding an und dir bluten die Augen, weil es so schön ist. Aber
das kann man schon so sagen.
Der ist halt 113 Minuten lang, also auch fast 2 Stunden. Und gerade nach Your Name, der halt so auch wirklich sehr rund ist. Also man kann ja wirklich, Your Name funktioniert halt einfach, trotz der Prämisse ist halt alles, das greift alles sinnig ineinander und du musst nur sehr wenig Suspension of Disbelief irgendwie mitbringen, um halt so ein paar sowas wie mit dem Kalender und so halt irgendwie, dass da keiner guckt, dass das keinem vorauffällt. Und ansonsten ist der halt einfach sehr rund und funktioniert sehr gut. Und ich hatte halt das Gefühl, zumindest beim ersten Mal gucken, dass das bei Weathering With You nicht der Fall war. Also ich würde ihn auf jeden Fall nochmal gucken, einfach nur um zu gucken, wie der mit einer anderen Erwartungshaltung daherkommt. Aber das war's dann halt auch tatsächlich. Also ich bin gespannt, was Shinkai jetzt als nächstes macht. Weil Weathering With You war wieder dreckig erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie Your Name, aber halt schon ziemlich erfolgreich. Das heißt, er wird auch auf jeden Fall noch einen Film machen dürfen. So. Da wird er seine Geldgeber für finden. Ja, also ich bin dann auch gespannt, was dann Milena und Pascal sagen, wenn sie den dann später noch irgendwann mal gucken. Ja, aber ich würde sagen, definitiv nicht die Platz 1 bei Makoto Shinkai.
Nope, kann ich so zustimmen.
Okay. Dann können Pascal und Milena ihre Mikros wieder anmachen. Ich glaube, wir sind durch damit.
War nett mit euch.
Lass uns nochmal irgendwie abschließend vielleicht darüber reden, was für uns Shinkai ausmacht und was wir daran gut finden und was uns vielleicht auch nervt.
Essen ist gut, Katze ist gut, Musik ist geil. Ist halt echt schön. Sci-Fi ist kacke und ein paar andere Sachen auch.
Ja, also Geschichten erzählen kann er leider nicht so gut.
Also ich habe da tatsächlich genau das gegenteilige Gefühl. Ich finde, er kann eine Geschichte sehr gut erzählen und die erzählt er dann halt immer wieder in anderen Perspektiven.
Ja.
Und ja, okay. Das eine Mal, wo er es nicht macht, nämlich bei Children Who Chase Lost Voices, verliert das dann halt auch komplett, weil das Ding halt komplett nicht funktioniert.
Wenn man jetzt halt, ne, ich hatte ja einmal, glaube ich, am Anfang erwähnt, ganz streng genommen gibt es ja tatsächlich noch den Kurzfilm / eigentlich Werbung, aber es ist halt schon auch wiederum ein Kurzfilm, das ist diese Crossroad von 2014. Mhm. Und das ist halt auch die Geschichte von einem Jungen und einem Mädchen, die quasi durch Distanz voneinander getrennt sind. Und das ist wieder genau das gleiche Thema, was er halt so oft in seinen Filmen erzählt. Und da haben halt aber auch, da habe ich dann mir den einmal angeguckt und dann noch ein paar Reviews gelesen. Und da schreiben halt auch viele, was ich dann auch so unterschreiben kann, ist, dass es halt mittlerweile schon, also er ist einfach sehr gut darin geworden, diese Geschichte zu erzählen. Und jetzt gerade hier war es zum Beispiel dann halt auch so beeindruckend, fand ich auch, dass er es halt hier in 2 Minuten schon wieder schafft, so in 120 Sekunden so viel da reinzupacken und das auch schon wieder so viel Emotionen in 2 Minuten auszulösen. Selbst wenn das nur eine Werbung ist am Ende für so eine Lernplattform in Japan. weil sie sich darüber dann, glaube ich, wieder kennenlernen. Ja, es ist ganz witzig. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht sagen, er kann keine Geschichten erzählen, aber
also, was ich mein,
mich nervt, ist viel weniger. Sorry. Ja. Achso, nee, also was mich, ist es weniger, was mich nervt, ist es eher vielleicht eine, was heißt eine Sorge, aber er müsste auf jeden Fall, wenn er das jetzt noch lange machen möchte und dann noch viele Filme produzieren, schreiben und drehen möchte, dann muss er wahrscheinlich gucken, dass er auch noch ein bisschen flexibel oder ja, noch ein bisschen mehr, also nicht, dass er in dieses Do Your Trick, so, ne, Do Your Thing,
Raster
abrutscht. Ne? Genau, so ein One-Trick-Pony, sondern dass er guckt, dass er, wenn er jetzt vielleicht doch mal ein anderes Thema angreift, da sich sonst vielleicht, ja, keine Ahnung, da seine Craft darin auch verbessert, dass er das dann auch genauso gut hinbekommt.
Was ich eigentlich mit nicht gut Geschichten erzählen kann, war halt bei Worrying With You, dass er zu viel versucht hat reinzubringen und nicht dann sich auf irgendwas konzentriert, dass er zu vielschichtig einfach war. Und dann hin und her gesprungen ist, man nicht so richtig so befriedigt war, als wenn eins davon abgeschlossen wird, sondern es ist immer so sehr oberflächlich und dann war es nicht so,
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Weathering With You dieses Crank 2-Problem hat, so dass der erste so erfolgreich war, oder der Film davor halt so erfolgreich war, dass die Studios halt gesagt haben, hier hast du diesen Berg voll Geld, bitte gib ihn aus und mach, was du willst. Und er macht dann halt einfach relativ unkontrolliert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er der Meinung war, okay, ich gucke jetzt mal, womit ich durchkomme und was mir das Studio alles durchgehen lässt, sondern mehr so halt, okay, ich mache jetzt noch das und dann mache ich noch das und oh, ich könnte noch das machen. Und ich glaube eher, dass es vielleicht das ist, dass es dann halt ein bisschen, deswegen ein bisschen zu viel ist.
Ja.
Ich habe noch online gelesen und da fand ich, glaube ich, mir als Cis-Mann ist das, glaube ich, dann wieder einfach nicht so krass aufgefallen, aber gerade in seinen früheren Filmen sind die weiblichen Figuren halt immer krass unterrepräsentiert und irgendwie immer nur sehr Projektionsfläche für das Leid des Mannes, also weil es halt meistens auch aus der männlichen Perspektive hauptsächlich geschrieben ist. Und ich glaube, das ist auch durchaus angebracht, also es geht halt hauptsächlich darum, aber das ist halt auch das Ding, so erzählt halt immer nur diese Geschichte von einer Liebe auf die Entfernung und das Leid dazu und er ist ein Mann und er schreibt natürlich dann entsprechend auch eher aus der männlichen Perspektive, also ohne das jetzt gut reden zu wollen, also wie gesagt, ich sehe es halt auch einfach, kann es glaube ich auch einfach dann nicht so sehen, wie es dann vielleicht Milena sehen könnte oder so. Ja, keine Ahnung. Aber das ist noch so eine Sache, die ich online halt gesehen habe, ja, wo sich viele drüber mokiert haben.
Ist mir tatsächlich auch aufgefallen und dann habe ich es halt auch online gelesen und dann wirkt das Ganze irgendwie ein bisschen stärker. Deswegen war ich auch sehr gespannt auf Weathering With You, weil ich jetzt eigentlich gedacht habe, dass sie da ja definitiv die Protagonistin ist. Hatte ich gedacht, aber es klang ja irgendwie so, als wäre das auch wieder der Dude.
Ja, also es ist, glaube ich, ein bisschen wie bei Your Name. Also es fängt mit ihm an, aber sie haben dann relativ lange, relativ, glaube ich, gleichgewichtige Rollen und am Ende ist er aber der sie retten muss. Also am Ende ist es dann doch wieder Damsel in Distress und so.
Jo.
Ja.
Nice. Hat noch jemand irgendwas zu Makoto Shinkai auf dem Herzen?
Ich liebe ihn ganz doll und bin froh, dass er endlich die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient. und hoffe, dass der nächste besser wird. Also das ist, glaube ich, so, ja. Es ist so, ich finde das halt immer so schön, wenn man, es ist wie mit einer kleinen Band, die man entdeckt und die dann hört man irgendwie deren Garagenalben und dann kriegen sie irgendwann einen Plattenvertrag und dann fangen sie irgendwie an, eine Arena zu spielen, denkst du, ich gehe jetzt nicht mehr zu eurem Konzert, aber ich finde es cool, dass ihr endlich Erfolg, den Erfolg habt, den ihr verdient habt. So. Und ich glaube, das ist da, deswegen freue ich mich da so ein bisschen drüber. Und es macht es halt auch einfacher, seine Sachen legal zu kriegen und alles. Und mehr Leute haben es geguckt. Also deswegen, ich finde es schön, dass er von Geheimtipp zu Mainstream gewechselt ist und dabei nicht völlig kaputt gegangen ist, so, sondern immer noch. Also jetzt, klar, Weathering With You ist jetzt nicht so gut wie Your Name, aber es ist, glaube ich, auch dann, ich meine, Ghibli hat nach Spirited Away halt dann auch nicht noch mehr Spirited Aways gemacht, sondern konnte da ja für viele, glaube ich, auch nicht wieder anknüpfen. Also schauen wir mal, wie sich das so entwickelt, ne?
Mhm. Yes. Gibt es eigentlich schon Ankündigungen, was er als nächstes macht oder ob er überhaupt was macht? Ist er jetzt einfach mit seinem Erfolg dann in Rente gegangen?
Nee, also das Ding ist, dass das kam ja jetzt 2019 erst raus, Weathering With You. Ich denke mal, der ist halt, wenn in der frühen Pre-Production für den nächsten Film. Das hat ja jetzt auch von 2016 bis 2019 gedauert. Und er hat auch Weathering With You erst irgendwie Ende 2018 überhaupt erst angekündigt.
Ah, okay.
Also ich denke mal, da wird es halt frühestens nächstes Jahr was geben. Gerade so, wie die Situation in der Welt momentan ist, ist es wahrscheinlich auch schwieriger, sowas dann on schedule zu machen. Deswegen mal schauen.
Hm.
Okay, cool.
Cool, machen wir eine Schleife dran?
Yes.
Cool, dann danke, dass ihr da wart. Danke an die Zuhörer.
Mhm.
Wir haben einen Twitter, wir haben Instagram, wir haben Facebook, wir haben Steady und wir haben Patreon. Besucht uns, unterstützt uns, wenn ihr wollt. Schickt uns euer Feedback, da freuen wir uns immer mega drüber. Und wir haben auch iTunes, da kann man uns auch Sterne geben, wenn man denn irgendwie iTunes hat oder was. Ansonsten, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.